Der Rasenfunk Royal.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
18 Vereine, 18 Gäste.
Servus, guten Tag, hi, ich bin der Max und ihr hört den Rasenfunk, ihr hört die Schlusskonferenz. Bei Twitter heiße ich @genetze und ich bin Moderator dieser kleinen, aber feinen Fußball-Podcast-Sendung, die man im Internet und auf dem Smartphone hören kann. Naja, ich muss euch wahrscheinlich nicht erklären, was ein Podcast ist. Das hier ist das Format, in dem wir auf alle Bundesligisten blicken plus die Leistung der Schiedsrichter. Das ist eine sehr lange Folge, deswegen ist sie aufgeteilt in insgesamt 5 Teile. Ihr hört hier Teil Nummer 4 von 5. Und wir sind, weil wir nach tabellarischer Position vorgehen, jetzt im Tabellenkeller angekommen. Das heißt, wir werden jetzt gleich über Werder, HSV, Ingolstadt und Darmstadt sprechen. Nehmt mal eure Taschenlampen mit. Es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Podcasts neben dem Rasenfunk, die man hören kann. Und solltet ihr jetzt zum ersten Mal vielleicht mit dem Medium-Podcast in Berührung kommen, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, geht auf rasenfunk.de/podroll. Da gibt es die vollständigste Liste aller Fußball-Podcasts, die wo es da so geben tut. Und die sind da, wenn ich jetzt mit Empfehlungen anfangen würde, dann würde der Rasenfunk Royal noch eine Stunde länger werden. Also wirklich, wenn euch das interessiert, mal ein bisschen einen anderen Blick auf Vereine zu haben, mit ein bisschen mehr Zeit, Audio only, mit verschiedenen wechselnden Gästen, dann schaut unbedingt auch auf die Podroll. Es gibt ganz, ganz viele tolle andere Podcasts, nicht nur zur Bundesliga. Und wenn ihr das gut findet, was hier im Rasenfunk gemacht wird, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das hier ist ein Freizeitprojekt, das wir aber sehr gerne zu unserem Berufsalltag machen würden, damit auch ehrlich gesagt nicht immer die komplette Freizeit drauf geht. Ich glaube, ihr könnt euch grob vorstellen, wie viel Zeit in etwas reingesteckt wird, wo am Ende dann 12, 13, 14 Stunden Audio rausfallen. Das kann man mit einem beliebigen, ja, multipliziert das mal mit 3, dann kommt man wahrscheinlich so grob hin und wahrscheinlich rechne ich es da sogar schön. Also wir freuen uns über jeden Rasenfunk-Supporter, auch wirklich, auch über Leute, die uns einen Dollar pro Monat geben, davon 1000 Stück, das wäre wirklich so, so, so toll. Und danke auch an der Stelle an alle, die das bis hierhin schon tun. Wenn euch Hintergründe zum Rasenfunk interessieren, dann hört doch mal in die Schlusskonferenz Nummer 99. Da haben wir nicht nur über den Spieltag gesprochen, sondern auch darüber, was so hinter den Kulissen passiert und was so unsere Pläne mit dem Rasenfunk sind. Aber darum soll es jetzt hier an dieser Stelle nicht gehen. Wir legen jetzt los mit Teil 4 des Rasenfunk Royal. Liebe Hörerinnen und Hörer, packt eure Taschenlampen raus. Jetzt wird es langsam immer dunkler, denn wir bewegen uns peu à peu tiefer in den Tabellenkeller. Und da habe ich jetzt eine Schalte für euch. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange. Denn wie es der Zufall so will, oder der Fußballgott oder wer auch immer, liegen Werder Bremen und der HSV in trauter Zweisamkeit nebeneinander in der Tabelle des 16. Spieltags. Und zwar zuerst mit Werder auf Platz 15 mit 16 Punkten und dahinter dann der HSV auf Platz 16 mit 13 Punkten. Und deshalb habe ich eine ganz besonders schöne Schalte hier zusammen montieren können. Zum einen bestehend aus Johanna Gödecke vom Weserfunk, bei Twitter die @firefly8. Servus Johanna.
Moin aus Bremen.
Ich glaube, dir gefällt das sehr gut, dass ich dich hier als erstes vorstellen darf, einfach weil ihr vor dem HSV liegt.
Ja.
Ja. Man hört es bis hier runter nach München, das Grinsen. Außerdem mit dabei, mit seiner Premiere im Rasenfunk, da freue ich mich sehr darüber, Sebastian Wolf vom Kicker, Experte für den HSV, auf Twitter, der @SeppWolf. Servus Sebastian.
Hallo.
Ich freue mich sehr darauf, wenn du mir später den HSV erklären darfst. Das haben schon so einige probiert.
Oh, das ist schwierig. Ja. Ich würde ihn selbst gerne erklärt bekommen.
Ja, damit können wir dir, glaube ich, nicht dienen. Aber mal schauen, wir können uns ja später so rantasten. Für dich das Positive ist, dass wir ja hier im Rasenfunk Royal streng nach Tabelle gehen. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit dem SV Werder beginnen, beziehungsweise wir dürfen es, wenn wir es aus Sicht von Johanna formulieren, kurz die Fakten zusammengetragen. 15. Tabellenplatz, 4 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, 20 Tore erzielt, 34 kassiert. Das sind mal wieder gar nicht so wenige, jetzt nicht so ganz überraschend. Und wie angesprochen, 16 Punkte, damit aktuell 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Johanna, wie fühlt sich das jetzt so an nach 16 Spieltagen? Wahrscheinlich kommst du ja eher jetzt hier mit einer positiven Grundstimmung rein in die Runde.
Also nach den letzten 5 Spielen definitiv. Aber davor hatten wir eine Serie mit 5 Niederlagen. Mhm. Das war zwischendurch wieder so ein tiefes Tief. Aber da wir aus der letzten Saison schon einiges gewohnt sind, sind wir leid geprüft und ich glaube, wir waren alle froh um die Winterpause jetzt.
Ja, stimmt. Ja, wobei ehrlich gesagt bei Werder, ich meine, wir können ja gleich nochmal die Hinrunde detaillierter durchgehen, aber ich hatte eher den Eindruck, ihr seid mit da so mit dem Lauf rausgekommen, wenn man dann sogar in Anführungszeichen bei Hoffenheim unentschieden spielt, dachte ich eigentlich, ihr hättet jetzt gern noch ein paar Spiele hinten dran, um noch ein paar Pünktchen zu sammeln. Ich hatte den Eindruck, im Gegensatz zu so manch anderen Vereinen da unten drin, Grüße nach Darmstadt, über die wir dann später noch sprechen werden, zum Beispiel, war der ja eigentlich ganz gut mit dabei.
Ja, das stimmt. Ich glaube, gerade in Hoffenheim haben die wenigstens mit einem Punkt gerechnet. Aber ich für meinen Teil war sehr froh, dass Winterpause ist, obwohl man meinen könnte, jo, wir sind jetzt endlich mal im Flow, das läuft jetzt. Aber das war doch alles sehr anstrengend, mal wieder.
Ja.
Dann sind so ein paar Wochen Pause nicht so schlecht.
Ja, okay, gut. Ja, ein Thema anstrengend. Das, ich glaube, da kann der Sebastian als HSV-Reporter auch so einiges von sprechen.
Ich kann übrigens erzählen, dass sogar der HSV in Hoffenheim einen Punkt geholt hat.
Ja, siehste, dann ist das ja gar nicht mehr so.
Schon wieder relativiert für die Bremer, ja, ne?
Siehst du, dann noch besser, dass Winterpause ist.
Okay, na gut, dann halten wir eben einfach fest. Hoffenheim ist nicht der Maßstab offensichtlich, obwohl es die einzige ungeschlagene Mannschaft in der ersten Bundesliga ist. Aber naja, gut, lass mal von vorne beginnen und nicht von hinten. Um so ein bisschen die Geschichte dieser Saison nachzuerzählen, kann man noch so mit einem Auge in die letzte Saison blicken. Nochmal kurz als Erinnerung für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht verdrängt haben. Der SV Werder hat sich gerettet durch ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Bundesligaspieltag, musste nicht in die Relegation und dann ging es mit Viktor Skripnik in die Vorbereitung auf die neue Saison und Skripnik blieb auch der Trainer. Und dann ging es gleich mal schön los mit einer Auswärtsniederlage bei den Sportfreunden Lotte im Pokal und dann bei den Bayern ein 6:0 zum Auftakt. Ich glaube, nach der Stimmung zum Bundesliga-Auftakt muss ich nicht fragen, aber wie hast du denn überhaupt die ganze Saisonvorbereitung empfunden, Johanna?
Ja, nach der letzten Saison kam ja irgendwann plötzlich die Nachricht, dass Aichin gefeuert bzw. beurlaubt wurde und Baumann den Posten übernimmt. Und ich weiß noch, dass bei der Nachricht war ich erstmal, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das für mich so überraschend kam. Weil ich jetzt nicht Aichin irgendwie als Grund gesehen habe, warum es nicht läuft. Aber naja, das waren auch interne Sachen, glaube ich, die da mit reingespielt haben.
Ja, er hat sich ja anscheinend, was man so gehört hat, gegen Viktor Skripnik als Trainer ausgesprochen. Und das war dann quasi eine Entscheidung für Skripnik und gegen Aichin, wenn ich das noch richtig rekonstruiere.
Ja, ich habe hinterher noch mit ein paar Leuten aus dem Verein sprechen können und die meinten eigentlich, das ist klar, dass der Trainer da irgendwie mit drin hängt, ist klar, aber dass es jetzt nicht der entscheidende Faktor war. Das lief wohl darauf hinaus, dass Aichin wohl eine komplett andere Vorstellung hatte als zum Beispiel der Aufsichtsrat, wie es mit Werder weitergehen soll. Ja, vielleicht hat es dann wieder mit dem berühmt-berüchtigten Stallgeruch bei uns zu tun, der ja auch im Aufsichtsrat gut vertreten ist. Um ehrlich zu sein, habe ich auch damit gerechnet, dass wir uns von Skripnik trennen im Sommer. Im Nachhinein wäre es der absolut richtige Schritt gewesen, weil ja die ersten Spiele, Pokal aus in Lotte, dann die Klatsche in München, Heimniederlage gegen Augsburg, ja, und dann das ziemlich schlechteste Spiel überhaupt in Gladbach. Mhm. Ja, und dann gab es schon gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich vom Trainer zu trennen. Aber ja, in der Vorbereitung kann ich mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin nicht so der Mensch, der viel auf Testspiele gibt oder ich reiß nicht ins Trainingslager oder sonstiges. Aber da ich halt großer Fan des damaligen Trainerteams war, fand ich das alles ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten, aber ja, das Ergebnis kam ja dann ziemlich schnell, dass es lief am Anfang.
Jetzt warst du kurz weg, aber ich glaube, dass du meintest was in der Richtung, dass das Ergebnis sehr schnell kam, dass das nicht so ganz gut lief, ja, mit dem aktuellen, genau, Trainerteam. Ich kann mich da noch an ein Kopf-an-Kopf-Rennen erinnern. Wer feuert zuerst seinen Trainer? Werder mit Skripnik oder der HSV mit Bruno Labbadia, Sebastian? Der war auch schon sehr früh sehr angezählt beim HSV.
Ja, ich finde das ganz spannend. Wenn ich mich zurückerinnere an die Vorbereitung oder so an die Sommermonate, dann haben wir eigentlich nach Hamburg geblickt als Reporter und dann nach Bremen geblickt aus Hamburg und gedacht, oha, das ist eine ähnliche Gemengelage wie hier in Hamburg. Denn beim HSV war auch früh klar, dass Bruno Labbadia durch dieses Konstrukt ohne Peter Knebel und mit Volker Struh, der dann halt mitmischte in Transfers, und Klaus-Michael Kühne, dass der eigentlich gar keinen Bonus mehr hat. Und das hat Dietmar Beiersdorf ja auch später dann nach der Entlassung selbst öffentlich gemacht, dass er gesagt hat, eigentlich haben sie schon im Sommer darüber nachgedacht und am Trainer Zweifel gehabt, aber sie hatten halt gehofft, über die Transfers das drehen zu können. Was ich sagen will, irgendwie hatte man in Hamburg schon das Gefühl, oha, wenn der nicht gut startet, dann geht das ratzfatz hier. Mhm. Und genau dasselbe hatte ich eigentlich natürlich aus der Ferne, aber mit Blick nach Bremen auch so. Man wusste, dass es in der Mannschaft ja auch offenbar rumort hatte, dass halt Aichin nicht wirklich für den Trainer war und dass dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, was sich am Ende ergeben hat, das hat man irgendwie im Sommer, finde ich, schon ein Stück weit kommen sehen können. Insofern muss man eigentlich beiden Vereinen hinsichtlich der Arbeit im Management ein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil wenn Zweifel halt schon vorher da waren und man am Ende so früh den Trainer wechselt, finde ich es eigentlich immer klar, dass man es hätte im Sommer machen müssen, weil am dritten und vierten oder fünften Spieltag einen Trainerwechsel zu vollziehen, ist kein Ruhmesblatt für jede Managementabteilung.
Und kaum kritisiert der Sebastian die sportlichen Führungen von HSV und Werder in einem, da spielt uns die Technik einen Streich und ab jetzt haben wir dich in Telefonqualität zugeschaltet. Du hörst dich ab jetzt an wie der Telefonjoker, Sebastian.
Das ist die gerechte Strafe für meine Kritik wahrscheinlich.
Ja, vermutlich musste es so kommen. Aber wir werden das jetzt auch so bis zum bitteren Ende durchziehen und bis zum bitteren Ende könnte ja auch so ein bisschen das Überschrift für dieses ganze Segment sein. Wir waren stehen geblieben, bevor uns die Technik einen Streich gespielt hat, liebe Johanna, beim 1:4 gegen Gladbach. Du hast gesagt, so sinngemäß das schlechteste Spiel, das es überhaupt jemals gab. Ab dann war Viktor Skripnik Geschichte. Ich mag es auch, dass du dich so wenig in Superlativen aufhältst. Und mit Alexander Nuri kommt ein neuer Trainer. Und ich tue mir bis heute schwer einzuordnen, was er eigentlich bei Werder so getan hat. Das fängt ehrlich gesagt schon mit dem ersten Spiel gegen Mainz 05 an. Das war dann der vierte Spieltag. Man geht noch 1:0 in Führung. Man hat tatsächlich mal für, ich würde sagen, so eine Halbzeit ungefähr das Gefühl, da ist wieder etwas zu spüren, was man in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen hat. Eine Heimstärke und auch ein Zusammenhalt mit dem Publikum. Und dann kippt aber dieses Spiel noch, und zwar in allerletzter Minute. Und es wird ein 1:2. Und da hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, die Ernüchterung war fast größer als nach dem 1:4 unter Skripnik gegen Gladbach.
Was? Definitiv. Wann fielen die Tore noch? Ich habe mir das auch heute nochmal hier irgendwie.
Also das letzte auf jeden Fall in der 92. und ich glaube das andere in der
87. Ja, es war auf 87. glaube ich oder so. Weil man das dann kurz vor knapp noch verloren hat, war man noch so ein bisschen, weil man vorher in den Minuten gesehen hat, dass die ja scheinbar doch Fußball spielen können. Hatte man Hoffnung, dass es trotzdem bergauf gehen könnte, die kommenden Spiele. Mhm. Was ja zum Glück dann eine Woche später, gar nicht mal eine Woche später, ein paar Tage später beim Heimspiel gegen Wolfsburg dann ja auch geklappt hat. Mhm. Da haben wir ja quasi, war es ja fast umgekehrt, der Spielverlauf.
Ja, ziemlich exakt sogar. Also bis auf die kleine Tatsache, dass ihr damals auch noch das 1:0 für Wolfsburg geschossen habt. Das hat Wolfsburg damals auch dringend gebraucht. Das war die Zeit, in der bei denen gar nichts zusammenging. Das war ein Eigentor von Bauer und dann Thie mit dem Ausgleich in der 86. und dann tatsächlich 91. Gebre Selassie und dann 2:1. Und dann setzt jetzt so eine kurze Zwischenphase ein, indem man mal ein paar Punkte eingeheimst hat. Es kommt ein 2:2 auswärts bei Darmstadt. Es kommt ein Heimsieg gegen Leverkusen, der damals den Leverkusen dann sehr, sehr wehgetan hat. Auch von der Art und Weise, da lacht sie.
Ich muss immer an Çalhanoğlu, unseren Freund hier in der Runde, würde ich fast behaupten, denken, der nach dem Spiel gesagt hat, ich hasse es immer, gegen die zu verlieren, weil das dritte Spiel 2016 war, was wir gegen Leverkusen gewonnen haben. Und das hat dann nochmal so, das war nochmal schön nach Abpfiff.
Ja, man hört dich quasi jetzt noch strahlen, wenn du an dieses Spiel denkst. Was ist denn in dieser Phase passiert? Also das waren jetzt dann 3 Spiele, Wolfsburg, Darmstadt, Leverkusen, 7 Punkte. Die ersten 7 Punkte in der Saison 2016, 2017. Kann man das auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Oder waren das halt einfach individuelle Partien mit ein bisschen Spielglück, wo vorher vielleicht ein bisschen Spielpech vorhanden war?
Also böse Zungen in Bremen behaupten ja, dass das Team in den 3 Spielen, beziehungsweise 4 Spielen, wenn man das Pokalspiel dazu nehmen will, unter Skripnik quasi gegen den Trainer gespielt hat. Ich mag sowas ja nicht glauben, dass ein Team sowas macht, weil es ist ja, kommt denen ja nicht zugute. Es kam einem aber schon so vor, weil plötzlich ging es halt wieder, aber das ist halt dann der Trainereffekt, würde ich auch sagen. Es waren plötzlich auch Spieler auf dem Platz, die bei Skripnik keine Rolle gespielt haben, wie Hajrović, der dann auch gegen Mainz getroffen hat und er holt einen Usman Mané hoch, der dann ein paar Spiele gespielt hat, dann auch meist von Anfang an und ja, irgendwie konnten sie es plötzlich dann wieder und dann plötzlich aber auch wieder gar nicht 5 Spiele lang. Aber dann hat man auch irgendwann gemerkt, das hat ja auch der Trainer dann irgendwann angemerkt, dass gefühlt ab der 70. Minute oder die letzte Viertelstunde irgendwie die Luft gefehlt hat, dass die Fitness nicht mehr stimmte und dass dann halt ja aus der Sommervorbereitung der Plan nicht wirklich aufging mit wir trainieren jetzt meistens nur mit Ball und machen nichts für die Kondition oder wie auch immer. Mhm.
Das war so das Training unter Skripnik?
Also es wird schon mehr mit dem Ball gemacht als die Saison davor in der Vorbereitung, so kam mir das vor, aber wir haben auch in den letzten Jahren so oft einen Wechsel beim Fitnesscoach gehabt oder Athletiktrainer gehabt, deswegen jeder hat irgendwie eine andere Philosophie und findet das besser oder der das besser und ich weiß nicht, ob das dann auch daran liegt, dass die Spieler sich von Saison zu Saison quasi wieder umstellen mussten. Ich bin kein Profisportler, ich weiß nicht, wie das sich dann auswirkt oder auf jeden Fall hat man schon gemerkt, dass haben so Spieler wie Junuzovic ja auch in den ersten Spielen gesagt, dass irgendwann die Luft ausging und du fragst dich ja, nach 60 Minuten geht die Luft aus und wie kann das sein? Das ging dann aber jetzt in den letzten Spielen ging es auch besser, weil die scheinbar da ein bisschen dran gearbeitet haben im Training. Mhm.
Ist das auch dann so die Haupterklärung für die Zwischenphase, die da kam? Also es folgen jetzt dann 4 Niederlagen gegen Leipzig, wo auch andere verloren haben in der Saison, aber eben auch zu Hause gegen Freiburg, dann auswärts bei Schalke und zu Hause gegen die Eintracht. Das kann man dann vielleicht eher wieder verschmerzen, aber gerade diese Niederlage gegen den SC, die hat schon wehgetan, auch von der Art und Weise her, oder?
Das auf jeden Fall. Und gegen Leipzig, ich glaube, ich habe danach getwittert, mir war noch nie eine Niederlage so egal. Weil das Spiel von Werder war jetzt nicht schlecht. Das 3:1 war dann auch so ein blöder Konter in der letzten Minute, wo Wiedwald mit vorne war, um eventuell noch den Ausgleich zu schaffen. Das war dann auch egal, ob 3:1 oder 2:1. Aber gerade das gegen Freiburg hier zu Hause, da kassierst du genau wie in Leipzig ein Gegentor, wo der gefühlt übers halbe Spielfeld laufen kann mit Ball an Fuß und niemand greift ihn an und
Maximilian
drin ist das Ding. Mhm. Ja. Und nee. War das das Spiel, wo dann auch Kruse in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren hat und dann daraus auch noch ein Gegentor kam? War das das? Oder war Kruse da noch gar nicht wieder dabei?
Nee, da hat Kruse noch nicht wieder gespielt. Das war das Spiel, in dem es dann den Foul-Elfmeter gab, nach einem sehr, also nicht unbedingt notwendigen Foul im Strafraum von Mané an Gedé. Und Griffo macht dann das 2:0. Dann kommt ihr nochmal zurück mit Garcia in der 67. Aber Abraschi macht dann den Deckel drauf. Und insgesamt war vor allem die erste Halbzeit, war da überhaupt nicht überzeugend.
Nee. Also das war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Da waren wir uns alle danach auch ziemlich einig, dass man das so gar nicht hätte spielen dürfen, wie die das da veranstaltet haben. Ja, es ging ja aber dann auf Schalke quasi genauso schlecht weiter. Mit zwei, ja, quasi Torwartfehlern. Mhm. Aber Wiefeld hatte dann halt auch, er hatte quasi die Chance, sich jetzt zu beweisen, weil Drottny sich ist jetzt auch erstmal komplett raus.
Jetzt warst du wieder kurz weg. Er hatte die Chance, sich zu beweisen, weil Drottny verletzt war und jetzt ist er.
Genau.
Da kann man uns ja auch nochmal die Meinung von Sebastian dazu holen. Du hast ja auch noch wahrscheinlich lebhafte Erinnerungen an Drobny. Ist das dann der Torhüter, den man hinter einer solchen Verteidigung, ja, wie Werder sie hat, haben möchte? Oder siehst du da Handlungsbedarf?
Also ich glaube, Jaroslav Drobny ist kein überragender Bundesliga-Torwart. Aber er ist man weiß bei ihm relativ sicher, was man hat und was man nicht hat. Er hält meiner Meinung nach nicht mehr diese Unhaltbaren. Mhm. Da haben wir in Hamburg dann zum Beispiel im Vergleich zu René Adler, der diese Bälle einfach drauf hat, wenn er fit ist. Was ihn aber auszeichnet, und das war dann ja auch in der Phase, erinnern wir uns an die Endphase der Vorsaison beim HSV, als sich René Adler verletzte und dann das Nordderby anstand, er strahlt Ruhe aus. Ne? Er hat diese mit mir passiert euch nichts Mentalität und ist sicherlich ein Mann für gewisse Spiele. Wenn du den reinwirfst in eine absolut brodelnde Atmosphäre, dann kann man relativ sicher sein, dass der cool bleibt. Dass er über eine Saison eine klare und vor allem starke Nummer 1 ist, das würde ich in Zweifel ziehen. Weil einfach er ist kein Top-Torwart mehr.
Aber Wiedwald doch irgendwie auch nicht, oder Johanna? Also ich meine, Werder ist jetzt auch nicht mit einem Geldspeicher gesegnet, der da irgendwo hinterm Deich steht. Ist das tatsächlich ein Thema, dass man vielleicht auf der Torhüterposition noch irgendwas macht im Winter?
Ich weiß nicht, ob schon im Winter was klappt. Ich glaube eher nicht. Wunschkandidat ist und bleibt eigentlich Kuhn Castells, der ja schon mal ein halbes Jahr bei uns war und zum Ende der Saison, ich will jetzt nicht lügen, 5 bis 7 Spiele gemacht hat und Raphael Wolf aus dem Tor verdrängt hat. Mhm. Den wollte man wohl angeblich schon im Sommer holen, aber dann hat Hacking ihn zur Nummer 1 in Wolfsburg gemacht. Dann ist Hacking weg, dann hat Castells sich auch, glaube ich, kurzzeitig verletzt und jetzt ist Benaglio wieder die 1. Aber ich glaube nicht, dass sie den im Winter gehen lassen. Ist halt auch die Frage, wie lange bleibt Ismail der Trainer? Was kommt für ein Sportdirektor bei denen? Was haben die davor? Aber spätestens im Sommer würden sie den, glaube ich, gerne holen. Da haben wir letztens im Weserfunk auch schon drüber geredet, weil beide Verträge sowohl von Wiedwald als auch von Drobny laufen im Sommer aus. Von Wiedwald, der wird sich bei einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängern, aber wenn Drobny sich nicht verletzt, wird Wiedwald nicht auf die Spiele kommen. Und dann ist halt die Frage, stellen wir einen ganz jungen Torwart wie Michael Zetterer in unser Tor oder holen wir einen gestandenen Torwart, der halt schon einiges profispielmäßig auf dem Buckel hat, wie Castells halt. Mhm. Aber da lassen sich auch wirklich in die Karten gucken.
Ich glaube nicht, wenn ich kurz einschieben darf, dass Jaroslav Drobny einer ist, der Werder viele Punkte kosten wird.
Nee, das auch
nicht. Das würde ich aus der Ferne sagen, bei Wiedwald durchaus mal gehabt. Ne? Das Wiedwald hat ja schon den einen oder anderen Flatterball drin gehabt. Also ich wollte jetzt, das ist jetzt schon eher ein Plädoyer für Drobben. Ich finde, er ist halt nicht mehr dieser Mann für die unhaltbaren Bälle. Aber ich finde, er ist ein sehr stabiler Torwart mit einer geringen Fehlerquote. Und dass der jetzt Werder wahnsinnig viele Punkte kosten wird, das glaube ich nicht.
Nö, das denken wir hier auch nicht. Aber da Wiedwald jetzt in einer Saison zweimal abgesägt wurde, könnte man jetzt nicht im Winter sagen, so, wir haben uns jetzt wieder auf Wiedwald als Nummer 1 festgelegt. Ich glaube, das geht mental auch gar nicht mehr. Klar, und ich glaube, dafür hat Drobny halt auch ganz gute Spiele aus seinem Hamburg mit seinen Abschlägen ganz gute Spiele gemacht. Und der wird Rest der Saison im Tor stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil
den Gedanken, den ich dann noch hatte dazu, ist, ihr braucht ja auch jemanden, der diese junge und nicht gerade gut sortierte Abwehr irgendwie führen kann. Und da habe ich halt ehrlich gesagt von Wiedwald in den Spielen, die er gemacht hat, wenig gesehen, was bei mir überhaupt den Eindruck erweckt hat, dass er da überhaupt irgendwas geführt hat. Und Drobny traue ich das eher zu. Und das ist für mich so immer noch das wichtigste Thema bei Werder. Was macht man gegen Gegentore? Also jetzt schon wieder 34 Tore kassiert. Natürlich die schlechteste Abwehr der Liga. Auch in diesem Rennen ist man knapp vor dem HSV mit 31 Gegentoren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das ist ja eigentlich das grundlegende Problem bei Werder Bremen. Und ich glaube nie, dass das eine 1:0, 1:0, 0:0 Mannschaft werden wird. Das passt vielleicht auch nicht. Aber der Werder-Weg muss ja auch nicht sein, dass man immer die schlechteste Abwehr der Liga hat. Denn das baut ja auch einen ganz anderen Druck auf die Offensive auf.
Das stimmt. wir kennen es hier nicht anders. Ich, wenn ich wüsste, wie man das hier abstellen könnte, dann...
Siehst du denn überhaupt, dass versucht wird, das abzustellen? Denn ehrlich gesagt, ich beschäftige mich ja ganz gerne mit Taktik, ich kann da so wahnsinnig wenig erkennen, was Alexander Nuri, also ich sehe da keine Handschrift oder sie ist so krakelig, dass ich sie nicht entziffern kann. Und gerade in der Abwehr würde ja schon ein bisschen Struktur vielleicht helfen.
Ich glaube, der wird in der Wintervorbereitung auf Dreierkette umstellen. Das war sein Lieblingssystem in der U23. Mhm. Ich finde, dafür haben wir auch ganz gute Spieler und
hat ja auch schon gegen Hoffenheim tatsächlich geklappt. Das war ja das erste Spiel mit einer klassischen Dreierkette mit Sané, Moisander und Velikovic. Und dann Garcia und Bauer, die sich dann zurückfahren haben lassen gegen den Ball. Das hat ja da auch schon ganz okay geklappt. Also das ist so die Ausbaustufe 2, die ich also erwarten kann nach der Pause.
Ja, also das denke ich schon. Und unsere Hoffnungen liegen ja darauf, dass Marc Frede mal verletzungsfrei bleibt, mehr als 5 Spiele. Mhm. Und weil das hast du jetzt schon gemerkt, seitdem er wieder da ist, dass der einfach schon so eine Stabilität reinbringt. Gut, wir haben auch die Gegentore kassiert, aber warum auch immer hat diese Mannschaft plötzlich eine Sicherheit dann in manchen Situationen, die sie vorher nicht hatten. Und das liegt an Philipp Bargfrede. Und das ist sehr lustig eigentlich. Aber deswegen hoffen, dass es mit ihm dann klappt und vielleicht ein gutes Duo mit Delaney, der ja heute seinen ersten Tag in Bremen hatte. Mhm. Dass man auf der 6. Position auch mal ein bisschen Konstanz reinbringt, weil das hatten wir in den letzten Jahren ja auch nicht wirklich, weil Philipp Bargfrede quasi die Nummer 1 ist auf der Position, er aber gefühlt 24 von 34 Spielen ausfällt. Und man hat irgendwie nie Ersatz geholt und. Mhm.
Eins der besseren Spiele von Werder, wo Bargfrede noch nicht mit dabei war, war ja dann das Derby gegen den HSV. Ich denke, da werdet ihr beide sehr lebhaft
erinnern. Das war eins der besseren Spiele?
Also, meiner Theorie nach schon, denn ich hätte ehrlich gesagt gedacht, als ich gesehen habe, Gregoritsch, 3. Minute, Werder liegt zurück, dachte ich mir, jetzt zerbröseln die. Und zwar so richtig heftig, aber zweimal zurückgekommen. Einmal mit Bartels, einmal mit Gnabry. Ich fand tatsächlich, es war eins der besseren Spiele. Und irgendwie war es dann auch so ein Nordderby, da müsst ihr beide mir jetzt widersprechen, wo ich dann den Eindruck hatte, am Ende konnten beide eigentlich damit ganz gut leben. Keiner hat sein Gesicht verloren. Jeder hat so ein bisschen eine Aufwärtstendenz gezeigt, gerade bei Werder, also nach den vielen Niederlagen in Folge. Ich hab nicht auf Werder gesetzt in diesem Spiel. Aber du fandest es wohl nicht so gut, was?
Ich würde dir gerne ein Kompliment aus Hamburg rüberschieben. Ich fand es echt von Werder, ich war von Werder stellenweise fast beeindruckt. Ich finde, die haben nach vorne hin den HSV so dermaßen Probleme gestellt. Okay, das haben davor schon andere Vereine geschafft, so gegebenermaßen.
Aber ich, so
fand,
viel?
Ich fand Werder, gerade auch wenn Max Kruse, ich glaube, es war sein zweites Spiel, da hast du gesehen, dass er Ansätze hat, nicht nur am Bauch, sondern auch im Spiel.
Das war klar.
Dass man wirklich spürte, so wenn der ins Rollen kommt, und das hat er dann ja, finde ich, in den Wochen danach auch gezeigt, dass er halt Werder eine absolute Verstärkung ist. Und also ich fand Werder in Hamburg wirklich gut und auch spielerisch viel weiter als den HSV zu diesem Zeitpunkt. Und ich gebe auch Max recht, auch für den HSV war es ein kleiner Aufwärtstrend. Das war davor dieses 2:2 in Hoffenheim. Das mit viel, viel Glück errungen wurde. Und Werder war dann eigentlich das erste Spiel, wo man auch eine eigene Idee nach vorne erkennen konnte und eigene Ansätze erkennen konnte. Dieses 2:2 war natürlich viel zu wenig, weil weiterhin der erste Sieg gefehlt hat. Aber es war eigentlich das erste Mal, dass man in Hamburg das Gefühl hatte, oha, die können ja doch ein Spiel nach vorne gestalten. Die können ja doch in der Lage sein, vielleicht Spiele zu gewinnen. Und das Gleiche fand ich galt aber für Werder. Katastrophale Abwehrfehler. Aber auch wirklich Schwung und Offensivfreude nach vorne. Ich fand das Derby nicht so schlecht, wie es von vielen Leuten gemacht wurde im Nachhinein.
Ich habe scheinbar nach dem 1:0 zu viel Schnaps, ne, getrunken.
Hast du bei jedem Torschuss einen Schnaps getrunken? Weil da ging es ja in der ersten Halbzeit ordentlich hin und her. Das würde es erklären.
Ich weiß noch, da stand Schnaps und Bier auf dem Tisch.
Das war natürlich kein hochklassiges Derby.
Ja, klar.
Aber es war total mitreißend und.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, uns oder mir hat in der Mannschaft dieses Derby-Fieber gefehlt, was Jahre vorher hier immer war. Mhm. Und das war gefühlt gar nicht, außer vielleicht bei Finn Bartels. Und da weiß man auch, woher es kommt. Da hatte zum Beispiel ein Sebastian Prödel, der bei Facebook irgendwas geschrieben hat vor dem Derby, vor dem Spiel. Und der hatte gefühlt mehr Derby-Stimmung als die Spieler auf dem Platz. Mhm. Und ich glaube, das war so ein Teil, der bei uns mit da reingespielt hat. Und halt, dass unsere Ultras wieder nicht reingelassen wurden in die Stadt und so weiter, aber es ist ein anderes Thema, da möchte ich auch überhaupt nicht drüber reden. Und ja, wir waren danach eher, ja, wenn man jetzt schon mit einem Unentschieden gegen den HSV quasi zufrieden sein muss, oder wenn es für mehr nicht reicht, ich, ohne den HSV jetzt schlecht machen zu wollen, aber wir oder ich war alles andere als glücklich, sage ich mal, danach. Aber wenn ich mir euch beiden hier so anhöre.
Es war am Ende zumindest ein Spiel, das beiden. Naja, aber es war doch am Ende zumindest ein Spiel, das wirklich tatsächlich beiden in die Spur geholfen hat. Werder hat die nach vielen Niederlagen in Serie den Trend gestoppt und danach dann ja auch tatsächlich gewonnen. Beim HSV war es genauso. Ich fand, dass ein Aufwärtstrend, bin ich bei Max, in dem Spiel zu erkennen war, bei beiden, und der hat sich dann auch tatsächlich ja in den folgenden Spielen bestätigt.
Ja, das stimmt schon.
Siehst du, wir haben es damals kommen sehen, Johanna.
Aber wenn du keine Komplimente aus Hamburg haben willst, dann.
Doch, gerne. Das krieg ich selten.
Ja, denn das, was jetzt kommen sollte, war ja dann die zweite gute Phase der Saison bei Werder. Jetzt nach diesem tollen Unentschieden, da sind wir uns ja alle drei einig in dieser Runde, ging es ja dann weiter mit 2 Siegen gegen Ingolstadt und dann noch 2 Unentschieden gegen, also 2 Siege gegen Ingolstadt und Hertha, nicht 2-mal gegen Ingolstadt, und dann noch ein Unentschieden gegen den FC und das schon angesprochene Unentschieden gegen Hoffenheim. Und da hatte ich den Eindruck, der wesentliche Treiber dann von dieser Zwischenerfolgsserie war dann, dass dann tatsächlich mal die Offensive wieder zur Verfügung stand mit allen wichtigen Spielern. Und da hat auch Max Kruse nochmal einen draufgelegt, auch im Vergleich zum Derby, was Sebastian schon angesprochen hat.
Also es macht schon Spaß, sich Kruse, Bartels, Gnabry und auch Pizarro anzusehen, das muss man schon sagen.
Und das ist ja auch so ein bisschen überspitzt formuliert euer Strohhalm, oder? Also weil wenn wir alle nicht wissen, wie ihr die 34 bekämpft bekommt, die Abwehrschwäche, dann liegt das Heil ja in der derzeitigen 20, das sind die erzielten Tore.
Ja, das stimmt. Aber gut, das früher war die Devise immer eins mehr schießen als kassieren. Das läuft jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr so, aber wir haben ja schon immer gerne eher 5-4 gespielt als 1-0 gewonnen, deswegen.
Ja, es folgt einer gewissen Logik. Wenn man sich jetzt die Offensive bei euch näher anguckt, wir haben ja die entscheidenden Namen jetzt schon genannt, dann sticht Serge Gnabry da klar raus, hat 7 Treffer gemacht von diesen 20 erzielten Toren und war ja auch ein Neuzugang im Sommer. Ich glaube, es ist jetzt, man muss sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das war der wichtigste Neuzugang für diese Saison.
Ja, es wäre halt echt interessant gewesen, ihn von Anfang an mit Kruse zusammen zu sehen, aber der hat sich ja dann in Lotte direkt verletzt. Nee, muss man schon sagen. Aber das, sei es der Kruse-Transfer und hinterher Gnabry, dass so Spieler dann halt auch zu uns kommen und sei es in Gnabrys Fall eventuell nur für ein Jahr, hätte ich nicht mit gerechnet, weil Werder Bremen hat zwar noch den Klang, aber ja, läuft halt nicht so die letzten Jahre, dass man das unbedingt erwarten könnte, dass so Spieler trotzdem noch zu uns kommen.
Ja, aber lief ja auch mit merkwürdigen Begleitumständen ab, aber ich will jetzt hier keine Spekulationen lostreten, ob da jetzt der FC Bayern involviert war oder nicht. Das war mir ehrlich gesagt zu sehr Komödienstadel mit merkwürdig vielen Aussagen und das ist ja irgendwie dann auch nicht wirklich sportlich jetzt bedeutsam. Was denkst du denn, was jetzt in der Winterpause passieren muss mit Blick auf die Rückrunde, außer dass du erwartest, dass jetzt auf Dreierkette umgestellt wird?
Ja, das erwarte ich schon. Ja, einfach, dass man mal defensiv mehr Stabilität reinbringt. Egal wie. Sei es dann mit der Dreierkette beziehungsweise Fünferkette, wenn der Gegner kommt. Der Kader wird noch ausgedünnt. Heute fing es schon an mit dem Wechsel von Fröde zu den Kickers aus Würzburg. Ein paar Leute wurden noch zur U23 verbannt, sage ich jetzt mal drastisch.
Wer ist das, der da verbannt wurde? Habe ich nicht mitbekommen.
Petzos, Sommerneuzugang und Sternberg.
Okay.
Ja, Jan und Yatta Barré waren ja schon während der Hinrunde degradiert worden.
Sternberg war doch auch mal so ein Talent, auf das man viel Hoffnung gesetzt hat. Bei Werder. War das nicht so die Generation, aus der dann auch Hartherz kam und Füllkrug, wenn mich nicht alles täuscht? Oder ist das dann schon?
Das war mit T und Trinks und Tribul, der jetzt in Den Haag spielt, wie ich jetzt mal gelesen habe. Ja, das war mal so eine Generation. Nee, da gehörte Sternberg meines Wissens nicht dazu. Ich war ziemlich begeistert von ihm in der Regionalliga damals, aber je höher es dann ging, ohne ihm was Böses zu wollen, er ist kein Bundesligaspieler. Muss man leider so sagen.
Wen hast du so auf dem Zettel außerhalb eurer Offensive, wo du sagst, der könnte in der Rückrunde für euch ganz wichtig werden? Also klar, Bargfrede ist eh klar, dann die Offensiven haben wir schon angesprochen. Gibt es irgendwie so ein schlummerndes Talent? Das hat ja Werder schon immer mal wieder hinbekommen, auch in den vergangenen Jahren, da nochmal jemanden reinzuwerfen.
Also wem ich es zutrauen würde von den jungen Spielern, ist Niklas Schmidt. Definitiv.
Der ist ein Mittelfeldspieler. Was zeichnet ihn aus?
Es macht unfassbaren Spaß, ihm zuzusehen. Er hat ja auch jetzt schon 1-2 Bundesliga-Minuten und sogar einen Assist für sich gewinnen können. Allein seine Standards sind herrlich. das, was Junuzovic früher bei uns gemacht hat, das macht er dann gerne mal in der U23 oder letzte Saison ja noch in der U19. Deswegen, ich möchte ihm auch gar nicht jetzt zu hoch loben, weil er es alles in der A-Junioren-Bundesliga gemacht hat, aber du siehst da schon jetzt in der dritten Liga, da kommt er jetzt zum Einsatz, dass er viel Spaß bringen könnte, vor allen Dingen mit Jojo Eggestein im Zusammenspiel. Die beiden verstehen sich blind, aber ich glaube, Jojo Eggestein würde ich da noch mehr Zeit geben. Wir haben ja beide im Sommer mit Profiverträgen ausgestattet und da haben viele jetzt gedacht, jetzt wird Eggestein im Sturm neben Pizarro sein, aber das hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das noch nicht so schnell gehen wird. Ja, aber Schmidt würde ich das definitiv zutrauen, aber auch wir sind alle sehr gespannt auf Delaney, weil viel aus Kopenhagen konnte man ja in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt sehen. Und mehr als YouTube-Videos wollen wir uns dann doch mal ansehen. Also da bin ich auch echt gespannt. Aber so wie der in Kopenhagen verabschiedet wurde, die sind, glaube ich, jetzt noch am Weinen, dass er gegangen ist.
Das ist immer ein gutes Zeichen, oder?
Ja, weil da siehst du, der Junge hat wohl gute Sachen gemacht und wir hoffen, dass das hier so weitergeht.
Hast du schon ein Gefühl dafür, für welche Planstelle er eigentlich geholt wurde? Also er ist ja ein zentraler bis linker Mittelfeldspieler. Soll der ins defensive Mittelfeld oder rüstet ihr die Offensive weiter auf? Klar, weil warum solltet ihr auch was für die Defensive machen?
Eben. Nee, ich denke mal schon, dass er für die Defensive geholt wurde. Dass man jetzt vielleicht doch mal denkt, es kann sein, dass Barkfried mal ausfällt. Oder, ja. Nicht gerade auf den Flügeln haben wir gefühlt etliche Spieler, die wir da einsetzen können. Deswegen denke ich mal, dass der definitiv für die Zentrale eine Defensive geplant ist, eingeplant ist.
Wir haben noch Hörerfragen bekommen. Zum Teil haben wir sie schon beantwortet. Flachland, Knipser und der Netfuller, der dir ja wahrscheinlich auch bekannt ist. Ja. HSV-Fan hat unter mitmachen.rasenfunk.de auch eine Frage gestellt. Er fragt, wie lange kann Werder Bremen noch wettbewerbsfähig bleiben ohne Geld von Externen? Er nennt da als Beispiel Investoren oder Verkauf des Stadionnamens zu bekommen. Wie ist denn die finanzielle Situation derzeit?
Wir haben zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben, wurde auf der Mitgliederversammlung im November bekannt gegeben. Aber ganz ehrlich, das stellen wir uns hier auch die Frage. Und Filbri ist auch gar nicht so abgeneigt, dass man mal auf den Zug aufspringen könnte, was einen Investor angeht. Aber wir würden das nie so machen wie in Hamburg mit Kühne oder wie auch immer. Ich glaube, da kommen sie zu weit ab von ihrem hochgelobten Werder-Weg, den wir Fans ja nicht so gerne hören, wenn wir ehrlich sind.
Warum hört ihr den nicht so gerne?
Ja, es ist Quatsch, also.
Weil es so eine Art Floskel geworden ist, oder?
Ja, schon. Und also ich war die letzten Jahre immer bei den Mitgliederversammlungen und du hörst immer, du wartest nur darauf, den Tweet absenden zu können, dass Ersatz gefallen ist. Das W in SVW steht für wir. Oder Werderweg. Und du denkst, oh, juhu. Da ist es wieder. Nee,
Aber ist es nicht auch ein bisschen so, also ich als jemand, der ganz weit entfernt von Bremen sitzt, geografisch, ich empfinde es tatsächlich so, dass im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, die da unten drin stehen, Werder schon seine Linie durchzieht und dass da auch der Zusammenhalt mit den Fans, jetzt mal im Ernst, ja, das war doch der wesentliche Treiber, der den Nichtabstieg verhindert hat oder zumindest euch vor der Relegation bewahrt hat in der letzten Saison. Ich meine, wir haben ja noch drüber gesprochen, dass ihr ja noch euren eigenen Wonderwall-Hashtag da etabliert habt und This is Osterdeich und so weiter und so fort. Also, nein? Bitte?
Das hat ein Sky-Kommentator gesagt und der Verein hat das aufgenommen. Da haben wir Fans nichts mit zu tun.
Aber von euch war Green White Wonderwall.
Ja, das kam von den Fans, ja.
Was ja eh viel, viel besser ist, das sind wir uns ja eh klar einig. Aber du verstehst ja schon meinen Punkt. Also ich hatte schon den Eindruck, ja, das ist so das wesentliche Pfund von Werder. Eine Offensive.
Was das angeht, ist der Werder-Weg auch super, aber so finanziell und alles. Da muss man jetzt aber auch mal ein Lob an Aikin im Nachhinein aussprechen, weil der hat super gewirtschaftet. Der hat Leute aus der Mannschaft bekommen wie Ilija und Obraniak, die nicht gerade wenig verdient haben, aber nichts gebracht haben, muss man klar sagen. Er hat Spieler für kaum bis gar kein Geld geholt, die wir dann für teuer Geld verkauft haben. Und das, muss man sagen, hat der echt super gemacht. Und auch wenn viele Dinge nicht so liefen, weil er halt, ja, das ist nun mal so bei Werder, du musst irgendwie Werderaner sein und diesen Stallgeruch scheinbar an sich haben, um hier erfolgreich zu sein, weil, das heißt erfolgreich, aber irgendwie anzukommen, weil es hat mit Dutt nicht funktioniert und mit Aikin im Endeffekt dann auch nicht wirklich. Aber wie gesagt, bei ihm war nicht alles schlecht. Baumann hat jetzt auch schon viel richtig gemacht. Skript mit die Sache mit Skripnik gehört definitiv nicht dazu. Aber das, man muss auch sehen, das ist auch seine erste wirkliche Station im Profifußball in der Branche. Und da muss man auch mal Fehler irgendwie zulassen können. Auch wenn das dann so große sind wie erst wir verlängern mit dem Trainerteam und beurlauben es nach 3 Spieltagen. Aber ja. Aber um auf den Herrn Ned Fuller zurückzukommen, ich glaube, mit Stadionnamen verkaufen tun wir uns sehr schwer hier in Bremen. Ich glaube, da würden sie eher irgendwie von einem Investor oder wie auch immer Unternehmen aus Bremen, keine Ahnung, oder um zu da irgendwie was annehmen. Aber damit kenne ich mich auch viel zu wenig aus, um da irgendwie großartig was sagen zu können.
Hm. Ja, gut, ist ja schon mal interessant zu wissen, dass es eine schwarze Null gibt. Ja. Das hat ja nicht mal der große HSV geschafft. Aus anderen Gründen. Bevor wir zum HSV kommen, Johanna, unter welche Überschrift würdest du denn die Hinserie von Werder Bremen stellen?
Ja, da hatte ich eben im Werder-Training noch mit ein paar Freundinnen drüber gesprochen und es war mehr so ein Joa oder ein Same Procedure as Last Year. Also man kann nicht wirklich eine Überschrift finden, finde ich, weil es halt 2 richtige Tiefs gab, aber dann auch 2 Hochs und ein Hoch hält gerade an, deswegen ist man gerade etwas positiv gestimmt.
Hm. Ja, das ist ja vielleicht auch schon eine Aussage an sich, dass man irgendwie auch nach 16 Spieltagen das Gefühl hat, keine Ahnung, was in der Rückrunde passiert. Das könnte sowohl also krachend auf dem 18. Tabellenplatz einschlagen, als auch mit irgendeiner komischen Serie zum Rückrundenstart, so wie damals unter Skripnik, als noch alles gut war, könnte es auch weiter nach oben gehen. Das ist ja auch für sich an sich auch eine Aussage. Und die Frage ist ja, wie viel genauer wir die Prognosen beim HSV machen können. Da ist jetzt der Sebastian in der Pflicht, da können wir uns zurücklehnen, Johanna.
Sebastian,
welche Überschrift würdest du denn der HSV-Hinserie geben?
Also bis zum 12. Spieltag würde ich die Überschrift geben, schlimmer geht immer, weil man eigentlich aus den letzten Jahren Chaos gewohnt war, auch mit vielen personellen Fehlentscheidungen und das eigentlich in dieser Saison wirklich nochmal getoppt wurde mit diesem unsäglichen Eiertanz zu Bruno Labbadia, die Beiersdorf eigentlich nach dem 3. Spieltag über die Öffentlichkeit mehr oder weniger zum Abschluss freigegeben hat, ihn dann aber noch 3 Wochen weiter oder 3 Spiele weiter hat gewähren lassen. Und eigentlich ging die Geschichte ja schon im Sommer los, wenn man zurückgeht. Mit den Aussagen von Klaus-Michael Kühne, der in Zweifel gestellt hat, ob Bruno Labbadia die Mannschaft in Form kriegt. Wobei ich diese Kühne-Rolle, die auch gerade angesprochen wurde, ein bisschen zweigeteilt sehe. Ich finde eigentlich nicht, dass Klaus-Michael Kühne das Problem des HSV ist. Im Gegenteil, er ist halt mehrfach schon der finanzielle Retter gewesen. Und dass dann so ein Mann, der so viel Geld gibt, gelegentlich auch mal was sagt, ist, glaube ich, auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, wie die Führung damit umgeht, nämlich gar nicht. Als dieses Zitat kam, Ende August, Anfang September. Man muss sehen, ob Labbadia die Mannschaft in Form kriegt. Da hätte ich mir persönlich erwartet, dass die Beiersdorfer klarstellt, okay, Klaus Michel ist unser Geldgeber, aber wir sind die Bosse und natürlich kriegt Bruno die Mannschaft in Form. Mhm. Die Fehler machen die Verantwortlichen, nämlich indem sie das Geld von Klaus-Michael Kühne verjubeln und bislang nicht gewinnbringend eingesetzt haben. Und dass sie halt diese Aussagen, die dann halt von so einem Geldgeber dann und wann mal kommen, wohl sie merken auch viel, viel seltener als in der Vergangenheit, dass sie die halt stehen lassen und nicht darauf reagieren und die eigenen Angestellten nicht schützen. Daraus ist halt eine Gemengelage in Hamburg entstanden, schon sehr früh in der Saison, wo eigentlich jeder ahnte, wo das hingeht. Eigentlich war nach dem 1-1 gegen Ingolstadt zum Start schon klar, okay, wenn wir jetzt nicht schnell die Kurve kriegen in Leverkusen gegen Leipzig, dann brennt hier der Baum und es ist genauso gekommen. Und da hat das Ganze halt eine Eigendynamik genommen, die auch Markus Gisdol zunächst nicht stoppen konnte. Das war schon bemerkenswert. Und man musste sich wirklich Sorgen machen, hatte ja zwischenzeitlich mit den ersten Spielen unter Markus Gisdol, also hatte ich persönlich gar keine Idee, wie diese Mannschaft in der Lage sein will, ein Bundesligaspiel zu gewinnen, weil nach vorne keine Idee zu erkennen war, weil sie nach hinten anfällig waren und weil auch dieser Geist, dieses Miteinander völlig gefehlt in der Mannschaft.
Kein HSV-Weg in Sicht. Ja, lass mal noch mal kurz auf den Sommer zurückblicken, weil das ist ja wirklich... der berühmte Hamburger Weg führt allzu oft in Sackgassen. Wenn wir auf den Sommer zurückblicken, das ist ja durchaus erstaunlich, dass man so viel Geld für Transfers ausgeben kann und dann dennoch du zu einer Aussage kommst, der ich nicht widersprechen würde. Man hatte auch unter Gisdol am Anfang arge Bedenken, wie man überhaupt irgendein Spiel gewinnen soll. Es kam Kostic vom VfB Stuttgart, es kam Douglas Santos, Halilovic, der Elb Messi. Da wurden auch wieder kleine Brötchen gebacken in so manchen Medien, die allerdings auch eher bolivardesk verankert sind. Bobby Wood von Union Berlin, Luca Waldschmidt von Eintracht Frankfurt, das waren so jetzt die wichtigsten Transfers, glaube ich. Und das erste, was einem da ausfällt, ist, auch der HSV nicht gerade gesegnet mit der betonlastigsten Abwehr aller Bundesligisten, aber für die Defensive wurde da nicht so richtig viel getan. Und das war ja wesentlich auch einer der Konfliktpunkte zwischen Labbadia und Kühne Beiersdorfer, wenn ich das richtig mitverfolgt habe aus der Entfernung.
Genau, und das war vor allem auch einer der ganz großen Konfliktpunkte zwischen Didi Beiersdorfer und Bruno Labbadia, die auch letztlich zum Zerwürfnis zwischen beiden geführt haben, weil sich beide eigentlich, man muss dem HSV zugutehalten, dass sie gerade eine definitive wahnsinnige Verletzungspech hatten. Es ging ja los mit dem Fahrradsturz von Louis Holtby im Schweiz Trainingslager, dann dem Jochbeinbruch von Spanisch im zweiten Trainingslager in Hasewinkel. Dann hat sich mit Joan Giroud der Kapitän verletzt. Das heißt also ausgerechnet, da wo nach dem Abgang von Goiko Kantscher Personal gesucht wurde, fehlten halt auch ein Albin Ekdal, habe ich ganz vergessen. Der fehlte ja auch eigentlich die komplette Zeit wegen Sprunggelenkproblemen. Das heißt, Doppelsechs und Innenverteidigung wurde eigentlich permanent hinterhergeschoben. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Und schon vor diesen Verletzungen haben die Beiersdorfer und Bruno Labbadia betont, sie müssen auf der Position personell nachrüsten. Dies ist aber nicht geschehen. Offenbar, wie man später dann, oder wie später bekannt wurde, weil beide sich nicht einigen konnten auf Kandidaten. Da gab es Kandidaten aus Brasilien, da gab es diverse Gespräche. Es hat nicht funktioniert. Trotzdem muss man ihm natürlich das vorwerfen. Und am Ende, wie ich finde, muss man es auch Didi Beiersdorfer vorwerfen, weil er ist als Vorstandsboss und Sportchef in Personalunion, ist er derjenige, der Hut auf hat und der dann am Ende sagen muss, so, dann holen wir halt für diese Position Spieler. Dass am Ende da eine Unterbesetzung stattgefunden hat und dann natürlich die Verletzung dazukommt, hat dann genau dieses Gemisch ergeben, dass das einfach nicht funktionieren konnte. Und das ist sicherlich das größte Versäumnis gewesen, dass er jetzt auch gerade aufgearbeitet wird, obwohl jetzt nach und nach die Spieler zurückkommen. Sparge ist wieder gesund, Ekdal hat jetzt eine vernünftige Vorbereitung quasi in der Saison absolviert, den hat der Markus Gisdol einfach mal 3-4 Wochen rausgelassen, um ihn vernünftig aufzubauen, damit er sich nicht von Verletzung zu Verletzung handelt. Und dennoch hat man jetzt mit Mergin Mavrai den ersten Innenverteidiger geholt. Tim Klose soll noch ein Anflug sein, also es wird genau auf der Position wird nachgerüstet und ich glaube, dass das der einzig richtige Weg ist.
Warum passiert das erst jetzt? Was hat sich da verändert? Und ist es der Druck durch die...
Zu den, Ja, es ist einfach, also das Problem wurde ja erkannt, aber es haben sich tatsächlich Bruno Labbadia und Dietmar Beiersdorfer nicht einigen können auf Spieler. Und das ist natürlich ein katastrophales Versäumnis gewesen des Sommers. Aber es war ja früh erkannt worden, dass das aufgearbeitet werden muss. Ja, das hat ja einfach der Saisonverlauf gezeigt.
Und du wolltest gerade noch etwas einschieben. Wir haben hier eine kleine Latenz in unserer ganz modernen Telefonleitung.
Ja, ich wollte zu den... Du hast ja gerade die Neulinge aufgezählt und an der Stelle würde ich gerne zumindest teilweise Lanze für Dietmar Beiersdorfer brechen, weil man muss natürlich sagen, auffällig an den Neulingen ist, sie sind alle unter 24 gewesen und Philipp Kostic ist jetzt ein bisschen gekommen, Bobby Wood hat, finde ich, seine Ansätze gezeigt, also es ist dem HSV mit dem Kühnegeld zumindest gelungen, tatsächlich Spieler zu kaufen. Gesetzt den Fall, dass die Entwicklung normal oder erwartungsgemäß verläuft, dann sind das natürlich Spieler mit Potenzial, die auch für gehöriges Geld weiterverkauft werden können oder die aber auch beim HSV nächste Entwicklungssprünge gehen können. Und ich finde, gerade in der Offensive hat der HSV, als dann das Konzept von Markus Gisdol gegriffen hat, hat der HSV tatsächlich in der Offensive gezeigt, dass Potenzial in diesen Spielern schlummert. Und ich bin auch eigentlich der festen Überzeugung, wenn es dem HSV gelingt, jetzt die Defensive so aufzurüsten, wie sie es vorhaben, dass dann aufgrund der Offensivspieler ausreichend Potenzial ist, da die Saison noch zum vernünftigen Ende zu führen.
Bevor wir jetzt auf die Gisdol-Zeit blicken, würde ich dann ganz gerne mit dir noch so einen Schlussstrich unter Labbadia beim HSV ziehen. Wie fällt denn so deine Bilanz aus seiner Amtszeit beim HSV?
Ich finde, es gab am Ende durchaus triftige sportliche Gründe, sich von ihm zu trennen, weil es ihm ganz offensichtlich nicht gelungen ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln, gerade auch die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Das hat ja nicht nur der Fehlstart in dieser Saison gezeigt, sondern ja auch schon der Fakt, dass der HSV im gesamten Kalenderjahr 2016 zum Zeitpunkt der Labbadia-Entlassung die schlechteste Mannschaft war. Also da hat diese Entwicklung nicht mehr stattgefunden, gerade von den Jungspielern. Trotzdem muss man die Ära Labbadia sehr positiv bewerten. An erster Stelle steht seine Rettung, steht aber auch die Art, mit der der HSV gelebt hat. Der hat keine Rolle gespielt, der war halt die Figur, die immer vorangegangen ist. Und der auch, wie ich finde, in dieser Phase 2015 den HSV tatsächlich alleine gerettet hat. Er ist vorwegmarschiert. Er hat sich hingestellt, er war unheimlich präsent in den Medien, hat die Fans mitgenommen, also der hat wirklich etwas Großartiges geleistet, was, glaube ich, so viele andere in der Situation nicht hingekriegt hätten, weil er halt auch wirklich diesen Verein gelebt hat. Das kann man ihm trotz seiner vielen Stationen, kann man ihm abnehmen, dass Hamburg für ihn schon was Besonderes war und ist. Und nichtsdestotrotz ist diese Weiterentwicklung ist ihm halt nicht gelungen. Und deswegen glaube ich, gab es, wie gesagt, triftige Gründe, das zu machen. Fraglich war halt nur, oder fragwürdig war, wie es vorgenommen wurde. Dass man eigentlich seit dem Sommer meiner Meinung nach die nötige Rückendeckung nicht mehr gegeben hat. Und dann hätte man konsequenterweise vor der Saison den Schlussstrich ziehen müssen, wenn das Vertrauen da schon gefehlt hat und nicht ihn noch dann 4-5 Wochen lang vorführen.
Ja, und warum passiert sowas immer wieder beim HSV? Also jetzt nicht immer in der drastischen Art und Weise, aber so eine, manchmal ist man sehr, sehr entscheidungsfreudig und so mancher Trainer ist da schneller vom Stuhl wieder geflogen, als er sich hinsetzen konnte. Und in dem Fall hört sogar jemand wie ich, der jetzt nicht so nah am Verein dran ist, schon in der Sommerpause, dass es da an allen Ecken und Enden knirscht. Dann gibt's irgendwelche Treffen zwischen Kühne, Kallmund, Volker Strutt, dem Berater, wenn ich richtig informiert bin, und Beiersdorfer, bei denen Labbadia nicht ist. Das sind ja deutlichste Signale. Ist man da lethargisch? Hofft man da, dass es doch irgendwie funktioniert? Oder woran liegt das?
Also ich glaube, die Beiersdorfer hat tatsächlich gehofft, dass es irgendwie funktioniert mit neuen Spielern. Mhm. Wobei ich finde, du hast gerade die Entscheidungsfreudigkeit angesprochen. Ich sehe eher Parallelen zu vorherigen Entscheidungen. und finde, es ist wiederum ein Zeichen, dass man nicht entscheidungsfreudig ist. Natürlich wurde Brunner bei dir früh in der Saison entlassen. Mhm. Aber du sagst es selber, konsequent wäre es gewesen und entscheidungsfreudig wäre es gewesen, das im Sommer zu tun.
Ja.
Genauso war es für 2 Jahre vor bei Mirko Slomka. Jeder in Hamburg, der ein bisschen drinsteckt in der Materie, wusste, mit der Unterschrift von Didi Beiersdorfer ist klar, Slomkas Tage sind gezählt. Trotzdem hat er ihn noch einkaufen lassen, hat ihn noch so personelle Entscheidungen fällen lassen, Jonathan Tah vom Hof zu schicken, um ihn dann nach 3 Spielen zu entlassen.
Mhm.
Das ist ja auch nicht entscheidungsfreudig, dass man schon nach drei Spielen gehandelt hat, sondern es ist halt fahrlässig, dass man erst nach 3 Spielen gehandelt hat und nicht im Sommer, wenn man da eigentlich schon sicher war, es wird nicht funktionieren. Und das zieht sich ja beim HSV dann so durch. Das ging dann, also wir können jetzt die ganze Geschichte durchgehen und würden den Rahmen sprengen. Aber Joe Zimbauer war auch so eine Geschichte, an dem ja auch viel zu lange eigentlich festgehalten wurde, nur weil Didi Beiersdorfer diesen Traum von Thomas Tuchel hatte. Und eigentlich hat jeder frühzeitig gemerkt, mit Joe Zimbauer, das kann eigentlich zu keinem guten Saisonende führen. Also ich sehe gar nicht, dass die Verantwortlichen in den letzten 2 Jahren mitunter zu schnell gehandelt haben, sondern eigentlich eher fast immer zu spät.
Mhm. Ja, doch. Jetzt, wo du das nochmal so aufdröselst, stelle ich mein Fähnchen im Wind in die komplett andere Richtung und stimme dir voll zu. Also gut, jetzt ist Labbadia weg. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Labbadia ist weg nach dem Spiel gegen den FC Bayern, was erst in letzter Minute relativ unglücklich verloren wurde. Aber du hast es schon angesprochen, die Entscheidung war schon vorher gefallen. Das war alles in allem keine feine Art und Weise, haben wir jetzt thematisiert. Und jetzt kommt Markus Gisdol mit dem ersten Spiel dann bei Hertha BSC. Und du hast es ja auch schon angedeutet, man hat förmlich dabei zusehen können, eine Operation am offenen Herzen, wie Gisdol versucht hat, da erstmal nur kleine Schritte zu machen. Und ich weiß noch, dass eins seiner wichtigsten Themen in den ersten PKs immer war, zu betonen, er müsse jetzt erstmal gucken, was er alles an seinen Ideen der Mannschaft überhaupt zumuten könne, ohne die jetzt gleich zu überfordern.
Das stimmt, das hat er gesagt. Und ich finde aber eigentlich, dass er konträr dazu gehandelt hat. Er hat eigentlich schon versucht, seine Ideen von Fußball umzusetzen, um nicht zu gucken, was verträgt diese Mannschaft, was kann diese Mannschaft. Für mich ist das Musterbeispiel die Versetzung von Philipp Kostic und Nikolai Müller. Ich finde, wenn diese Mannschaft eine Position hat, auf der sie überdurchschnittlich besetzt ist, dann halt auf diesen beiden Positionen, dass sie halt wirklich 2 Flügelspieler haben, die mit Tempo zur Grundlinie gehen können, die flanken können, die Hereingaben bringen können in den Rückraum. Da war er anderer Meinung. Er war der Meinung, er hätte gute Erfahrungen gemacht mit Flügelspielern, die seitenverkehrt spielen und dann mit dem starken Fuß nach innen ziehen und selbst den Abschluss suchen, und hat daran 2-3 Wochen festgehalten. Und als er merkt, es funktioniert nicht, hat er beide plötzlich auf die Bank gesetzt. Und es wurde eigentlich immer schlimmer und das Offensivspiel erlahmte komplett. Und treffenderweise ist der HSV erstarrt. Er hat die ersten beiden, das muss man sich vorstellen, ich glaube im 6. Spiel hat der HSV die ersten Tore unter Markus Gisdol erzielt. Das waren 2 wertlose gegen Dortmund, aber von Nikolai Müller erzielt, den er erstmals wieder auf die rechte Seite gestellt hat. Eine Woche später in Hoffenheim bringt er dann auch Philipp Kostic auf die linke Seite. Der macht 1 und bereitet das dritte Saisontor von Müller über links vor. So, ab da hatte er quasi das System gefunden, okay, das sind meine beiden Flügel, und die beiden waren für mich ab da auch maßgeblich für diesen Höhenflug relativiere ich, für diesen Aufwärtstrend verantwortlich. Und vor allem für das, die waren die Schwungräder in der Offensive, diese beiden Figuren. Und nochmal zurück zu Markus Gisdol. Er hat am Anfang viel versucht, hat auch immer wieder seinen Kurs korrigiert, hat nach den ersten beiden Spielen gesagt, macht sich gar keine Sorgen mit dieser Mannschaft, das läuft schon, die ist gut genug. Dann hat er plötzlich nach Frankfurt erzählt, er hat vom Vorgänger eine Mannschaft übernommen, die mental am Boden liegt, das wird ganz schwierig. Und dann hat er nach der vierten Niederlage hat er die Zusammenstellung des Personals kritisiert und hatte eigentlich sehr früh das Gefühl, da ist jetzt einer unterwegs und merkt, wo er hingeraten ist und versucht nur noch seine eigene Haut zu retten. Und so kam es mir zumindest vor.
Mhm.
Und ausgerechnet an diesem Punkt, nach dem Dortmund-Spiel, wo die Mannschaft von den eigenen Fans verhöhnt wurde, wo auch ganz offen dann über die Ablösung von Dieter Beiersdorfer und gleich auch vom Trainer mit spekuliert wurde, ab dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, er macht so ein bisschen... Ja, irgendwie, er geht all in. Er merkt, er muss was verändern und macht alles oder nichts. Er hat den Kapitän gewechselt, er hat diesen, ich will nicht sagen 8-Stunden-Tag, aber er hat zumindest die Anwesenheitspflicht verlängert. mit Deutschkursen. Er hat einfach an den Abläufen unheimlich viele Dinge verändert, mhm. Man sich ja auch schnell unbeliebt machen kann bei Spielern, gerade wenn es nicht läuft. Und plötzlich hatte dieses Matchglück in Hoffenheim, Spiel, was auf 6-2 ausgehen kann, Ende 2-2. Mhm. Da hatten wir schon ausführlich besprochen, dass das Nordderby, was dann folgte, was ein weiterer Schritt nach vorne war und plötzlich lief es. Und am Ende ist der HSV jetzt mit nur einer Niederlage aus den ersten 6 Spielen rausgegangen. Und Markus Gisdol sagt selbst, man hat sich eine Ausgangslage verschafft, die zwar immer noch ernst zu nehmen ist, aber die hat auch viel, viel besser ist, als die Wochen vorher irgendjemand zu prognostizieren gewagt hatte. Mhm. Und da muss ich ein Kompliment machen. An diesem absoluten Nullpunkt hat er mit dieser Alles-oder-nichts-Mentalität und auch mit den richtigen taktischen Entscheidungen zu mehr Offensivfußball hat er tatsächlich hat er das bewirkt in Hamburg. Und ausgerechnet das in der Phase, als die Unruhe ihren absoluten Höhepunkt erreicht hat, es ist ihm tatsächlich gelungen, so eine kleine Burg um die Mannschaft zu errichten. Und auch die Stimmung in der Mannschaft hat sich halt komplett gedreht. Sie ist als Einheit aufgetreten und sie glaubt dem Trainer. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor werden für ihre Runde.
Ja, und zu diesem Alles oder Nichts gehört ja auch, dass er noch ein paar andere personelle Entscheidungen auch getroffen hat. Also nicht nur Sakai als Kapitän für Giroud, der auch vorher jetzt nicht so wirklich vor Selbstvertrauen nicht mehr durch die Tür gehen konnte. Sakai dafür ganz anders, in jedem Spiel voll reingehauen. Aber auch Ostscholek zum Beispiel ins defensive Mittelfeld gezogen. Dann hatte er natürlich auch das Glück, dass dann Gregoritsch so ein Zwischenhoch hatte und auf einmal, mein Gott, der HSV konnte Tore erzielen. Das war
das. Wobei das ja alles das waren ja alles alles, was du jetzt ansprichst, waren ja absolute Notsituationen. Ne? Mhm. Bobby Wood war gesperrt, deswegen hat er Gregoritsch vorgezogen, weil er sogar außer Form war. Auf dem Doppelsechs war Ekdal weiter verletzt und durch die Spalch-Verletzung braucht er Gideon Jung in der Innenverteidigung. Und dann hat er halt nur noch Ostscholek und Sakai gehabt. Also das waren schon, das hat er ja selber auch gesagt, was ich sehr sehr angenehm fand, dass er sich jetzt im Dezember nicht hingestellt hat und für seine Umstellung gefeiert hat, sondern dass er wirklich gesagt hat, okay, Mann, ich konnte gar nichts anderes machen. Ich hatte nur noch Ostscholek und Sakai, ich musste die halt vorziehen. Mhm. Er sagt selber, er hat noch nie sowas Außergewöhnliches getan, wie 2 Außenverteidiger als Doppelsechs aufzubieten. Aber klar, die Idee muss man auch erstmal haben, dass das funktionieren könnte. Und es hat funktioniert.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass er peu à peu das Spiel ein bisschen vereinfacht hat. Also unter Labbadia, gut, also die ersten Spiele kann man so kaum als Maßstab nehmen, weil da lief so viel Vogelwild und so viele Leute liefen auch ihrer Form hinterher. Aber ich hatte den Eindruck, dass der Spielaufbau unter Gisdol ein bisschen einfacher wurde. Es gibt jetzt klare Aufgaben für die Sechser und für die Außenspieler und nachdem er dann so seine Startelf gefunden hat, mit die quasi auf alle Verletzten eingestellt war und dann irgendwann rückten nur noch die Verletzten, die er eigentlich vorgesehen hatte, nach, dann hat es auch der Mannschaft so ein bisschen Sicherheit gegeben. Und ich hatte in mehreren Spielen da den Eindruck, ja, der hat jetzt erstmal das alles Komplizierte weggelassen und hat denen gesagt, ja, rennt halt lang die Außenlinie entlang, macht den Spielaufbau sicher, versucht's über die Sechser, wenn die zugestellt sind, zack, raus auf den Flügel, da passiert uns nichts, Ballverluste weit vorne, ist gar kein Problem. Wir spielen jetzt kein kompliziertes Offensivpressing, sondern das war eher so ein mannorientiertes Anlaufen, was du ehrlich gesagt eigentlich jeder Mannschaft beibringen kannst. Das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich hatte. Er hat's erstmal vereinfacht und dadurch hat die Mannschaft dann irgendwie auch eine Sicherheit gewonnen.
Ja, das kann sein, wobei ich auch finde, er hat einfach, man muss ja sagen, der große Unterschied zwischen den beiden Spielern ist ja, dass Bruno Labbadia eher den abwartenden Stil geprägt hat und vor allem erstmal auf eine Spielkontrolle aus war. Und bei Markus Gisdol ist die Idee schon, ein aktiveres Spiel durchzuziehen. Und ich glaube einfach, dass diese Umstellung auch Zeit gebraucht hat. Also mag sein, dass du recht hast mit einer gewissen Vereinfachung, aber auch dass die Mannschaft einfach Zeit brauchte, diesen Wandel vom kontrollierten Fußball zum aktiveren Fußball zu vollziehen. Und das hat man zuletzt einfach gesehen, dass ich denke an das Spiel gegen Schalke, auch wenn Schalke natürlich arg ersatzgeschwächt war. Mhm. Aber da hat halt eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die in schöner Regelmäßigkeit Spielzüge nach vorne kreiert hat und die wirklich selbst aktiv war und versucht hat, aktiv zu werden, jederzeit. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu Bruno Labbadia. Mhm.
Johanna, es fällt ja schon ein bisschen auf, wenn wir jetzt über den HSV sprechen. Da reden wir fast ein bisschen positiver drüber als in weiten Teilen des Werder-Segments. Derzeit sind es 3 Punkte Vorsprung von Bremen vor dem HSV. Musst du da die Stirn runzeln, wenn du das ganze Lobhudeln auf Gisdol hörst und jetzt auch noch die Verstärkung im Winter? Könnte wieder eine enge Kiste werden.
Ja, das wird sowieso, das war uns aber eh klar. Ich bin immer noch froh, dass Gisdol nicht hier gelandet ist, weil...
Warum denn das?
Ich komme mit dem Typen irgendwie gar nicht klar, weiß ich nicht.
Okay, es hat persönliche Gründe und keine sportlichen. Ja. Gut, das kann ich akzeptieren, Johanna, weil ansonsten muss ich sagen, da darf jetzt gleich auch Sebastian nochmal seine Eindrücke von schildern, aber wie er das auch abmoderiert hat in dieser Zeit, gerade als es nicht lief beim HSV, da habe ich mir gedacht, ja, das hätten jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Trainer hinbekommen in der Situation, wo er ja selber noch eindeutig gesucht hat und dann ja auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wurde, aber da dann noch so lässig nach außen hin zu bleiben und zu sagen, ja, jetzt, das kriegen wir schon, der Kader ist besser, als es derzeit aussieht, das wird schon. Das täte Werder ehrlich gesagt auch ganz gut, Johanna.
Das stimmt.
Aber du magst sie nicht, okay. Ich hab's.
Weiß ich nicht, ich mochte den aber schon in Hoffenheim nicht und...
Ich wollte den HSV jetzt gar nicht so positiv bewerten in meiner Zwischenbilanz. Ich fand einfach, dass es deswegen ja auch meine Überschriften weiß, wie die ersten 12 Spiele stehen, da geht immer. Ich finde, dass das Bild, was der HSV insgesamt abgegeben hat in dieser Halbserie, wirklich katastrophal war, auch gerade was dann am Ende zwischen Aufsichtsrat und Vorstand noch vorgefallen ist. Dass man halt wirklich das Chaos auf die Spitze getrieben hat. Aber, und da sind wir jetzt halt wieder beim Trainer, er hat halt er hat wirklich am Siedepunkt dieser Unruhe hat er irgendwie einen Draht zu seinen Spielern gefunden und wie gesagt schon diese Burg errichtet. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich positiv zu erwähnen ist.
Das heißt,
und das überwiegt natürlich und das ist jetzt gerade der frischeste Eindruck, weil diese 6 Spiele mit nur einer Niederlage halt zum Schluss waren.
Das heißt, wie ist dann deine Überschrift für die folgenden 4 Spiele bis zum 12. Spieltag? Schlimmer geht immer und dann ab in die Burg.
Die Burg hält.
Ja, aber die Burg hält, okay.
Das muss man ja sagen, ne? Die Mannschaft hat dann auch die Burg hält. Also als dann klar war, dass Dietmar Beiersdorfer gehen muss, gab es diesen schlimmen Rückschlag in Mainz. Mhm. Dann hat sich das Ganze nochmal zugespitzt und eigentlich vor dem Schalke-Spiel, wenn man die Hamburger Zeitung durchblättert hat, dann war halt das Schalke-Spiel 30 Zeilen und ist Didi im Stadion, wo sitzt er, wer sitzt sein letztes Spiel, Bruchhagen noch bei Sky, das waren halt die großen Geschichten, also das war bei uns im Kicker natürlich genauso und da war ich schon sehr gespannt, wie die Mannschaft gerade nach dem Rückschlag von Mainz und dieser Gemengelage, dass jetzt eigentlich alles nur noch über Beiersdorfer und Bruchhagen redet und gar keiner mehr über das Sportliche, ob sie es dahin kriegt, sich wieder zu fokussieren und dass ihr das gelungen ist, ja, das fand ich durchaus bemerkenswert. Und ich glaube, das ist halt kein Verdienst von Dietmar Beiersdorfer und auch noch nicht von Herbert Bruchhagen, der noch nicht da war, sondern das war tatsächlich das Verdienst von Markus Gisdol. Mhm.
Ja, wichtiges Stichwort. Herbert Bruchhagen, jetzt installiert beim HSV, das kam für viele überraschend, glaube ich. Ich habe im Rasenfunk damals gesagt, als es bekannt wurde...
in Frankfurt.
Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen im Frankfurt-Segment. Ist nur ein paar Stunden her, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe damals in der Rasenfunk-Schlusskonferenz gesagt, dass das für mich insofern ein typischer HSV-Wechsel ist, weil der HSV viele Dinge mit Blick nach hinten tut und nicht mit Blick nach vorne. Das heißt, man hat schon häufiger, zumindest früher, Spieler geholt, eher wegen dem, was sie in der Vergangenheit geleistet haben und weniger wegen des Potenzials, was sie in der Zukunft haben könnten. Und für mich ist ehrlich gesagt Bruchhagen genau auch so eine Sache. Ich glaube schon, dass der gut ist, wenn es darum geht, Strukturen reinzubringen, dass er auch vielleicht da die Temperatur im Kessel ein bisschen runterkochen kann. aber er ist für mich jetzt auch nicht der moderne Innovator.
Eigentlich würde ich sagen, ist dem, was du gerade gesagt hast über die rückwärtsgerichteten Entscheidungen, ist dem fast nichts hinzuzufügen von mir. Also besser könntest du es nicht formulieren.
Ach, danke.
Und der Herbert Bruchhagen, ja, ich glaube auch, dass er hat ja so ein bisschen die Ausstrahlung des Grand Seniors irgendwie, ne, aus den vielen Jahren Bundesliga, und dass er das Ganze jetzt beruhigen kann im Umfeld, das glaube ich auch. Die Zweifel, die ja auch aus Frankfurt ihn begleiten, dass er das ganze Ding entscheidend vorantreiben kann, die würde ich auch teilen, ohne dass ich ihn bisher beurteilen kann, wie auch der ist 3 Tage hier oder 4 Tage offiziell. Aber die Zweifel sind sicherlich nicht unberechtigt. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Der HSV ist momentan in einer absoluten Notsituation und brauchte, glaube ich, dieses beruhigende Element. Und entscheidend wird sein, dass ein Sportchef gefunden wurde, hoffentlich mit Jens Todt, der, also ich glaube, das wird die entscheidende Personalie. Wenn Herbert Bruchhagen diese Rolle des beruhigenden und verbindenden Elements ausfüllt und sich Jens Todt als der Sportchef entpuppt, der halt Gas gibt, der die Felder, die zu beackern sind und auf dem Transfermarkt aktiv ist, dann glaube ich, kann das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit werden. Aber vieles wird wirklich an dieser Sportchefentscheidung hängen beim HSV. Also, wie macht sich Jens Todt? Wie kommt er eine Liga höher zurecht? Und wie kommt er also im zweiten Anlauf in Hamburg zurecht? Das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich die Königspersonalie und fast die noch wichtiger als Herbert Bruchhagen, weil Zweifel daran, dass er den Verein beruhigen kann, hat, glaube ich, keiner. Mhm. Aber die Zweifel, dass er halt die strategischen Entscheidungen nach vorne trifft, die sind natürlich da. Und die muss dann wahrscheinlich der Sportchef einfach treffen auf dem sportlichen Sektor.
Ja, da darf man echt mal gespannt sein, was so von Jens Todt zu erwarten ist. Ich finde, der HSV ist so der Verein der Personalien, nicht nur schillernde Neuverpflichtungen und schillernde Nichtverpflichtungen und gefeuerte Trainer und Sportdirektoren und jetzt ein neuer Vorstandsvorsitzender, sondern es ist ja auch noch Jörn Wolf gegangen, der Mediendirektor nach 10 Jahren beim HSV, das weißt du wahrscheinlich noch näher. Darüber hat man sehr wenig gehört und das in 12 Jahren sogar. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt einfach mal die nicht allzu gewagte These ausstelle, das war jetzt nicht alles ganz so geplant. Und da hat jemand hingeschmissen, weil er nicht mehr wollte. Kannst du mir da noch ein Gefühl für geben, was hinter diesem Personalwechsel steht? Was ist da passiert?
So nah dran am HSV. Ich würde sagen, dass du auch mit der Einschätzung ganz gut liegst.
Ja, aber was ist da los, wenn so viele Leute hinschmeißen? Ist das, ich meine, klar, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst und ja auch so ein bisschen dann die Zielscheibe von vielen kritischen Fragen bist, die du immer an die abprallen lassen musst. Allein deswegen hat man irgendwann keine Lust mehr. Also man, jeder, der mal ein Forum mit 3 Trollen betreut hat.
Keine Zielscheibe.
Ja. Nee, war er nicht. Okay.
Ja, er war ja keine Zielscheibe, aber er hat natürlich dieses ganze Ding immer irgendwie er war mal das Gesicht nach außen. Ne? Also wir hatten im Kicker mal die Geschichte über seine 12,5 Jahre, dass er in 12,5 Jahren hat er sage und schreibe 27 Personalwechsel moderiert oder halt begleitet, als derjenige, der dann halt immer zwischen den 2 handelnden Personen saß. 27 in 12,5 Jahren, das bedeutet, alle 4 Monate hat beim HSV ein Sportchef, Trainer oder Vorstandsvorsitzender gewechselt.
Wahnsinn.
Und er war das Gesicht, das immer daneben stand. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde allein diese Zahl macht ja deutlich, dass der HSV eigentlich genau da stehen muss, wo er jetzt steht, nämlich am Scheideweg, weil mit so wenig Kontinuität kann das einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, irgendwann wird man wahrscheinlich in so einer Position, die er hat als Mediendirektor, wird man wahrscheinlich auch müde, ständig irgendwas dann wieder positiv nach außen verkaufen zu versuchen, was eigentlich nicht mehr positiv zu verkaufen ist.
Und denkst du, das war, also es wurde ja kommuniziert als seine Entscheidung, dass er nach fast 14 Jahren sind sogar, habe ich jetzt nachgelesen, den Verein verlassen wollte. Würdest du auch davon ausgehen, dass das von ihm ausging, was ja auch der Zeitpunkt mitten in der Saison und das sehr plötzliche spricht ja ein bisschen dafür, denn Netfuller, der auch vorhin schon bei Werder eine Frage gestellt hat, der hat die etwas provokative These, ob da eventuell unangenehme Meinungen entsorgt wurden mit Jörn Wolf und auch Joachim Hilke nennt er an der Stelle.
Also ich glaube, dass die Reibung mit Joachim Hilke größer war als die mit Jörn Wolf.
Mhm. Kannst du uns zu Hilke noch ein bisschen was sagen? Was ist da passiert? Hol mal alle Hörerinnen und Hörer ins Boot, die das nicht mehr so genau vor Augen haben. Das ist ja noch ein weiterer Personalwechsel, der in dieser Hinrunde stattgefunden hat. Meine Güte.
Also Joachim Hilke war ja das Vorstandsmitglied für Marketing und wie damals für Mirko Slomka, hat man eigentlich auch gehört, als die Beiersdorfer im Sommer 2014 zurückkamen, okay, jetzt sind auch die Tage von Hilke gezählt. Weil es da halt eine Vergangenheit gab aus der Spot5-Zeit und auch damals schon im Vorstand war, vor Bernd Hoffmann im Vorstand war. Also eigentlich war da die Chemie zwischen den beiden kann nicht stimmen und es war auch zu hören, dass Dietmar Beiersdorfer diese Personalie vorantreiben will. Er hat auch diese halt damals nicht zügig entschieden und ich glaube, dass das von beiden Seiten ausging. Natürlich dann eine gewisse Pikanterie, dass Joachim Hilke dann geht und wenige Tage danach dann auch Dietmar Beiersdorfer gehen muss. Aber ja, ich denke, damit ist alles gesagt.
Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Wann werden Stepstone, LinkedIn oder Xing Premium-Partner des HSV? Das würde doch mal passen.
Entschuldigung, hatte ich ihn noch in der Leitung.
Und da geht mein Mega-Gag einfach mal so baden. Herzlichen Dank, liebe Technik, als hättest du uns heute Abend nicht schon genug
mal trainiert. Oh Mann.
Ich habe gesagt, wann werden Stepstone, LinkedIn oder Xing endlich Premium-Partner des HSV? Das würde doch sehr gut passen.
Ja.
Danke, dass du dir noch ein Lachen rausgedrückt hast. Liebe Hörer, ihr merkt schon, es ist spät, wir hatten sehr mit der Technik zu kämpfen. Ihr Hörer habt es ja tatsächlich auch ein bisschen jetzt abbekommen. Dafür können wir uns nur entschuldigen, aber glaubt uns, es ist nicht so, dass wir nicht alles probiert hätten, was in unserer Macht stand. Diese Aufzeichnung hat lange gedauert. Und umso mehr muss ich jetzt auch allein, um euch nicht den Abend jetzt nicht noch komplett zu vermiesen. Lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Ich hätte gern noch eine Prognose von euch beiden, eine Einschätzung und zwar jeweils über Kreuz. Das habe ich schon mal gemacht. Die Hörerinnen und Hörer werden das schon gehört haben. Ich hätte jetzt gern, dass Johanna mal ihr Gefühl für die Rückrunde des HSV schildert. Jetzt bin ich gespannt.
Oh Gott, als würde ich mich damit beschäftigen.
Jetzt musst du dich dann beschäftigen. Siehst du den HSV als Gefahr von hinten?
Ja, aber das liegt auch mehr an uns, glaube ich. es soll mich nicht wundern, dass wir wieder ganz nah beieinander die Saison abschließen, so in etwa, wie wir jetzt schon stehen. Ob das dieselben Tabellenplätze sind wie gerade, weiß ich nicht. Hm. Aber die Rückrunde vom HSV wird nicht einfacher als die von Werder. Ich glaube, wir tun uns da nicht viel im Moment. Deswegen, ich kann keine Prognose für meinen Verein aufstellen und für den HSV eigentlich noch weniger.
Das ist mega stark, hart. Johanna. Sebastian, wie siehst du die Perspektive von Werder?
Ich glaube, wenn Claudio Pizarro und Max Kruse gesund oder fit werden und fit bleiben, dann wird Werder ins gesicherte Mittelfeld vorstürmen. Und yes. Platz 10, 11 landen.
Sauber, das ist doch mal eine Ansage. Dann, also ich finde,
wenn das stimmt, kriegst du Bier nach der Saison.
Prima Bier, gerne.
Hast du gerade das Bier in Anführungszeichen gesetzt? Habe ich das gerade richtig gehört?
Nee, in Hamburg kursiert nur, dass man kein Bremer Bier trinkt. Deswegen habe ich gesagt, Bremer Bier nehme ich da.
Also.
Das war nicht in Anführungszeichen, auf gar keinen Fall.
Okay, gut. Ich will jetzt alles hier auch nicht Zwietracht säen. Da hat schon die Technik genug versucht, uns drei zu entreihen.
Ich hab Werder Komplimente fürs Nordderby gemacht und platziert, prognostiziert. Also ich finde, ich bin völlig unverdächtig, Spitzen gegen Bremen zu schießen.
Das ist allerdings wahr. Da hast du einen validen Punkt. Ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr mir im Rasenfunk Royal Rede und Antwort zu euren Vereinen gestanden habt und dass ihr auch dran geblieben seid bei allen technischen Querelen. Liebe Hörer, auch vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin akzeptiert habt, dass es einfach mal nicht die Qualität war, die es sonst hier im Rasenfunk gibt. Aber wie gesagt, alles probiert, grandios gescheitert, aber also ich gebe eindeutig der Technik die Schuld. Da war nichts mehr zu machen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Johanna Gödecke vom Weserfunk. Ihr könnt dem Weserfunk bei Twitter folgen, @Weserfunk, als auch Johanna selbst, @Firefly8. Vielen lieben Dank, Johanna.
Ich habe zu danken.
Und außerdem ein sensationelles Debüt von Sebastian Wolf vom Kicker, @SeppWolf mit Doppel-F bei Twitter. Sebastian, dich will ich definitiv nochmal im Rasenfunk haben, auch wenn wir es dann anders als über Handy hinbekommen müssen. Aber wenn wir uns so 3 Wochen Vorlauf geben, dann kriegen wir das bestimmt hin. Danke dir, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne. Danke.
Ich möchte sprechen über den FC Ingolstadt. Nach 16 Spielen Tabellen 17. mit 12 Punkten, 1 Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, auf den HSV, über den wir gerade eben gesprochen haben, und 4 Punkte Vorsprung auf den SV Darmstadt 98, über den wir gleich noch sprechen werden. Und ich habe einen Gast, der perfekter nicht sein könnte für dieses Segment, Ralf Gunnisch, ehemaliger Bundesliga-Profi, unter anderem eben bei jenem FC Ingolstadt 04, bei Twitter der @Felgenralle, bei DAZN der Held am Mikrofon, bei Bundesliga der Held vor der Kamera. Servus Ralf.
Moin Max, hallo.
Freut mich sehr, dass das mal wieder geklappt hat, weil ich mir auch tatsächlich von dir einige Erklärungen erhoffe. So alles habe ich dieses Jahr nicht verstanden bei Ingolstadt und es ist gar nicht so einfach, da Insider-Informationen zu bekommen, ehrlich gesagt. Normalerweise reicht es, wenn man in die Lokalzeitungen ein bisschen tiefer eintaucht, wenn sie denn online ein Angebot haben, was eines Online-Angebotes würdig ist. Dann hat man ja die Leute, die jetzt schon seit 20 Jahren immer bei jeder PK sind und kriegt eher so einen Eindruck davon, wie es beim Verein ist. Irgendwie bei Ingolstadt habe ich selbst darüber kein Gefühl für den Verein bekommen. Das musst du mir jetzt geben, Ralf.
Für den Verein oder die Saison? Ich denke mal, du sprichst die Hinrunde an.
Ja.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Gefühl ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, beziehungsweise die wenigsten haben ein Gefühl für diese Saison entwickeln können, zumindest was die ersten Spieltage angeht. Mhm. Oder eigentlich die ersten beiden Drittel der Saison, weil der Start in Hamburg mit einem Unentschieden 1-1, der war eigentlich gar nicht so schlecht. So, aber dann geht's dann schon los, dann verlierst du gegen Hertha, klar, du verlierst bei Bayern. Dann verlierst du gegen Frankfurt und rutscht halt total in so eine, ja, in so eine Spirale rein. Und irgendwie war dann auch auf PKs zu erkennen, dass die Mannschaft nicht das spielt, was der Trainer möchte oder andersrum. Und dann kochte so ein bisschen hoch, dass in der gesamten Vorbereitung bis auf ein Spiel gegen einen, ich glaube, Landesligisten nichts gewonnen wurde. Und dann bekam man so ein ganz negatives Grundgefühl, was eigentlich in den letzten 2,5, 3 Jahren gar nicht der Fall war. Also auch noch die Zeit, wo ich da war, war eigentlich immer so der Faust fand, dass wir das Ganze sehr, sehr positiv nach außen verkauft haben, dass wir uns auch mit positiven Auftritten entsprechend belohnt hatten für das, was wir vermittelt haben. Und das hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert und dann hat man irgendwann die Reißleine gezogen. Mhm. Eigentlich eine logische Konsequenz. Hin und wieder wird spekuliert, ob es nicht vielleicht sogar zu spät der Fall war. Aber gut, das ist ja jetzt eine unnötige Diskussion. Ändern kann man es eh nicht.
Ja.
Und dann ist man da, denke ich, wieder ja in so positiveres Fahrwasser gekommen.
Womit du die komplette Hinrunde besprochen hättest.
Ja. Du hast nach dem Gefühl gefragt und ich, das ist halt der Grund, warum es schwer war, da wirklich ein Gefühl zu packen, weil erst nach hinten raus wieder das verinnerlicht wurde und das gelebt wurde, was den Verein oder uns gerade in den letzten 3 Jahren stark gemacht hat. Das war diese Einheit, das war eine gewisse Form von Fußball, die jetzt im letzten Spiel gegen Freiburg allerdings auch in der ersten Halbzeit wieder nicht gepasst hat, erst nach der Umstellung und einem kurzen Statement der Trainer in der Halbzeit. Das weiß ich zufällig, weil ich mich mit Michael Henke mal nach der Hinrunde zum Frühstück getroffen habe. Wir haben immer noch einen guten Kontakt. Mhm. Also nicht laut, sondern nur eindringlich. Und in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg hat man da nochmal nachlegen können, aber da war Freiburg zu stark, um den Ausgleich zu schaffen, nach 2-0 Führung aus Freiburger Sicht. Erst zum Ende hin ist man da wieder so ein bisschen das FC Ingolstadt geworden, was man selbst in den letzten 3 Jahren quasi aufgebaut hat.
Mhm. Ja, man hatte den Eindruck, es war sehr früh eine Muss-Saison für Ingolstadt. Das heißt, man war sehr schnell in der Situation, in der man Spiele gewinnen muss. Wobei es ja eigentlich mit einem Auftaktprogramm gegen den HSV nicht verloren, dann Hertha Bayern, du hast es schon erwähnt, da jault jetzt eigentlich niemand auf, wenn man da 0 Punkte holt. Aber dann kam man irgendwann in eine Situation, wo halt wirklich dann die Dreier schon fast her mussten. Und man kann dann im Prinzip auf zwei Arten auf sowas reagieren. Entweder mit Ruhe. Es war so ein bisschen auch das Ingolstadter Modell in den letzten Jahren, hatte ich den Eindruck. Und diesmal wurde die Ruhe so ein bisschen ersetzt durch Ratlosigkeit. Also mein Gefühl.
Von welcher Seite? Erstmal Gegenfrage. Vom ganzen Verein oder vom Trainer auf die sportliche Situation?
Ja, tatsächlich, aber auch, also sowohl vom Trainer als auch von der sportlichen Führung, weil man eben schon, das kam ja dann so peu à peu raus, auch relativ viel kam da ehrlich gesagt raus, wie ich fand, dass es da eben auch zwischen Trainer und Mannschaft verschiedene Ansätze gab und dann hat man ja im Prinzip alles ausprobiert. Es gab die Spiele, wo Kauczynski gesagt hat, ich will so spielen lassen, wie ich meiner Überzeugung nach gerne Ingolstadt sehen wird. Es gab aber auch dann mindestens ein Spiel, wo er gesagt hat, okay, gut, wenn wirklich die Köpfe der Mannschaft sagen, wir würden das gerne eher so spielen wie unter Hasenhüttl, wobei diese beiden Ansätze auch nicht so wahnsinnig weit auseinander sind, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Und ab dem Punkt hatte ich den Eindruck, war man so ein bisschen ratlos. Ja, was machen wir denn jetzt dann eigentlich?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es zumindest kein einheitliches Bild war. Das war mal so und das war eben genau das, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Da gab es immer eine klare Spielrichtung, eine klare Idee und es war einheitlich. Das war dieses Jahr einfach nicht der Fall oder zur meisten Zeit nicht der Fall. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterbrechen als FC Ingolstadt, kannst du es dir nun mal nicht erlauben, in irgendwelchen Bereichen ein paar Prozentpunkte nachzulassen, vor allem nicht in solchen Dingen wie Stichwort Einheit, weil die Gesamtqualität bzw. die individuelle Qualität der Spieler und damit auch die Gesamtqualität einfach ja nicht so hoch ist, dass du dir irgendwo ein bisschen Nachlassen erlauben kannst. Und die Konsequenz waren halt dann die ersten 10 Spieltage.
Alle noch unter Kauczynski und danach dann eben unter Mike Walpurgis, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Lass mal kurz auf den Unterschied zwischen Kauczynski und Ralf Hasenhüttl eingehen. Das war ja der wesentliche Abgang, den der FCI verkraften musste vor dieser Saison. Es war nicht ein Spieler, sondern der Trainer, der gewechselt ist zu Leipzig. Damit stand Ingolstadt auch nicht alleine, denn dadurch, dass die Schalker sich Weinzierl geholt haben, gab es so eine lustige Trainerrotation in der Bundesliga. Es gab einige Vereine, die sich auf einen neuen Trainer einlassen mussten und ehrlich gesagt nur noch auf Schalke und Leipzig sind die Ursprungstrainer im Amt. Was sind denn die Unterschiede zwischen den beiden? Denn ich finde, taktisch sind Kauczynski und Hasenhüttl doch gar nicht so weit auseinander, oder?
Nicht so weit, aber ich finde es nicht richtig, das jetzt nur am Trainer festzumachen. Hm. Vor allem die Transferpolitik sollten wir da vielleicht auch anführen, beziehungsweise die Abgänge, die nicht entsprechend kompensiert werden konnten. Also ganz vorne zu nennen, musst du auf jeden Fall Ramazan Özcan im Tor und Benjamin Hübner in der Innenverteidigung, weil die beiden zum einen mit ihrer Qualität auf der jeweiligen Position, zum anderen aber auch mit ihrer Mentalität wahnsinnig viel fürs Ingolstädter Spiel getan haben. Also Rambo hat dir letztes Jahr viele Spiele auf der Linie einfach gewonnen, ist dazu jemand, der, und das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung.
Jetzt bin ich gespannt. Nein,
leidvoll nicht, aber aus eigener Erfahrung. Jemand, der dich als Spieler keine Sekunde nachlassen lässt. Er Das ist das, was ich mit Mentalität meine. Zum einen für sein eigenes Spiel. Mhm. Also er arbeitet wie ein Wahnsinniger auch unter der Woche. Er ist wirklich einer der Torhüter, bei denen man zu Recht behauptet, da stimmt irgendwas nicht. Zumindest wenn sie die Fußballschuhe oder die Handschuhe anhaben. Zum anderen auch, wie er seine Mitspieler antreibt, wie er sie auch dazu bringt, in vielen Situationen oder in den nötigen Situationen auch mehr als das, was eigentlich in ihnen steckt, abzurufen. Und da hat er mit Hübner im Zentrum vor sich einen gehabt, der das genauso lebt und verinnerlicht. Mhm. Hübi jetzt vielleicht nicht der Trainingsweltmeister wie Rambo. Sorry, Hübi. Das weiß er selber, aber sobald er auf dem Platz steht und vor allem sobald er in einem Stadion auf dem Platz steht, ist er, da kann ich ruhig das abgedroschene Wort Mentalitätsmonster nennen oder sagen, weil Hübi da wirklich extrem beeindruckend ist und sehr, sehr zweikampfstark, sehr, sehr kopfballstark. Und er war mit ein Grund, warum das mit dieser Achse Özcan, Hübner, Da Costa, Groß so wunderbar funktioniert hat. Und da sind halt zwei Stützpfeiler weggebrochen, die nicht entsprechend ersetzt wurden. Und man sieht auch, dass Roger in weiten Teilen eine sehr durchwachsene Hinrunde gespielt hat, der letztes Jahr noch mega stabil auf der 6 war. Mhm. Und dementsprechend fehlt auch Pascal Groß ein bisschen die Sicherheit.
Ja.
Haben sich jetzt die beiden Letztgenannten, haben sich das jetzt so ein bisschen zurückgearbeitet in den letzten Wochen, weil ich weiß, dass auch viel mit ihnen gesprochen wurde und insgesamt an der Stabilität gearbeitet wurde. Aber die beiden hinten, die sind weggefallen. Dann fehlt ja noch ein Danny Da Costa. Okay, der war lange verletzt, aber ist dann später auch zu einem sehr, sehr wichtigen Teil der Mannschaft geworden. Und das sind schon mal so Dinge und Bereiche, die es Koczynski nicht leicht gemacht haben.
Mhm.
Oder nicht leichter seiner Aufgabe.
Was glaubst du denn, warum zum Beispiel Özcan gegangen ist? Also ist er jetzt bei Bayer Leverkusen, wo er jetzt nicht unbedingt darauf hoffen darf, dass er Stammspieler wird, hat 28 Spiele gemacht und generell diese Torhüterfrage bei Ingolstadt, das ist auch ein großes Fragezeichen für mich. Du hast Nyland, der dann für Özcan spielt, der eine vollkommen mirakulöse Bilanz hat im Schlechten. Immer wenn er im Tor steht, also den ersten Sieg überhaupt mit Nyland im Tor hat der FCI geholt, als er nur 32 Minuten gespielt hat, nachdem vorher Hansen drin war. Das war gegen Raba Leipzig. Also vollkommen irre und der kommt für Özcan rein, dann steht er auch so ein bisschen für diese schlechte Serie, ohne dass ich das an ihm festmachen will, um Gottes Willen gar nicht, aber es ist so komisch, weil es dann in dem Moment, wo wieder weggewechselt wird, hin zu Hansen, ändert sich wieder etwas. Also was ist denn da los bei den Ingolstädter Torhütern?
Ja, also die Eingangsfrage ist, warum Rambo denn gegangen ist.
Ja.
Ja.
Wie viel darfst du sagen? Hä?
Wie viel darf ich sagen, genau?
Alles, das hört eh keiner.
Also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Als Torhüter mit Rambo müsste jetzt, ich glaube 32 ist er, die Möglichkeit zu bekommen, ja 32, genau, 84er, genau, der war ein Jahr jünger, die Möglichkeit zu bekommen bei einem Champions-League-Teilnehmer und einem Team, das potenziell unter den ersten 5 in der Bundesliga landet, nochmal einen 3-Jahres-Vertrag, glaube ich, zu unterschreiben, der sich sicherlich auf einigen Ebenen durchaus lohnen dürfte, halte ich für durchaus interessant, beziehungsweise für legitim, dass man den unterzeichnet, wenn du da nochmal die letzten 2-3 Jahre deiner Karriere sowohl sportlich wie auch finanziell nochmal einen Schritt machen kannst.
Mhm.
Unter der Berücksichtigung, dass du bei deinem Ex-Verein, für den du sehr, sehr viel geleistet hast, potenziell nur noch die Nummer 2 bist und es auf den ersten Blick rein leistungstechnisch dafür nicht so viele handfeste Gründe gibt.
Mhm. Da hast du dich jetzt schön drumherum gewunden, aber ich glaube, beide Punkte sind deutlich.
Ja.
Und dann weiß man nämlich auch, warum der Verein ihn hat gehen lassen. Das ist genau. Ja dann vor allem Punkt 2. Und jetzt dann zur Nachfolgesituation, diese Sache mit Nyland. Also ich finde es tatsächlich unerklärlich und gleichzeitig hatte ich aber dann in den Spielen, in denen Hansen dann gespielt hat, durchaus den Eindruck, das hatte schon auch eine Wirkung im Positiven. Also irgendwie ist vielleicht die Abstimmung zwischen Torhüter und Abwehr ein so wichtiger Faktor, der vielleicht sogar manchmal von Leuten wie mir übersehen wird, weil wir nur drauf gucken, hält ein Torhüter den Ball oder nicht?
Ja.
Okay.
Nein, so eine Abstimmung ist schon vonnöten. Und es ist nicht immer nur durch Training zu holen, weil vor allem, du musst es ja mal so sehen, wenn jetzt in den allermeisten Trainingsspielen spielt die potenzielle Startelf gegen die eben nicht von Anfang an spielen, also in den großen Trainingsspielen. Mhm. Und dementsprechend sind dann auch die Torhüter eingeteilt. Das heißt, die Aussage, ja, die trainieren doch viel zusammen, die passt nur bedingt, weil wenn ich jetzt im Fußballer oder bei den Fußballern wird gerne dann das A-Team gegen das B-Team genutzt, also die Formulierung, wenn ich jetzt permanent im A-Team spiele und habe immer nur meinen Torhüter im A-Team, wie soll ich mich dann an den anderen Torhüter gewöhnen? Also das ist natürlich dann nicht so passend. Auf der anderen Seite, man macht viele Testspiele zusammen, man trainiert auch außerhalb dieser normalen oder dieser großen Testspiele auch mal miteinander. Aber generell ist so eine Abstimmung schon wichtig. Und da ist es dann halt aber auch wieder Typfrage, weil es gibt halt Torhüter, mit denen kommst du besser klar mit der Art, und dann gibt's Torhüter, die sind da vielleicht anders und die einen sind ein bisschen leiser und bleiben lieber in ihrem 16er und die anderen lernen lieber auch mal die Mittellinie kennen. Ich meine, extremes Beispiel Manuel Neuer ist natürlich auch der Spielweise der Bayern geschuldet, aber das ist natürlich, das sind halt einfach die Unterschiede. Tim Wiese zum Beispiel war ein Torhüter, ich weiß nicht, ob der jemals außerhalb seines 16ers war, es sei denn, Ibiza Olic ist auf ihn zugelaufen. Ja, genau. Aber ansonsten war er jemand, der extrem, ja, ich sag mal, das ganz, ganz klassische Torhüterspiel verinnerlicht hat. Und das sind alles so Komponenten, die dann mit reinspielen, und jetzt speziell auf Ingolstadt ist es halt einfach so, dass, ja, du hast die Serie, die Bilanz von Nyland angesprochen. Es liegt ja auf der Hand. So, und es war für mich auch absolut logisch, dass man früher oder später auch mal Hansen die Chance gibt.
Mhm.
Ja, und wie es dann in diesem Geschäft manchmal so ist, kommst du halt in dem Moment, in dem die Mannschaft auch wieder den Turn kriegt, und dann bist du dann erstmal wieder vorne.
Dann läuft's bei dir, ja. Den ich übrigens die ganze Zeit Hansen nenne, obwohl ich weiß, dass er Däne ist, aber ja. Das machen so viele TV-Kommentatoren so. Ich habe mir das total angewöhnt.
Ja, aber du weißt doch, die Kommentatoren haben keine Ahnung.
Ja, vor allem die natürlich bei der Zone.
Richtig.
Da sind wir uns so, da eh
bevor jetzt irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin total empört loslegt, dass der Gunesch hier Kommentatoren disst, das war einfach nur ein Selbstdiss, da genau. Das ja eine meiner Nachkarriereaufgaben sind, also bitte nicht falsch verstehen.
Nee.
Ein bisschen Ironie dürfen wir auch mit reinbringen bei einem solch ernsten Thema.
Ja, auf jeden Fall, vor allem nach 11 bis 12 Stunden Rasenfunk. Ich glaube, da freuen sich die Leute auch dann mal über ein bisschen Ironie.
Genau.
Okay, lass mal noch die Transfers durchgehen oder auch die Nicht-Transfers, denn das finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, was verloren gegangen ist, auch so von den Typen her, was das für Persönlichkeiten waren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man häufig unterschätzt. Und dann haben wir ja auch einige, die gekommen sind. Und wir haben schon in der Schlusskonferenz unter anderem über Marcel Tisserand gesprochen, vom AS Monaco gekommen, der Ersatz für Benjamin Hübner. Wie hat er dir denn jetzt nach 16 Spielen gefallen? Denn nach weniger Spielen habe ich schon mal deine Einschätzung gekriegt.
Ja. sicherlich ein junger Spieler mit großem Potenzial. Sein Problem ist aber meiner Meinung nach immer noch die fehlende Sprachkenntnis.
Mhm.
Und dementsprechend die fehlende Abstimmung mit seinen Neben- und Vorderleuten. Und deswegen wirkt das manchmal oder wirkt das häufiger so, dass ihm das alles zu schnell geht, weil er die falschen Abstände hat, sowohl in die Breite wie auch in die Tiefe. Und deswegen für mich noch keinen Hübner-Ersatz.
Wäre es da eventuell eine Überlegung wert, ihm durch die Grundformation ein bisschen zu helfen? Ich denke da an Schalke mit Naldo, wo es auch nicht so wirklich funktioniert hat und merklich besser wurde, als man umgestellt hat von einer Viererkette auf eine Dreierkette, womit der Raum ein bisschen kleiner wurde, den alle drei Innenverteidiger.
Naja, also die Umstellung haben sie ja schon geleistet. Also es wurde tatsächlich bis auf die zweite Halbzeit Freiburg haben sie mit Dreierkette, beziehungsweise das klingt ja immer so extrem offensiv, aber eigentlich ist es ja effektiv eine Fünferkette im Defensivverhalten. Wurde ja umgestellt. Jetzt ist es aber so, dass er ihnen zum Afrika-Cup fehlt oder in den nächsten Wochen fehlt, weil er zum Afrika-Cup fährt. Das heißt, sie sind momentan noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der erfahren ist, der direkt helfen kann und der auch nach Möglichkeit Deutsch spricht. Fällt dir einer ein, Max?
Weiß nicht. Ich kenne da so einen, aber ich glaube, der gefällt sich gerade in seiner Kommentatorenrolle wahnsinnig gut.
Also da muss ich mal kurz zwischengrätschen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem aktiven Fußballer und kommentieren. Also so sehr Spaß das macht, ja. Der aktive Fußballer ist dann doch immer noch der schönste Job. Aber nein.
Ohne spielt sich an exklusiv im Rasen. Gott, ja, eine Sternstunde.
Genau. Um Gottes Willen. Nein, das nicht. Nein. Ja, er wird jetzt halt die nächsten Wochen fehlen. Aus Sicht des FCI kann man natürlich nur hoffen, dass Kongo nicht unbedingt ins Finale kommt. Sorry, Marc. Beziehungsweise, sorry Marcel, das wünschen wir natürlich keinem, aber es käme nicht ungelegen, wenn es vielleicht eine vorzeitige oder eine frühzeitige Rückkehr gibt. Aber nochmal, die Sprachproblematik in Abstimmung oder für die Abstimmung innerhalb des Systems, das ist halt immer noch ein großes Problem, das hat man in vielen Spielen gesehen. Harmoniert noch nicht so hundertprozentig mit Marvin Matip, wie das bei Hübi der Fall war. Und von daher ist das halt wirklich eine Position, eine sehr zentrale, wichtige Position, die noch nicht, die noch nicht adäquat ersetzt wurde, wo man die Lücke noch nicht füllen konnte. Darüber hinaus hat sich Bregerie auch nicht so entwickelt wie gewünscht, beziehungsweise hat sich nicht so rausgestellt, wie man sich das erhofft und gewünscht hat. Deswegen. Ja, da wird noch nachgelegt.
Und dann gibt es ja noch mein Lieblingsthema im Ingolstadter Kader, nämlich die Offensive. Letzte Saison 33 ja. Tore, nur Hannover 96 war schlechter und ich bin wirklich fest davon ausgegangen, es kommt ein Stürmer, das wird nicht irgendwie ein Aubameyang-Verschnitt sein, also das wird ein typischer Ingolstadt-Transfer sein, so dass ich jemand wie ich sagt, den hatte ich bisher immer nur so am Rande gesehen, bin ich mal gespannt, wie er auftritt, aber irgendwie da ist jetzt nichts passiert und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum man so früh in so eine Drucksituation reinkam, weil auch einfach die vielen Chancen, die man durchaus hat, nicht genutzt wurden. Ingolstadt nach Torschüssen auf Platz 7 der Tabelle, das heißt, ich nehme die ganze Zeit schon immer exemplarisch das Spiel gegen die Bayern da als Beispiel, was man da an Chancen hatte, das ging auf keine bayerische Kuhhaut, ehrlich gesagt, aber es hat halt einfach vorne drin derjenige gefehlt, der einfach so einen Lauf hat. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass diejenigen, die da sind, tendenziell keine guten Stürmer sind. Hinterseher hat ja zum Beispiel dann auch seine Tore gemacht. Hartmann hat ja auch ganz andere Aufgaben auch noch als nur zu knipsen. Aber es hätte halt auch in mancher Situation sehr geholfen, wenn vorne einfach mal einer reingefallen wäre.
Ja, das ist andersrum, das weißt du aber auch, das ist natürlich sehr leicht gesagt. Aber das ist das, was ich meinte, dann entwickelst du nach so ein negatives Grundgefühl, so eine Grundstimmung und davon waren halt einfach auch die offensiven betroffen. Man hat sich unglaublich wenige Chancen rausspielen können. Ja, und dann.
Aber.
Dann verwertest du sie auch nicht. Das hat ja, letztes Jahr war das ja auch so, dass man nicht unbedingt eine sensationelle Trefferquote hatte, aber man hat sich halt einfach wesentlich mehr Chancen rausgespielt.
War das so denn? So in meiner Wahrnehmung hat sich daran weniger geändert, sondern eher tatsächlich an der Chancenverwertung.
Nee, da hat sich also hauptsächlich überhaupt am Chancen rausspielen was geändert. Ich erinnere mich an Spiele, da gab es irgendwie den ersten Torschuss in der 80. Das ist halt so, puh, ja, wird schwierig, dann ein Tor zu erzielen.
Ja, gut.
Gerade diese Harmlosigkeit war halt lange Zeit das große Problem. Mit fehlender Durchschlagskraft und ja, da gebe ich dir, also da gebe ich, muss ich dir auch mit Recht geben. Die Chancenverwertung war dann auch, aber das ist für mich nur eine logische Konsequenz, dass das dann nicht so funktioniert, war dann auch eher mangelhaft und ja, oft gehört, ja, wir hätten doch heute und wir hatten doch die Chancen, aber
Klar, ist im Nachhinein auch einfach zu sagen, ich habe den Vorteil, dass ich es wenigstens schon in der Saisonvorschau gesagt habe. Habe gerade nochmal nachgeguckt, also müssen wir jetzt nicht ewig ausdiskutieren. Statistisch gesehen exakt genauso gleich viele Torschüsse wie in der letzten Saison, aber wir müssten jetzt halt dann gucken, genauso viele im Strafraum und so weiter. Das führt jetzt ja auch zu nichts, denn der Blick muss ja nach vorne gehen, das ist ja klar.
Ja.
Aber ich finde halt schon, also in der, wenn du eine Saison beendest mit 33 Toren, und einem sehr guten tabellarischen Ergebnis, dann ist es ein großes Kompliment für die Defensive. Aber gleichzeitig muss man sich fragen, wäre in der Offensive nicht da noch mehr gegangen? Und da wurde nichts getan. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht Gerüchte verbreiten, aber es gäbe ja einen Guido Burgstaller und so weiter. Und vielleicht kann ja auch Ralf Gunnisch auch gut Standards verwerten. Standards sind ja sehr wichtig in Ingolstadt. Dann kannst du auch als Stürmer auflaufen.
Ja, theoretisch ja. Das ist ganz gut. Vielleicht kann ich dann mein Torkonto ein bisschen aufbessern. Na ja, was heißt, es wurde nichts gemacht? Ich meine, man hat mit Leipertz jemanden verpflichtet, man hat mit Sonny Kittel jemanden verpflichtet, aber.
Ja, aber Kittel ist doch alle, kein Knipser. Also.
Ja, aber es sind Offensivspieler, die theoretisch kreieren können, so. Aber Sonny war lange Zeit mehr mit Reha beschäftigt. Mhm. Ist ja, glaube ich, erst am, weiß ich nicht, 12. Spieltag oder 13. dazugestoßen. So wirklich, ja, da ist es nun mal so gewesen, dass es nicht, wie soll ich es formulieren? Es ist nicht gelungen, sich wirklich qualitativ zu verbessern.
Hm. Ja, okay.
Also man hat schwerwiegende Abgänge gehabt, ja. Zumindest was jetzt die Hinrunde angeht. Ich würde mich freuen, wenn die Jungs jetzt in der Rückrunde mich völlig als Deppen dastehen lassen und meine Aussage widerlegen. Aber für die Hinrunde im Vergleich zur letzten Saison ist es nicht zu erkennen, dass es da eine große Verbesserung gibt.
Mhm. Stichwort Kreieren von Chancen, das fiel jetzt gerade im Zusammenhang mit Sonny Kittel. Das ist ja für mich auch so ein Phänomen, die Abhängigkeit in der Offensive von Pascal Groß, so ein bisschen unterschätzt von ganz, ganz vielen, auch Kommentatoren, finde ich ehrlich gesagt, der spielt die meisten Schlüsselpässe oder Pässe, die Chancen kreieren pro Spiel, bundesligaweit. Pascal Groß davor, Vincenzo Grifo und dann kommt Raphael von Borussia Mönchengladbach, den man da vielleicht noch am ehesten mit auf dem Schirm gehabt hätte. Ist das jetzt etwas Gutes, dass man da einen Spieler hat, der so viele Chancen kreieren kann, oder ist es das Schlechte, dass es nur ein Spieler ist? Und ich hatte durchaus den Eindruck, in der Phase, wo es nicht so lief, das hast du vorhin ja auch schon angedeutet, da hatten manche Spieler, die in der letzten Saison Stützen des Teams waren, so kleinere Formkrisen, und da hätte ich Groß schon auch mit dazu gezählt.
Ja, absolut richtig. Für mich ist es durchaus okay, wenn die Statistik das so besagt, weil ich habe die Achse angesprochen mit Rambo, Hübi, Roger und Pascal, die sich da wirklich gegenseitig gestützt haben und gerade Roger und Pascal, Roger sehr, sehr viel für Pascal gearbeitet hat, wobei Pascal jemand ist, der regelmäßig irgendwie 13 Kilometer pro Spiel läuft, also der hat wirklich eine unglaubliche Kondition, aber bekommt dennoch oft den Rücken freigehalten von Roger Und das hat dieses Jahr halt oder diese Saison wirklich nicht funktioniert. Und Pascal ist dann auch nicht so gefährlich geworden, wie er es letztes Jahr war. Sowohl mit eigenen Abschlüssen wie auch mit entsprechenden Vorlagen. Und auch wenn die absolute Zahl möglicherweise ähnlich ist, ist die Qualität der entsprechenden Zuspiele bei weitem nicht so, wie sie das letzte Saison war, weil sonst wäre auch die Anzahl der qualitativ hochwertigen gleich Tore, Abschlüsse auch anders.
Ja, immer noch sehr abhängig von Standardsituationen, was ja etwas Gutes und gleichzeitig Schlechtes ist, je nachdem, wie man es betrachten
will. Was ich damit auch sagen will, weil du jetzt die Torschussstatistik angeführt hast, Max, das wissen wir auch beide, Torschuss ist nicht gleich Torschuss.
Ja, genau, das habe ich ja schon angedeutet. Da tauche ich nochmal für dich rein. Und das ist mein größtes Thema beim FC Ingolstadt. Habe ich dir ja noch sogar im Sommer noch kurz geschrieben. Deswegen, ja, beschäftigt mich schon lange. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich bin ich da ein bisschen besessen. Lass mal einen Strich unter die Ära Kauczynski machen und dann kurz auf das kommen, was danach kommt. Dann wird es auch etwas angenehmer, allein von der tabellarischen Situation her. Jetzt so zusammengefasst, wir haben ja so wesentliche Aspekte schon angesprochen und auch ein bisschen jetzt sind wir den Kader durchgegangen, wer da überperformt hat und wer noch nicht so ganz auf seinem Leistungstop-Level war. Warum hat es denn dann jetzt mit Kauczynski nicht geklappt? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Schluss war es einfach so, so habe ich das zumindest empfunden und so ließ man es ein bisschen durchklingen und war es zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Es gab dann nach hinten raus dann doch einen Graben zwischen Mannschaft und Trainerteam. Ich meine, die Engländer nutzen ja ganz gern die Formulierung mit der Trainer verliert die Kabine. Mhm. Und das wirkte für mich auch so ein bisschen, vor allem wenn man auch die diverse Aussagen in den PKs nach den Spielen, du hast es angesprochen, dass da erstaunlich deutlich auch ein Zwietracht rauszuhören war. Und ja, das war dann am Ende der Grund, warum es nicht funktioniert hat, plus die Gründe, die wir eben aufgeführt haben, was die Personalien, gerade die Spieler angeht. Ja, und dann hat man sich am 10. Spieltag halt entschlossen, das so zu handhaben. Nochmal, hier gibt's, wenn ich hier sage, meine ich Ingolstadt, gibt's durchaus Diskussionen, ob man das nicht hätte früher tun sollen. Aber gut, das kann man jetzt eh nicht mehr beeinflussen.
Du, ich finde das eigentlich sympathisch. Ich bin gegen Trainerauswürfe. Denn das ist...
Ja, das ist auch nicht... Entschuldige, wenn ich die unterbreche, aber ich habe nach der Saison saß ich auch am letzten, in Anführungsstrichen, Arbeitstag der Geschäftsstelle saß ich auch lange Zeit mit Harald Gärtner zusammen und also das ist der Geschäftsführer Sport. Mhm. Und also wir kennen uns seit über 13 Jahren. Er hat mich damals zum FC St. Pauli geholt als Co-Trainer. Deswegen haben wir da immer noch einen guten Draht zueinander, unabhängig davon, ob ich noch für den Verein spiele oder nicht. Ja, es ist kein Verein und das ist keiner, das ist Harald nicht, das ist Thomas nicht, also Thomas Linke, die für die Trainerwechsel oder Trainerrausschmisse die erste Option sind. So, weil man hat sich was gedacht mit dieser Verpflichtung nachdem Ralf Hasenhüttl seinen Abschied bekannt gegeben hat. Und das war ein Weg, von dem man überzeugt ist und den man lange Zeit gegangen ist, wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und die eigentliche Bilanz hätte sicherlich schon einen Rauswurf beziehungsweise eine Beurlaubung schon vorher rechtfertigen können, ohne dass einer sagt, oh, das kommt jetzt aber, wieso das denn? Die stehen doch gut da. Also es sah ja schon die ganze Zeit nicht so rosig aus. Aber man hat dran festgehalten, weil man überzeugt von seiner Entscheidung war. Nur irgendwann mal, ja, schaust du dir vielleicht die Gesamtentwicklung an, nimmst die Vorbereitung mit rein, die ja, wie am Anfang schon angesprochen, nicht optimal wäre, völlig untertrieben, die einfach nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und ja, zum 10. oder nach dem 10. Spieltag, nach der Derby-Niederlage gegen Augsburg, hat man dann gesagt, okay, pass auf. Plus wahrscheinlich so den anderen Nebengeräuschen, die selbst wir Externe ja mitbekommen haben. Du, pass auf, wir müssen unsere Entscheidung revidieren, und hat sich dann für die Beurlaubung entschieden. Und ja, so ist es dann abgelaufen. Mhm. Und jetzt dann direkt mal den Übergang, mhm, oder wolltest du da noch?
Nee, lass gern mal auf Mike Walpurgis zu sprechen kommen.
Ja, und dann hat man ein paar Tage gebraucht, um da den richtigen Mann zu finden. Für mich persönlich auch noch eine entscheidende Personalie ist Michael Henke, dass der eben wieder im Trainerteam ist, mhm, weil er die allermeisten Jungs, bis auf die paar Neuzugänge, natürlich schon sehr gut kennt, die entsprechende Ansprache an sie findet und da dann, ja, Walpurgis auch einfach unterstützt.
Und unter Kautschinski hatte Henke nicht mehr diese Rolle?
Nein, unter Kautschinski war Henke nicht im, im Trainerteam.
Was die Entscheidung von Kautschinski wahrscheinlich war, der seine sein genau. Trainerteam mitgebracht hat, wie man es heute macht. Ja. Ah ja, okay, genau. Interessant. Mhm.
So, und Michael unterstützt Walpurgis da natürlich mit seiner Art, mit seiner Erfahrung. Und ja, da sehe ich auch einen kleinen Faktor, warum die Mannschaft da, ich sag mal, zu einer neuen Sicherheit gewonnen hat. Ich glaube, Walpurgis alleine hätte auch erstmal gebraucht, um so ein bisschen zu gucken, wie die Mannschaft tickt. Mhm. Aber wenn du natürlich jemanden hast, der dieses Konstrukt mit aufgebaut hat, ja, hilft das, wenn man dir da so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht, beziehungsweise nicht nur beratend, sondern als Co-Trainer bist du ja auch tagtäglich mit auf dem Platz. Sprich, du hast auch die Ansprache an die Mannschaft, und das gesamte Auftreten der Mannschaft wirkte dann unter Walpurgis anders. Mhm. Der Fußball war auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist auch in der Situation überhaupt nicht nötig, sondern da geht's einfach darum, Punkte zu holen. Ja, und das hat man ja auch direkt getan mit zum Beispiel dem Sieg in Darmstadt.
Genau, das war das erste Spiel von Walpurgis. Inzwischen hat der FCI 10 seiner 12 Punkte unter Walpurgis geholt. Vorher gab es nur 2 Pünktchen unter Kautschinski. Also allein die Tabelle spricht deutlich für den neuen Trainer, der mir ehrlich gesagt fast gänzlich unbekannt war. Ich finde das sehr interessant. Das ist für mich auch wieder so ein typischer Ingolstadt-Transfer, ehrlich gesagt. Mike Walpurgis ist bei Lotte so ein bisschen groß geworden. Da war er ganz, ganz lange, von 2008 bis 2013. Dann beim VfL Osnabrück mehrere Spielzeiten gemacht und jetzt eben beim FC Ingolstadt. Jetzt haben wir ein paar Spiele unter ihm gesehen, ein paar Pressekonferenzen gesehen. Man konnte so ein bisschen einen Eindruck von ihm als Typ bekommen. Was für eine Art Trainer ist er denn?
Ja, da fragst du mich was, weil ich nämlich bis auf die Zusammenfassung von den letzten Spielen relativ wenig gesehen habe.
Was, wie kann denn das sein? Frisst dich dein DAZN-Job so auf?
Das ist jetzt negativ formuliert. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich hatte das Vergnügen, viele interessante Premier League-Spiele kommentieren zu dürfen.
Du bist ja schon komplett assimiliert.
Nein, das nicht, aber ja, okay. Das klingt so negativ.
Nein.
Zu fressen. Mir macht das ja großen Spaß. Das ist ja das Schöne, wenn man Arbeit nicht als Arbeit empfindet, ist das doch ein großer Luxus.
Du, wem sagst du das? Ich nehme gerade eine 13-stündige Rasenfunk-Episode auf. Ja, okay. Eben.
Nein, dazu kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Was ich einfach weiß aus den Gesprächen, jetzt mit den Jungs oder auch mit Michael zum Beispiel, dass er jemand ist, der ihnen natürlich sehr, sehr positiv zugesprochen hat, neues Selbstbewusstsein vermittelt. Klar hast du natürlich auch diesen Effekt des Effekt des neuen Trainers. Mhm. Aber sie haben die Spielidee ein bisschen umgestellt und die Art und Weise hat sich dem so ein bisschen angenähert, worin sich die Mannschaft einfach wohlfühlt. Mhm. So. Und das ist zumindest das, was ich jetzt über das Spiel in den letzten Wochen sagen kann. Ist natürlich nicht ein Verdienst, aber ist natürlich geschuldet der Arbeit von Walpurgis. Aber über ihn als Menschen oder Trainer kann ich jetzt, das wäre reine Spekulation, deswegen.
Nee, dann musste das auch nicht machen. Ich meine, man hat dann so das, was man im Negativen als Lauf hatte in den ersten 10 Spielen, das hatte man dann auch im Positiven. Also dieses Spiel gegen Darmstadt war schon eine deutliche Verbesserung damals. Es gab mehrere gute Chancen. Da hat der Max schon wieder gesagt, wo ist denn hier verdammt nochmal der Knipser? Und dann gab es ein Traumtor zum 1:0. Und dann hast du eben deinen ersten Dreier geholt. Damals ganz wichtiges Spiel, weil Darmstadt auf Platz 15 lag, Ingolstadt auf Platz 17. Das heißt, man musste da unbedingt irgendwie dranbleiben. Und dann kommst du halt im Positiven in so einen Lauf. Du hast dann den VfL zu Gast. Über den VfL Wolfsburg haben wir gerade eben erst gesprochen, was schon zeigt, wie schlecht dessen Saison läuft. Und dann wirft dich dann plötzlich auch nicht mehr so ein 1:2 bei Werder aus der Bahn, wo man sagen könnte, oh, das hat jetzt aber wehgetan, sondern dann schaffst du auch noch das, worauf so viele gewartet haben. Rasenballsport Leipzig verliert in der Bundesliga. Und das fand ich auch ein ganz bemerkenswertes Spiel. Hat so ein bisschen auch gezeigt, was man in die Waagschale werfen muss, um mit diesem Aufsteiger, der kein Aufsteiger ist, zurechtzukommen, finde ich.
Also grundsätzlich, das weiß man in Ingolstadt aber auch, ist es ja so, dass du diesem Saisonstart, diesem ersten Saisondrittel, dem läufst du hinterher. Wichtig war jetzt vor der Winterpause in Schlagdistanz zu kommen. Klar, wenn du jetzt nicht gegen gegen Bremen verloren hättest und nicht gegen Freiburg, dann wärst du überm Strich, aber dann hättest du halt auch eine Serie von 6-7 Spielen hingelegt ohne Niederlage beziehungsweise mit überwiegend Siegen. Das ist dann schon eher eine Euroleague-Champions-League-Bilanz. Also so vermessen ist man dann in Ingolstadt auch nicht. Die Bilanz der letzten Spiele war schon sehr, sehr positiv und hat sie wieder in einen Bereich reingespült, der durchaus berechtigt, sich Hoffnung zu machen auf den Klassenerhalt, weil man halt auch punktemäßig natürlich so ein Stück weit mit drin schwimmt. 12 Punkte HSV, 13 Punkte auf 16, dann eine kleine Lücke zu Bremen mit 16 und Gladbach auch mit 16 Punkten. Also das ist alles noch,
es ist noch
alles noch machbar. Alles noch in einem machbaren Bereich. So, das Ding gegen Leipzig hat man gewonnen, weil Ralf Hasenhüttl Trainer bei Leipzig ist.
Okay, erklär's.
Zum einen, die Stimmung im Stadion war so wie, ich glaube, noch nie.
Okay.
Das weiß ich jetzt allerdings nur aus Erzählungen von Spielern und von Verantwortlichen, die sehr, sehr angetan waren über die Stimmung im Stadion. Mhm. Mache ich aber, oder das haben eigentlich fast alle, an der Personalie Ralf Hasenhüttl fest. Nicht, da kommt RB Leipzig, sondern es kommt Ralf Hasenhüttl, weil wir haben auch vorletztes Jahr gegen RB Leipzig gespielt. Und das war stimmungstechnisch ein normales Bundesligaspiel. Mhm. Dieses Mal war es aber die Brisanz einfach mit dem Ex-Trainer, weil man über die Art und Weise des Abgangs, es ist jetzt sicherlich eine subjektive Wahrnehmung von Ingolstädter Seite, aber man war nicht so wirklich glücklich damit, wie das abgelaufen ist. Klar, dazu gehören immer zwei Seiten, aber darum geht's nicht, wenn wir das Verhalten einer Seite beschreiben. Die haben das halt so empfunden und wahrgenommen und wollten es ihrem Ex-Trainer natürlich zeigen. Und damit meine ich jetzt nicht die Spieler ausnahmslos, sondern natürlich auch die Zuschauer und Fans. Und das alles hat dafür gesorgt, dass diese berühmten 2-3% on top wirklich über 90 Minuten abgerufen werden konnten. Mhm. Weil anders besiegst du Leipzig dieses Jahr auch nicht als FC Ingolstadt. So, okay, die Bayern etc., die haben da vielleicht nochmal, die haben natürlich eine ganz andere Qualität, aber als ein FC Ingolstadt muss dann halt sehr vieles sehr, sehr richtig laufen. Das ist an dem Tag geschehen. Ja, und dann hattest du zum Abschluss die große Chance gegen Freiburg und da hat man die erste Halbzeit echt verpennt und hat in der zweiten Halbzeit erst so ein bisschen den Turn bekommen und hat da eben das dann nicht mehr korrigieren können, weil Freiburg sich tatsächlich mittlerweile auch auswärts stabilisiert hat, nachdem sie Anfang der Saison war das ja ziemlich vogelwild.
Ja, allerdings, das kann man so sagen, hatte auch viel mit individuellen Fehlern zu tun. Das hat tabellarisch so richtig wehgetan, diese Niederlage, aber man hat sich's vorher erarbeitet, dass man eben noch nicht den Anschluss dadurch verloren hat. Das hast du ja schon erzählt und da werden wir gleich, wenn ich über den SV Darmstadt spreche, das hat dann schon eine andere Preisklasse mit 8 Punkten, wo man dann schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Jetzt, ohne dass ich's herbeireden wollen würde, aber ich finde, das ist eine wichtige Frage. Was würde denn mit dem FC Ingolstadt im Fall eines Abstiegs passieren? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der FCI dann komplett auseinanderbrechen würde.
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Dann würde der FCI nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga spielen. Ganz einfach.
Mit dem Personal, mutmaßlich. Also jetzt vom Trainer.
Mit großen Teilen, denke ich, weil also oftmals, also natürlich sind das finanzielle Einbußen und für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so eingehend mit dem FCI beschäftigt haben und dann sagen, ja, aber die haben doch Audi. Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die haben wir jetzt im Sommer bei den Transfers gesehen und auch jetzt im Winter. Es ist eben nicht so, dass Audi jetzt anfängt, wir machen den Geldkoffer auf und kaufen alles, was wir brauchen, sondern zu dem Zeitpunkt, als die aktuell gültigen Verträge verhandelt wurden, man möge mich schlagen, ob das 2013 oder 14 war, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Es wurden Zahlen festgelegt. So, sprich, im Jahr so und so, in der ersten Liga bekommt ihr Summe X und im Jahr, also jetzt als Sponsoring etc. Und diese Zahlen, die sind auch weiterhin aktuell. Also nicht nur, weil jetzt die sportliche Situation vielleicht hergeben würde, sagt man, hey, wir schießen noch mal 2,5, 3, 4, 5, 8 Millionen nach, damit ihr euch den Klassenerhalt kaufen könnt. Mhm. Das ist eben nicht der Fall, sondern man muss auch diesen Winter damit haushalten, was man vor der Saison als Etat aufgestellt hat. Und deswegen sind jetzt auch nicht die großen Sprünge möglich. Man sucht ganz gezielt. Und genau das wäre auch bei einem potenziellen Abstieg der Fall, dass eben die Verträge, so wie sie sind, ihre Gültigkeit hätten und der Verein weiß genau, womit er kalkulieren muss und kann. Die Spieler haben größtenteils Verträge für die erste und zweite Liga und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich jetzt an Marvin denke, also Marvin Martip, der Kapitän, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt dann nochmal sagt, nee, wisst ihr was, dann gehe ich woanders hin. Moritz Hartmann genauso. Also all die Jungs, die jetzt schon länger dabei sind, ja, die würden, denke ich, auch den Weg in die zweite Liga gehen. Wie das dann jetzt so mit Leuten wie zum Beispiel Max Christiansen aussieht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber bei Max muss man zum Beispiel natürlich auch die Situation in Betracht ziehen. Der ist 21 Jahre alt, glaube ich. Ist er schon 21? Nee, 20, oder 20? Nee. Noch 20. Der hat halt noch die ganze Karriere vor sich und wenn er die Möglichkeit hat, dann weiter in erste Liga zu spielen, dann kann man ihm das, glaube ich, nicht übel nehmen, wenn er diesen Schritt geht. Aber so das Gros der Mannschaft, denke ich, wäre auch in der zweiten Liga dabei. Mhm.
Interessante Frage. Wird denn da was aus dem Jugendbereich von Ingolstadt noch kommen? Wie ist man denn da eigentlich aufgestellt? Darüber weiß jetzt ich ehrlich gesagt gar nichts.
Naja, du hast halt schon dieses 3-Sterne-NLZ. In den letzten Jahren da sehr, sehr viel gemacht worden.
Also ein Nachwuchsleistungszentrum?
Ja, genau, Nachwuchsleistungszentrum. Das ist vom DFB zertifiziert. Oder macht das die DFL? Ich weiß es gar nicht.
DFB. Ich
manchmal nicht durch DFB. Genau, DFL ist ja nur die Liga. Du hast, wann haben wir den Umzug gemacht? Das war im, warte mal, wann habe ich mich verletzt? 14, genau. 2014 ist man in das neue Funktionsgebäude gezogen. Auch direkt am Stadion. Da ist auch dann das NLZ reingezogen. Man hat die ganzen Jugendmannschaften zusammengezogen. Man hat ein Jugendinternat. Man baut jetzt momentan am Jugendcampus, wo noch, also das ist quasi ein Gelände, ist nur jetzt die andere Straßenseite. Ist aber keine öffentliche Straße, die ist jetzt nicht groß befahren. Da ist jetzt
was soll da hin? Also was muss ich mir unter einem Campus vorstellen? In dem Fall?
Im Prinzip nochmal ein erweitertes Gebäude mit Umziehmöglichkeiten etc. Mhm. Plus Kraftraum, also alles, was quasi zum Trainingsbetrieb dazugehört. plus weitere Trainingsplätze, einfach um das Vorhandene noch größer und vielfältiger zu gestalten. Mhm. Es war sogar mal die Rede von einer Mehrzweck-Sportanlage, um generell den Ingolstädter Sport noch zu fördern. Wie konkret die Pläne sind, weiß ich jetzt allerdings nicht. Allerdings herrscht da momentan Baustopp, da ein großer Teil des Geldes von Audi kommt und die gerade andere
haben. Ja, beim VfL habe ich ja gelernt und die Hörer, wenn sie bis hierhin alles durchgehört haben, auch schon, ist ja die VW-Krise gar nicht so ein Thema, hat uns die liebe Antonia erklärt. Und jetzt taucht mir das Thema bei Ingolstadt auf und zwar mit ganz konkreten Folgen. Das ist interessant, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber das heißt, man kann schon damit rechnen, dass die Jugendarbeit eine wichtige Säule beim FCI wird und da investiert man jetzt quasi in so eine mittelfristige Zukunft.
Genau. Genau, um die Frage mal grundsätzlich zu beantworten und jetzt nicht im Klein-Klein zu sterben. Ja, hat einen großen Stellenwert. Allerdings werden jetzt gerade in den letzten 3 Jahren, sage ich mal, wird das Fundament gelegt, da wird so die Basis aufgebaut. Davon profitieren kannst du vielleicht in weiteren 3, 4, 5 Jahren, wenn so die ersten, die mit 11, 12, 13 zum Verein gewechselt sind in der Jugend, dann quasi in spielfähigem Alter sind. Mhm. Ja,
aber vielleicht ganz guter Move, denn ich glaube, so infrastrukturell liegt Ingolstadt gar nicht so ungünstig. Weit genug weg von München, dass einem nicht sofort jedes Talent immer gleich geklaut wird. Aber es gibt die Möglichkeit für welche, die es bei 60 als auch bei Bayern nicht schaffen, nach Ingolstadt zu pendeln, ist kein Problem. Und auch da ins Internat zu gehen, ist dann vielleicht für einen Jugendlichen nicht so schlimm. Und man hat eben diesen Einzugsbereich in die Mitte Bayerns hinein. Könnte funktionieren.
Ja, aber du hast halt noch nicht diesen Namen, den die anderen haben. Das heißt, diese großen Talente, da hast du nun mal keine Chance, wenn der FC Bayern kommt oder 60 München. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn es tatsächlich mal zeitnah 1, 2 Jungs schaffen, wo du sagen kannst, ey, pass auf, bei uns ist die Durchlässigkeit durchaus gegeben. Ja, aber dafür wird halt gerade, oder dafür wird viel getan. Man hat ein einheitliches Trainingskonzept bis runter in die, keine Ahnung, U12, U13, wie auch immer, bis hoch zur U23. Man spielt sehr, sehr ähnlich, so dass die Übergänge zwischen den einzelnen Jugendmannschaften da möglichst reibungslos funktionieren. Also von der Seite wird das mit sehr viel System angegangen, aber ja. Wie schon gesagt, den Ertrag, den hast du halt erst in einiger Zeit, weil es noch ein sehr junges Konzept ist, ja, wie der ganze Verein halt, der sich dann aber relativ schnell dazu entschlossen hat, auch diesen Weg zu gehen. Mhm.
Ja, da bin ich echt mal gespannt drauf, was wir da in ein paar Jahren von hören. Und dann kann ich mit Wissen glänzen, was du mir jetzt gerade gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ralf, wenn wir jetzt auf diese 16 Spiele zurückblicken und auf all das zusammenfassen, was wir gesprochen haben, unter welche Überschrift kann man denn diese Hinserie stellen?
Was oh, Max, jetzt kommst du mir mit sowas. Überschriften.
Ja, komm, wir machen es zusammen.
Mein Text dazu, ja. frei nach Peter Ahrens.
Warte mal, frei nach Dagobert 95 ist mir gerade eingefallen, kein Mic-Drop in Sicht mit Mike, wegen oh Mike Gott, Walpurgis.
Boah, schämst du dich denn gar nicht, sag mal.
Weißt Komm, du,
ein bisschen, ein bisschen.
Ja, natürlich schon ein bisschen, weil das jetzt öffentlich rausgeht, aber ich möchte zu meiner Verteidigung anführen, dass so ein Rasenfunk Royal auch für den Moderator durchaus ein Marathon ist.
Ja, komm, aber du sitzt da ganz locker mit deinen 3 Weißbier, ja, und haust dann hier einen nach dem anderen raus.
Ich habe da jetzt keine Schärfe reingebracht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, am Ende hat man sich jetzt doch wieder gefunden.
Ja, ich suche auch irgendwas in die Richtung, dass man quasi den Turn hinbekommen hat und den jetzt fortführen muss.
Wieder in der Spur. Das ist doch auch eine schöne Audi-Referenz. Das kannst du doch nur gut finden.
das ist in der Tat nicht so schlecht.
Ja, danke dir. Besser wird's nicht, das kann ich dir verraten.
Ja, man ist wieder in der Spur, ja.
Dann nehmen wir doch genau. Das. Super.
Ja, herrlich.
Ralf,
großartig.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, dass du alle Klippen umschifft hast, wo ich dir interner rauskitzeln wollte und mir dennoch aber viel Interessantes erzählen konntest. Ich kann nur allen raten, folgt @Felgenralle auf Twitter. Schaut euch bitte jedes Spiel an, das er auf DAZN kommentiert. Vielen Dank, Ralf.
Gerne, sehr gerne, Max.
Und dann gehen wir jetzt in den Endspurt, liebe Hörer. Gleich habt ihr es geschafft. Wir sprechen jetzt über den SV Darmstadt 98. Wir blicken ganz ans Ende der Tabelle nach 16 Spieltagen und dort finden wir den SV Darmstadt 98. Und obwohl das vielleicht vor der Saison schon so einige vorhergesagt hätten, nein, nicht nur vielleicht, ich weiß das sogar, denn ihr Hörer habt ja zu insgesamt, glaube ich, 280 mir eine Endtabelle geschickt und da lag schon Darmstadt immer auf Platz 18, ist, glaube ich, dennoch die Geschichte dieser Hinserie, wie man dort gelandet ist, sehr interessant. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier einen Experten begrüßen kann, den ihr hoffentlich auch schon sehr, sehr gut im Ohr habt. Ich spreche jetzt mit dem lieben David von 93. Ihr hört ihn auch bei Hoch und Weit immer mal wieder. Ihr könnt ihm bei Twitter folgen unter einem Handle, was für mich nicht zu buchstabieren ist. Das darf er gleich selber sagen. Servus, David.
Guten Morgen. Ich muss dich gleich korrigieren. Bei Hoch und Weit war ich bislang noch nicht.
Noch gar nicht?
Nein. Aber die Jungs haben angekündigt, vielleicht laden sie mich ein, wenn es gegen Freiburg geht. In der Rückrunde.
Ja, sollen sie mal machen.
Ja. Genau, guten Morgen. Ja, mein Twitter-Handle ist NgungornVN.
Bitte änder das, David. Das ist ja unmöglich.
Und weist darauf hin, dass ich mal angefangen habe mit Twitter, als ich noch über Vietnam geblockt habe, ganz, ganz viel. Mache ich, also ich habe da gelebt, 8 Jahre. Mache ich immer noch gelegentlich, aber deutlich weniger. Ngungorn heißt Schlafgut.
Genau, das hast du mir auch schon mal im Rasenfunk schon mal erklärt. Und genau. Das VN ist aber das, was mich regelmäßig rauskickt, wenn ich nach dir suche. Wenn Twitter mir das nicht inzwischen vorschlagen würde, weil ich schon so oft nach dir gesucht habe, denn natürlich hänge ich an deinen Twitter-Lippen, dann würde ich dich nie finden. Also NgungornVN, liebe Hörer.
Ngungorn.
Ich kann nur empfehlen, schaut in die Shownotes, da werde ich es reinkopiert haben. Und ich checke bei dem Handle immer nochmal doppelt, ob ich es auch richtig zitiert habe. David, wir hören dich ja bei 93 auch sehr viel über Darmstadt sprechen. Wahrscheinlich hatte ich deswegen auch das Gefühl, ich hätte dich schon mal bei Hoch und Weit noch viel länger über Darmstadt sprechen hören. Und auch hier möchte ich mit dir über den Verein sprechen. Er gehört zu denjenigen Vereinen, die vor der Saison mit einem Trainerabgang zu tun hatten. Das hat so ein bisschen der FC Schalke losgetreten, wie in der Formel 1 wurde da, wenn ein Fahrer das Cockpit wechselt, dann setzt eine Rotation ein. Und während wir dann beim FCA schon drüber gesprochen haben und beim FC Ingolstadt ist das auch bei Darmstadt der Fall. Dirk Schuster weg, Norbert Meyer da und wir beide wissen jetzt aber, nach 16 Spieltagen, Norbert war ja auch schon weg. Warum hat es denn mit ihm jetzt so in der Retrospektive betrachtet nicht gepasst?
Da machst du ja jetzt ganz große Fass.
Ja.
Ich dachte, wir steigen erstmal langsam ein.
Wir können uns auch durch den Spiel, erstmal durch seine Spielbilanz hangeln und dann einfach.
Ich gebe dir zumindest mal die kurze Antwort. Die kurze Antwort, es hat, ich glaube, es hat nicht gepasst aus Psychologie- und Menschenführungsgründen. Und da kannst du ganz, ganz viele Beispiele für finden und da gibt es ganz, ganz viele, vielleicht werden wir da im Laufe der Aufnahme dann auch dazu kommen, dass da finde ich, oder glaube ich, aus der Außensicht wahrzunehmen, einfach Fehler gemacht wurden in der Führung sowohl des Teams als auch der Öffentlichkeit, wobei der Meier nicht alleine ist, das würde ich fast der gesamten sportlichen Führung ankreiden, dass ihr da eine ganze Menge an Fehlentscheidungen getroffen haben, die spannenderweise was mit Psychologie zu tun haben.
Okay. Wen meinst du da mit sportlicher Führung? Dann zusätzlich noch Holger Fach oder noch jemanden Dritten?
Ja, naja, also klar, Holger Fach und Meier sind sicherlich ein Doppelpack, die man auch zusammen sehen muss. Es fing ja damit an, dass nach dem Weggang von Schuster, der offenbar überraschend kam, was ich ein bisschen fahrlässig finde. Also ich habe es natürlich auch nicht erwartet als Fan, aber ich hätte schon gedacht, dass zumindest ein Präsidium sich mit der Möglichkeit irgendwie auseinandersetzt, vielleicht einen Plan B mal in der Schublade hat, war ja die erste Entscheidung, Holger Fach als sportlichen Leiter zu installieren. Und das war ja erstmal gar keine so dumme Entscheidung, weil es bedeutet hat, du hast den Verein professionalisiert. Es gab ja diese Sportdirektorenposition gar nicht. Darmstadt ist ja immer noch dieser Verein, der vor ein paar Jahren eine Handvoll hauptamtlicher Mitarbeiter hatte.
Und fast alle waren irgendwie aus der Familie Schuster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die Scouts waren aus der Familie Schuster, genau, ja. Also ein ganz stark Trainerverein. Ne? Mhm. Wenn der Trainer gut war, lief's, und wenn der Trainer schlecht war, lief's nicht. Gute Trainer waren in der jüngeren Vergangenheit Leute wie Labbadia, Costa Runjajic und eben Schuster. Da ist es gelaufen. Es gab ein paar Ausfälle, da ist es gar nicht gelaufen. Insofern war die Idee erstmal zu sagen, wir brauchen einen sportlichen Leiter. Gar nicht so schlecht. Fach war von Schuster geholt worden, übrigens als Scout eben, ein halbes Jahr vorher. Und ja, die Frage ist halt auch, wie man sich stellen muss in der Rückschau, war er jetzt der richtige Mann da am richtigen Posten? Also reicht es als sportlicher Leiter, ein Telefonbuch voller Kontakte zu haben? Mhm. Und er hat dann eben Meier geholt. Da hat sich, würde ich mal vermuten, hat sich das Präsidium ziemlich rausgehalten. Die haben dann gesagt, du hast die Erfahrung, dafür haben wir dich da installiert, mach mal. Und die beiden kennen sich ja offenbar auch ganz gut. Mhm. Und von da an waren sie dann auch letztlich eine Doppelspitze. Das erklärt auch, warum Fach, wenn wir jetzt wieder nach vorne springen, seinen Job an den Weggang von Meier geknüpft hat. Mhm. Wo er dann auch gesagt hat, okay, dann gehe ich eben auch mit. So ist es zu verstehen. Und
wie waren denn dann so die Erwartungen denn dann in der Sommerpause? Also ich kann mich noch an Hoch- und Weitfolgen erinnern, und du hast auch bei 93 immer wieder drüber gesprochen, das war ja durchaus turbulent, auch mit der Art und Weise, wie spät dann erst die meisten Transfers eingetütet wurden, und es war eh schon klar, dass es so ein bisschen eine Wundertüte werden würde, weil man einfach nicht weiß, wie Darmstadt ohne Dirk Schuster aussieht, das konnte man sich einfach schwer vorstellen.
Ja.
Aber es wurde nicht unbedingt dadurch besser, dass man mit Norbert Meier einen Trainer geholt hat, an dessen Verknüpfung für Darmstädter Fans vor allem ist, dass er Trainer der Mannschaft war, die spektakulär mit Arminia Bielefeld in der Relegation gegen Darmstadt verloren hat.
Genau. Das hat ja Kai von Hoch und Weit vor zwei Spieltagen wunderschön auch ausgebreitet nochmal. Und genau das, genauso ging es mir auch. Und wahrscheinlich ging es tatsächlich wirklich jedem Darmstadt-Fan so, dass er bei Meier, wenn er nicht an Streit denkt, eben daran denkt, dass Meier tatenlos an der Seitenlinie stand und zusehen musste, wie Schuster seine Mannschaft zerlegt hat und offenbar nicht imstande war, das Team zu motivieren. Und natürlich ist gerade Motivation ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Darmstadt, weil den Spielstil, den sie haben, den kannst du nur hinbekommen, wenn du eine richtig eingeschworene Mannschaft hast, wenn jeder für den anderen da ist auch. Da kannst du einfach keine Aussetzer erleisten. Ja, die Vorsaison war gruselig tatsächlich. Und ich glaube, auch da sind eine ganze Menge an Fehlentscheidungen getroffen worden. Also was ja erstmal ein bisschen in der Vorberichterstattung dann auch rauskam, war dieses Bild, ja, das Team bricht auseinander. Das stimmte ja eigentlich gar nicht so sehr. Also wer ging, war Matenia im Tor. Wer ging, war ein Innenverteidiger neben Sulu. Da waren Caldirola oder Rajkovic ganz solide, Caldirola richtig gut. Und eben Sandro Wagner als Stürmer. Und dann eventuell kannst du noch sagen, auf der einen Flügelseite dieses Duo Kempe und Rausch, die jetzt beide nicht den Stempel aufgedrückt haben, aber beide gut in Standards waren, worüber noch zu reden sein wird, weil wir haben auch bis heute keinen guten Standardschützen geholt. Aber prinzipiell sind eine ganze Menge richtig guter Leute geblieben. Also es ist Gondorf geblieben als starker Box-to-Box-Manager. Es ist Niemeyer geblieben als super zuverlässiger Abräumer. Es ist Heller geblieben als schneller auf den Außen. Es ist Sulu geblieben als Kopf der Verteidigung. Aus dem Korsett kannst du was machen. Wenn du da die richtigen, das glaube ich immer noch, wenn du da die richtigen Leute dazu holst, dann finde ich, hast du keine so schlechte Mannschaft. Da hätte man an zwei Stellen hätte man nachbessern müssen. Du hättest einen Ersatz für Wagner im Sturm finden müssen. Der natürlich, klar, natürlich, Wagner ist nicht ersetzbar als Wagner. So, ich halte von Wagner mittlerweile sehr viel. Ich bin auch überhaupt nicht überrascht, dass er in Hoffenheim funktioniert. Aber ich glaube, dazu muss man in der vergangenen Saison sämtliche Darmstadt-Spiele gesehen haben. Und zwar teilweise auch im Stadion, wo man viel, viel besser sieht, wie Wagner tatsächlich sich schlau positioniert, wie er auch technisch besser ist, als man glaubt. Auch wenn ihr das ja schön in der letzten Folge nochmal ein bisschen aufgegabelt habt, dass ihm viele Bälle verspringen. Aber er wirkt vielleicht auch wegen seiner Größe immer so ein bisschen ungelenk. Mhm. Und er war einfach von Gesamtpaket war unglaublich wichtig als Leader, als Antreiber und eben wirklich aber auch als Mensch, der vorne die Sachen reinmacht.
Ja, mit einer unheimlichen Effizienz. Das darf man genau. Einfach nicht vergessen. Und das gehört gerade, wenn du unten drin bist, wo jedes Tor doppelt viel wert ist, was ja Darmstadt jetzt gerade leidlich erfährt mit nur 11 Treffern nach 16 Spielen.
Ja.
Da ist es halt unheimlich viel wert, ja.
Ja, ja, ja. Also wenn du tatsächlich eins feststellen kannst, ist es, dass Darmstadt hat, ich glaube, mit die schlechteste Chancenverwertung der gesamten Liga. Ich habe mir die Zahlen rausgesucht. Das Interessante ist, dass verschiedene Statistikdienstleister offenbar verschiedener Meinung sind, was als Schuss und Chance gilt, aber dann kommst du auf unterschiedliche Zahlen, aber am Ende kommt immer raus, dass Darmstadt schlechteste ist in der Verwertung oder teilweise zwei schlechteste mit Ingolstadt. So.
Aber auch schon in der Erzeugung, aber lass mal erstmal noch den Transferpunkt zumachen und dann können wir mal so ein bisschen.
Genau, so, also das war die eine Sache und die andere Sache war eben, dass du vielleicht irgendjemanden Erfahrenen noch wieder für die Innenverteidigung hast. Und ein schöner Bonus wäre gewesen, wenn du gute Außenverteidiger gefunden hättest, weil die waren in der vergangenen Saison nicht ganz so überzeugend. So, was passierte dann? Wir haben einen ganzen Haufen von Stürmern für eigentlich eine Planstelle. Wir haben Čolak, wir haben Šiplok, wir haben Bežak. Es hört sich so platte, der langzeitverletzt im Kader ist und dann noch Struenger als Überbleibsel. Mit Bežak haben wir den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Mit Čolak und Šiplok haben wir zwei Laien. Jetzt können Bežak, Čolak auch noch irgendwie auf der Seite spielen, kannst du auch dahin positionieren, aber da hast du auch wieder Leute. Da hast du Obina, da hast du einen Kleinheisler, der zentral oder auf der Außen spielen kannst. Du hast dann auf der Zentralen aber wiederum noch Franjic und Rosenthal. Du hattest im Grunde am Ende 8 oder 9 Leute für zwei Planstellen. Mhm. Und das, da bin ich wieder bei der Psychologie. Ich glaube, dass das mit dem Kader was macht, wenn du zu viele Leute für zu viele Stellen hast und nicht genau klargestellt hast, wer da jetzt Stammspieler ist. Das kann einen Kader anfeuern, das kann aber Leute auch unglaublich frustrieren. Und eine der magischen Fähigkeiten von Schuster bestand ja gerade darin, Leute hierher zu holen und ihnen zu sagen, hier, schau her, da hast du deine Chance. Mhm. Nutz sie, ich vertraue dir auch für eine gewisse Anzahl von Spielen und du stehst da auch jetzt erstmal. Mhm. Und dann sind da ja Leute wie, also fast der ganze Kader ist ja aufgeblüht. Und das hast du so in dieser Saison nicht gesehen und das, finde ich, ist auch verständlich, wenn einfach nicht klar ist, wer da aufblühen darf, wem da das Vertrauen geschenkt wird. Und in der Innenverteidigung hast du eben zwei Leute geholt, Höhn und Milosevic. Mit Höhn, also ich bin ja eigentlich von der Geschichte her Freiburg-Fan. Da habe ich ja mein Studium und verschiedene Jahre im Stadion verbracht, habe mich dann tatsächlich in die Linien verliebt, seit ich hier vor 2 Jahren lebe. Insofern sympathisiere ich mit beiden Vereinen jetzt, aber ich kenne Höhn natürlich als Freiburger und der Höhn wurde nun mal aussortiert von Freiburg, dem Aufsteiger, weil ihm nicht zugetraut wurde, dass er robust und physisch genug ist, um in der Bundesliga zu bestehen. Klar, er hatte auch starke Konkurrenz, das hat Freiburg auch geschickt gemacht und ich will ihm gar nicht so viel vorwerfen, er haut sich auch stark für Darmstadt rein, er ist von Anfang an jemand gewesen, der im Gegensatz zu manchen anderen das Projekt auch wirklich vertreten hat, glaube ich, aber ihm fehlt da einfach zum Teil diese Physis, und das wurde ihm auch schon in Freiburg vorgeworfen, dass er vieles versucht, eher über Stellungsspiel zu lösen, als den Mut zu haben, in Zweikämpfe reinzugehen. Und das ist vielleicht für Darmstadt nicht unbedingt so der perfekte Spieler in der Innenverteidigung. Insofern finde ich, aus meiner Sicht, wurden da einfach in der Vorbereitung, es wurden die Lücken nicht geschlossen, die da waren. Und es wurden ja auch die Lücken verdammt spät geschlossen. Mhm. Also wir sind in ein Trainingslager gefahren, da stand Höhn als einziger Neuzugang fest. Jetzt mal von den Torhütern abgesehen. Und Čolak wurde noch am Flughafen verpflichtet. Das war diese, also da kamen lauter kuriose Sachen bei raus. Die ganze Zeit.
Wer war denn nochmal der Spieler, der mit ins Trainingslager fahren wollte, obwohl er eigentlich schon aussortiert war?
Der war nicht aussortiert, sondern der hat sich beworben quasi. Das war Mario Engels. Mario Engels vom FSV Frankfurt, der mit dem SSV abgestiegen war, die Saison davor. Und der offenbar auf Betreiben seines Vaters Stefan Engels, Ex-Nationalspieler, mit ins Trainingslager fahren durfte. Und auch da gibt es vermutlich Connections zwischen Engels und Fach. Also da kannst du dir wieder ausmalen, so, ja, da, also es klingt alles so dilettantisch. Weißt du, und Čolak bekommt, also Čolak wurde eigentlich schon aussortiert. Der wurde nach dem Training zurückgeschickt.
Ach.
Und hat kein Okay bekommen. Dann fiel aber Platte aus, Langzeit verletzt. Mhm. Und dann bekam Čolak quasi am Flughafen vor dem Abflug ins Trainingslager noch seinen Vertrag. Also das war alles unglaublich merkwürdig. Dann schließt sich Rajkovic im Zimmer ein, um seinen Wechsel zu erzwingen. Dann hast du jede Woche plötzlich einen anderen. Ja.
Das hatte ich ja schon wieder komplett vergessen. Du hast
ja.
Recht.
Ja, ja.
Das ist wie auf einer Klassenfahrt. Wahnsinn.
Ja, wirklich. Dann hast du jeden Tag jemand anderen, der sich zu Wort meldet und Zweifel anmeldet und vielleicht lieber weg möchte. Also der Kicker hatte Gondorf schon nach Mainz und nach Hamburg transferiert gemeldet. Sulu schien weg zu wollen. Niemeyer schien weg zu wollen. Du saßt als Fan wirklich da und mit offenem Mund und dachtest, was passiert da? Hm. Und du kannst mir halt nicht erzählen, dass all diese Sachen in Gang gehen in einem Trainingslager oder rund um ein Trainingslager, wenn die Stimmung stimmt. Also offenbar knirscht da irgendwas. Und zwar gewaltig.
Oh ja, so hört sich das an, ja. Und vor allem jetzt so im Nachhinein, natürlich ist es dann auch einfacher in der Retrospektive so die großen Linien zu zeichnen. Aber das hört sich fast so an wie eine, ja, du hast ja schon gesagt, es geht viel um Psychologie, glaube ich auch, würde ich dir zustimmen. Das hört sich fast so an wie so eine tektonische Verschiebung innerhalb des kompletten Mannschaftsgefüges. Also Dirk Schuster hat es geschafft, ein Ort der Sicherheit zu schaffen, also Spielern einen Rückhalt zu geben und eine Sicherheit, bei der sie überhaupt in der Lage waren, diese zweiten oder zum Teil auch schon dritten Chancen in ihrer Karriere zu ergreifen.
Ja.
Das heißt, er hat eine, würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, eine Positivkultur geschaffen, durchaus allerdings immer mit kompetitivem Charakter. Das haben wir im FC Augsburg-Segment schon mal besprochen, dass Dirk Schuster da viel, viel kompetitiver an jedes einzelne Training herangegangen ist als sein Vorgänger Markus Weinzierl. Also ich glaube, das plakativste Beispiel ist dafür, dass, glaube ich, derjenige Spieler, der sich am wenigsten reinhängt im Training, der muss, glaube ich, ein rosa Trikot oder Leibchen tragen für eine definierte Zeit.
Ja.
Jetzt mal abgesehen davon, wie man dieses Gender Coloring so beurteilt, aber das zeigt ja schon quasi, aber das zeigt ja quasi, was für eine Kultur und Philosophie Dirk Schuster da etabliert hat. Und
er hat viel mit so kleinen Psychotricks gearbeitet, genau. Ne? Er hat an Netten abgeschlossen mit Stürmern, ihr schafft so und so viele Tore, oder mit Sulu, glaube ich, auch, du schaffst die und die Tore, wenn du das schaffst, geben wir einen aus und solche Sachen. Also er hat ganz, ganz viel da versucht, kleine Tricks reinzubringen, die funktioniert haben, muss man eben. Auch die Sache, wie er das Spiel in Bielefeld gebogen hat, das große Relegationsspiel, in dem er dann vorher die Angelegenheit mit Johnny Heimes ins Spiel gebracht hat, ne? Und den Jungs gesagt hat, also hier, ihr kämpft letztlich einen ganz kleinen Kampf. Es gibt Leute, die stellen sich dem Kampf gegen Krebs und gewinnen und geben nicht auf. Dagegen ist das ein Klacks, was ihr da macht. So, auch das war ja Psychologie letztendlich.
Ja, und dieses komplette Umfeld, was er damit geschafft hat, und ich glaube auch diese Leistungskultur, die hat sich jetzt verändert. Und jetzt im Nachhinein können wir natürlich relativ leicht sagen, zum Schlechteren. Aber definitiv war es so, dass die Sicherheit weg war für ganz viele Spieler. Eben, du hast es beschrieben, gerade alleine schon durch die mehrfache Antwort auf die Frage, wie ersetzen wir Sandro Wagner, aber auch eben in vielen anderen kleinen Details, viele davon, die wir dann wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen haben, aber es hat sich so ein bisschen was verändert in der Mannschaftskultur. Etwas für Außenstehende natürlich schwieriger zu greifen, aber ich denke, man kann es auch schon allein daran festmachen, dass sich auch die Stimmung im Umfeld ja innerhalb von nur wenigen Sommerwochen eigentlich auch schon von verwirrt bis konsterniert zu sehr skeptisch dann eigentlich schon gedreht hat. Und das ja nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, nämlich dem Klassenerhalt in der ersten Fußball-Bundesliga. Das muss man sich ja nochmal vor Augen führen, wo man quasi herkam und wo man dann, wie man dann in die neue Saison ging.
Ja, natürlich war das Ziel Klassenerhalt, ja. Und natürlich sage ich es auch im vollen Bewusstsein, dass jeder Lienelfeld natürlich wusste, dass das schwer wird und dass die Chancen nicht gut stehen. Aber wenn du nicht das Ziel hast, die Klasse zu halten, wozu trittst du an? Also, ne, ich halte da nichts von irgendwie diesen schönen Dabeisein ist alles Attitüden. Und erst recht nicht als Lienelfan, weil wir als Lien ja auch gezeigt haben, dass, was du erreichen kannst, wenn du dir Ziele setzt. Mhm. Und insofern, die Erwartung war, dass man der Mannschaft und der Leitung anmerkt, dass sie alles dafür tun, die Klasse zu erreichen. Und wenn es dann eben nicht schafft, weil die Tiefe nicht da ist, weil der Kader nicht da ist, dann ist es eben so. Aber du willst den Jungs anmerken, du willst dem Trainer und allen anmerken, dass sie es versucht haben. Und das wurde tatsächlich in der Hinserie enttäuscht, in mehrfacher Hinsicht.
Womit wir schon sehr, sehr viel jetzt im Allgemeinen fast schon ein bisschen abschließend über Darmstadt gesprochen haben, auch schon fast so, als wäre man schon abgestiegen. Dem ist ja auch noch nicht so. Lass mal ein bisschen in die Hinserie reingehen. Was waren denn für dich Schlüsselspiele aus Sicht des SV Darmstadt?
Ja. Im Grunde war das erste Spiel gegen Köln schon insofern ein Schlüsselspiel, weil es ganz, ganz viel von den Problemen aufgezeigt hat, die noch die ganze weitere Zeit den Verein dann begleiten werden. Du hattest wohlgemerkt gegen Köln eine Bejak noch nicht mal im Kader. Also die richtig großen Namen kamen alle erst ganz kurz vor Schluss. Fedetzky, der Außenverteidiger aus der Ukraine, kam am 27. Juli, Kleinheisler am 13. August, Ben Hatira dann am 22. August und Bejak am 29. Da war das erste Spiel eben schon rum. Und kurioserweise, auch das hatte Kai, glaube ich, in der letzten Schlusskonferenz, wo du ihn dabei hattest, von hoch und weit mal angedeutet, standen gegen Köln plötzlich Ben Hatira, Kleinheiser und Schiplock auf dem Platz, obwohl die tatsächlich erst ein oder zwei Wochen kurz vorher dazugestoßen waren. Und jemand wie Czolak, der sich im Training wirklich deutlich gezeigt hatte, der gebrannt hatte, der wollte, der auch bei den ganzen Testspielen gegen kleinere Vereine richtig viele Tore gemacht hatte, der saß plötzlich auf der Bank. Und auch Gondorf und Niemeyer waren am Anfang nicht im Kader. Und das ist eine Geschichte, die wird sich durch die nächsten Spiele ziehen, dass du Personalentscheidungen hast, die du als Fan nicht verstehst und offenbar auch die Spieler nicht verstanden haben. Ich war total verblüfft, als ich mir die ganzen Spiele nochmal angeschaut habe, dass Meier es tatsächlich geschafft hat, in den ersten, ich weiß gar nicht genau, 8 oder 9 Spielen nicht nur jedes Mal eine andere Viererkette hinten aufzustellen, sondern tatsächlich auch jedes Mal ein komplett anderes Außenverteidigerpärchen. Also du hast einmal Jungwirt Holland, dann hast du Fedetzky Guevara, dann hast du Jungwirt Guevara, dann hast du Holland und Fedetzky, dann hast du Höhn und Holland. Das ist absoluter Wahnsinn. Da ist absolut keine Konstanz drin und Meier war scheinbar richtig am Schwimmen und richtig am Suchen und es wurde immer damit begründet, dass gesagt wurde, die brauchen eben noch alle Zeit, um sich zu finden. Das ist ja ganz logisch. Gleichzeitig wurden aber die späten Verpflichtungen begründet mit, gute Spieler können ja sofort spielen und brauchen nicht Zeit, um sich zu finden. Also da war von Anfang an so eine Kommunikation, auch da sind wir wieder ein bisschen bei Psychologie und bei Menschenführung, da war auch eine Kommunikation drin, die wirklich schnell den Fans auch Fragezeichen auf die Stirn getrieben hat und gesagt, was passiert da, was soll das? Also wenn ihr Probleme habt, dann sagt's. Aber jammert auch nicht so viel. Also es war auch so eine Jammerei, die wir aus Schusterzeiten auch nicht gewohnt waren. Es gab dann so wunderschöne Zitate von Holger Fach, der sagt, ja, wir können ja die Spieler nicht in Handschellen zu uns schleppen, weil er offenbar nicht die richtigen Spieler gefunden hat.
Ja, das prangere ich auch an, dass das nicht geht. Aber er ist da ganz auf Linie mit Klaus Allers übrigens.
Ja, hat er das auch gesagt?
Nee, aber ich glaube, Julian Draxler hätte er auch ganz gerne.
Ach so, ja.
Okay. Gut, ja, das genau. Thema hatten wir schon.
Und Meier fiel auch dadurch auf, dass er vor Spielen häufig die Mannschaft kleingeredet hat. So und gesagt hat, wir sind ja Außenseiter und das ist richtig, die sind richtig schwierig, die da jetzt kommen. Und auch Schuster war da in der Außendarstellung pfiffiger. Der hatte immer so ein leicht verschmitztes, klar, der von Außenseite und Underdogs hat sich klein geredet, aber hat immer so ein ganz verschmitztes Grinsen dann drin, dachte, naja, vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen. Mhm. Ich glaube, dass er intern noch viel, viel mehr die Jungs stark geredet hat. Genau, also das erste Spiel gegen Köln ging vollkommen belanglos 0-2 verloren. Dann gab es ein glückliches 1-0 gegen Frankfurt durch diese verzogene Flanke von Sirigu in der 90. Gut, dann gab es das 6-0 von Dortmund gegen Darmstadt, wo Darmstadt sich auch so abschlachten lassen hat in einer Art und Weise, wie es eigentlich nicht vorgekommen ist in der vergangenen Saison, wo du auch wieder sehen konntest, was einfach gerade fehlt, ist die Verteidigung. Die Verteidigung stand von Anfang an nicht sicher. Und damit meine ich nicht nur die vier hinten, sondern das gesamte Verteidigungskonzept. Und das ist ja etwas, was Darmstadt stark gemacht hat vergangene Saison. Das ist ja eine Binsenweisheit. Also Darmstadt stand ja richtig gut. Und viele Leute sagen ja immer, das ist ja der Satz, der immer wieder fällt, naja, die spielen ja nicht schön. Das war ja ganz fürchterlich anzuschauen, das ist ja langweilig und das kann man ja, auch Linienfans sagen das ja zum Teil, das kann man ja objektiven Zuschauern nicht anschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon gesagt, ich bin gewohnt, Freiburg zu sehen mit Kurzpassspiel und ansprechendem Fußball.
Ja.
Genau. Ich habe mich in die Lilien verliebt, weil ich tatsächlich dieses Defensivspiel, ich habe da eine Ästhetik entdeckt. Ich fand das schön. Und vermutlich muss man jetzt nochmal, also schön ist ja auch relativ.
Ne? Ja, definitiv, ja.
Ich erinnere mich, ich bin ja Journalist von der Ausbildung her, ich werde nie den Satz eines meiner Volontärsausbilder vor vielen, vielen Jahren vergessen, der damals schon alter Mann in einem Seminar dann gesagt hat, ja, also wenn Ihnen ein Sadomasochist erzählt, ich hatte eine schöne Nacht und eine Großmutter erzählt, ich hatte eine schöne Nacht, dann sind das zwei unterschiedliche Nächte. Und insofern bin ich vielleicht tatsächlich in diesem Bild oder sind wir Darmstadt-Fans in diesem Bild vielleicht ein bisschen der Sadomasochist. Ich zumindest habe tatsächlich Spaß daran gefunden, an dem Zauber, dass eine Mannschaft eng steht, klug verschiebt, abwartet und einfach nur defensiv gut dasteht und dadurch Angriffe abwirkt. Und an der Ästhetik, dass Mannschaften frustriert werden, gar nicht mal unbedingt durch das unfaire Spiel, das muss meiner Meinung nach nicht für meinen Geschmack nicht sein, aber einfach durch hartes, klares Verteidigen. Das fand ich schön. Das hat mir Spaß gemacht vergangene Saison, wie da die Teams angerannt sind, reihenweise frustriert, wo du gemerkt hast, die werden schon nach 20, 30 Minuten nervös, weil sie knacken diesen Underdog nicht und sie haben das Gefühl, sie müssen 2-0 führen. Und diese Stimmung wurde auch von den Fans gespiegelt. Du hattest vergangene Saison einen Haufen von Beschwerden darüber, wie fürchterlich die Darmstädter spielen. Und klar war da einiges von gerechtfertigt. Natürlich haben sich auch Darmstädter mal klug fallen lassen und solche Sachen. Aber ich glaube, ganz, ganz viel von dieser Frustration war auch wieder Psychologie. Die kam daher, dass diese Fans das Gefühl hatten, Mensch, warum schießen wir denn da kein Tor? Die spielen doch gar nicht, die Darmstädter. Die verteidigen nur, die schlagen den Ball weg. Wir haben den Ball die ganze Zeit und müssen wieder aufbauen und wir kriegen dieses Tor nicht hin. Und da wurde ganz, ganz schlau und ja spannend mit starker Defensive gearbeitet. Und das ist gut gelungen. Und das hat Meier aufgebrochen. Meier kam ran und sagte, er will mehr Ballbesitz und er will mehr Technik und er will mehr Ball spielen. Und das kann er ja meinetwegen gerne machen. Wobei ich auch, also wenn wir im Bild des Sadomasochisten sind, vielleicht bei dem masochistischen Part, ich fand es auch spannend, wie ein Team es mit limitierten Mitteln versucht hat, den Konter auszuführen und über jeden Ball Angst haben musstest, dann landet jetzt beim Gegner. Aber auch das hatte ja Methode. Du hast ja wirklich versucht, du hast ja gar nicht erst versucht zu spielen. Du hast versucht, Schuster war ja radikal in der Herangehensweise, dass er nicht versucht hat, in eine Situation zu kommen, wo andere seinem Team den Ball abluchsen können. Und all das wurde aufgegeben. Darmstadt hatte häufiger den Ball. Wir hatten von den Zahlen her hatten wir plötzlich bessere Ballbesetzzahlen. Nur dadurch wurden wir auch anfälliger. Und das zieht sich eben durch. Das kannst du in den ersten Spielen schon sehen. Das kannst du, und das, da haben im Grunde zwei Heimunentschieden gegen Hoffenheim und gegen Bremen haben das so ein bisschen überlagert. Das ließ sich noch ganz, ganz nett an am Anfang. Du hattest wieder diese berühmten ein Punkt pro Spieltags Sachen. Auch das ist ja so ein psychologischer Trick von Schuster aus der vergangenen Saison, der gesagt hat, ja, wenn wir einen Punkt pro Spieltag so grob haben, dann sind wir d'accord, was ja auch ein schlauer Zug war, finde ich, weil du dadurch auch ein bisschen den Druck nimmst. Du sagst der Mannschaft, ja, wenn ihr ein Unentschieden erreicht, 34 Unentschieden, dann klappt das schon. Oder wenn ihr mal ein, zwei Spiele verliert, macht nichts, dann gewinnt ihr halt das Dritte. Aber das muss dann auch sitzen. Und so hat er sich die Punkte ermausert. Und das wirkte am Anfang sogar ähnlich. Wir sind streng genommen, ist Darmstadt.
Das ist eben besser. Der Punkt. Also von den Ergebnissen her lief's ja gar nicht so schlecht. Die Art und Weise hat nicht immer Spaß gemacht. Aber da fand ich auch, dass man die Argumentationslinie von wegen, naja, wir müssen uns jetzt erst finden, späte Transfers, wir haben die erste Elf noch nicht gefunden. Das konnte ich damals als neutraler Außenstehender, konnte ich das zumindest nachvollziehen. Und natürlich ist das Zustandekommen des einzigen Sieges gegen Frankfurt ist ein Witz. Also diese Flanke, die einfach im Eck landet. Und natürlich tut es sehr, sehr weh, wenn man schon mit einem 5-4-1 bei Dortmund antritt, dann trotzdem noch 0-6 abgeschossen zu werden. Aber die hatten da gerade auch ihre Tenniswochen. Da haben sie vorher auch Legia Warschau gerade 6-0 weggefiedelt. Ja. Und danach kam dann ein Wolfsburger 5-1, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Dann ein Spiel gegen Hoffenheim, wo man auch einen Punkt holt und gar nicht so wenige Chancen hat. Und das erste Spiel, wo ich tatsächlich zum ersten Mal gesagt hätte, na gut, das war jetzt schon bedenklich wenig, wäre für mich das Spiel gegen Augsburg gewesen. Und ja, übrigens waren bis dahin die Ballbesitzwerte eigentlich fast so wie immer, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch, dass Meier gesagt hat, er will mehr den Ball haben, aber eigentlich nur im ersten Spiel gegen den FC mit 41% Ball. Besitz waren das quasi neue Werte, ansonsten weiter 22% gegen die Eintracht, 21% gegen Dortmund, ja. 29% dann gegen Hoffenheim und dann eben gegen Augsburg, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht dann auch ein besserer Referenzmaßstab, 34%. Und so wie ich mich erinnere, gab es da nur eine Chance zum Ausgleich durch Heller und ansonsten kam da gar nichts von Darmstadt. Das war tatsächlich so das erste Spiel, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist zu wenig, so geht's nicht.
Bei Augsburg jetzt.
Genau.
Mhm. Weißt du, ja, genau. Ja. Ja gut, da muss man auch sagen, da flog ja auch Guevara mit Gelb-Rot vom Platz. Gondorf und Niemeyer sind ständig rein und raus rotiert in den vergangenen Spielen vorher. Also das Problem war, ja klar, natürlich, du hast insofern recht, dass du sagst, du hast dich als Darmstadt-Fan gar nicht so schlecht gefühlt. Du hast dich auch in Sicherheit gewogen. Du hattest auch ständig dieses Gefühl in der Hinterhand, naja, wir haben ja mit Bejak und gerade auch mit Ben Hatira zwei vielversprechende Leute drin, die sich noch entwickeln können, wenn sie mal angekommen sind. Du hattest auch mit Guevara, der ja ein komplett seltsamer Transfer auf den ersten Blick auch war, weil er ein junger Außenverteidiger ist, den Bremen nicht brauchte. Der ließ sich auch durchaus besser an in den ersten Partien als gedacht. Der machte da offensiv ganz nett Wirbel. Das wirkte alles irgendwie, war so eine halb voll, halb leer Sache. Mhm. Du kannst aber aus der Rückschau, die du heute hast, aus dem Wissen, das du heute hast, kannst du sagen, es war doch eher ein halb leer Glas, weil diese ganzen Probleme damals schon sichtbar waren. Und weil diese glücklichen Siege und Unentschieden dann tatsächlich die letzten, dieses unglaubliche 2-2 gegen Bremen, wo Čolak dann gezeigt hat, was er kann, erst mit dem Elfmeter und dann mit dem 2-2. Und dazwischen halt dann diese Tore von Leuten wie Gnabry, klar, da sind auch andere gescheitert an Bremen, an dieser unglaublichen Offensive. Aber das war tatsächlich das letzte Unentschieden. Das letzte auch.
So. Es gab dann tatsächlich noch einen Sieg, ne? Gegen Wolfsburg.
Genau, es gab einen Sieg und das wäre für mich die absolute Wendewoche. Also wenn wir von Schlüsselspielen reden, dann sind die beiden Spiele, die Schlüsselspiele, da würden wir wahrscheinlich auch kaum, da werden sich viele Darmstadt-Fans auch einig sein. Das ist nämlich erst der unglaubliche Sieg gegen Wolfsburg und dann das Pokal aus gegen Astoria Waldorf.
Mhm. Ende Wolfsburg. Oktober, 8. Spieltag war das gegen Wolfsburg, für alle Hörer, die es nicht vor Augen haben.
10. war Pokal, ja, genau, Ende Oktober. Du hast erst gegen Wolfsburg, hast du zum ersten Mal ein Darmstadt, das über ein volles Spiel demonstriert, okay, so könnte ein Meier-Fußball funktionieren. So könnte das Sinn ergeben. Du hattest einen Kleinheißler, der richtig stark war. Du hattest auf den Außenverteidigungen dann Höhn und Guevara. Übrigens schon wieder anders als vorher. Aber Guevara hatte da einen richtig guten Tag dann. Gondorf und Jungwirt auf der 6, das sind beides auch dann eher ein bisschen spielstarke Leute, also Niemeyer, wie gesagt, raus. Und da war so ein Anflug von, ja, wow, die könnten auch Technik und das kann richtig gefährlich und nett aussehen, wenn sie Technik machen. Wurde aber eben alles dadurch begünstigt, dass Wolfsburg relativ früh nur noch zu 10 war.
Und quasi direkt der Freistoß danach, nach der roten Karte von Bruma, von Ben Hatir auch wunderbar verwandelt wurde. Da kann ich mich noch dran erinnern. Genau.
Auch das natürlich ein Lichtblick für uns. Endlich mal wieder ein Standardtor.
Ja, absolut.
Ja, und endlich mal wieder jemand, der zeigt, oh, wer kann Standardtore auch schön den Ball einen schönen Drall geben. Und auch Sirigu hat ja ein Tor gemacht dann wieder, der ja sowieso auch eine ganz, also der ja auch so ein bisschen der Shootingstar dann der Hinrunde war, der unter Schuster in der Bundesliga-Saison eigentlich aussortiert war. Der war ganz wichtig in den Saisons vorher, hat 60 Spiele gemacht insgesamt für Darmstadt. Dem wurde von Schuster aber offenbar die Bundesliga nicht ganz zugetraut. Der kam eher so als Joker dann mal gelegentlich rein. Und gut, unter Meier kam er auch vor allem als Joker rein, hatte aber tatsächlich Tore gemacht und hat auch richtig stark gespielt. Also das war so, da hatte man für einen kurzen Moment das Gefühl, wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Zumal ja auch da schon Hamburg in Ingolstadt uns den Gefallen getan haben, richtig schön im Keller drin zu stehen.
Und dann kam Astoria, FCR Waldorf.
Genau, dann kam das Spiel gegen Waldorf, das ich nicht gesehen habe. Wer wissen will, warum, kann sich die entsprechende 93-Folge nachhören, wo ich mein Unwissen über Fernsehsender unter Beweis stelle, weil ich den normalen Sender gar nicht gefunden habe.
Ja, jetzt klingelt es.
Genau, ich habe es mir auch bis heute nicht in der Rückschau angesehen. Es muss aber ein Gruseliges.
So ein Klassiker.
Ja, genau, der Klassiker Waldorf gegen Darmstadt. Ja, da haben sie all das gezeigt, was Darmstadt im Negativen ausgemacht hat diese Saison. Sie waren nicht da. Und sie haben sich vielleicht blenden lassen. Ich weiß es nicht. Also, wenn du willst, kannst du es mit der Bielefeld-Nummer vergleichen. Ja, Wolfsburg war das Hinspiel und Darmstadt fühlt sich toll und Meier schafft es nicht im Rückspiel, eine zugegebenermaßen auch teilweise durchrotierte Elf zu motivieren. Also gar nicht. Da war null Motivation drin. So. Und das war, glaube ich, ein Nackenschlag, von dem die sich nicht mehr richtig erholt haben.
Ab dann nur noch Spiel, Niederlagen in
das kommt in der nur noch Bundesliga. Niederlagen, ja. Ja, genau. Es folgt ein Spiel gegen Leipzig. Das prinzipiell nicht erwähnenswert ist, ich will es aber einmal kurz erwähnen, weil du im Rasenfunk ganz, ganz häufig immer wieder auf Darmstadt rekurriert hast, wenn es darum ging, um die Frage, warum denn niemand Leipzig stoppen kann und dass doch gerade ein Verein wie Darmstadt das können müsste. Die Antwort ist sehr, sehr simpel. Es ist ja nicht dasselbe Darmstadt. Das 2 Jahre, Darmstadt war mit Leipzig in der dritten und in der zweiten Liga zusammen. Und da standen sie noch auf den Füßen. Sie haben ja Leipzig dann sogar überholt in der zweiten Liga. Leipzig hätte aufsteigen sollen, aber Darmstadt hat es geschafft. Sie haben sie in die Ehrenrunde geschickt. Klar, da gab's auch, ich erinnere mich auch an einen Sieg von Leipzig, dieses berühmte Coltorti-Tor des Torwarts in der letzten, in den Schlussminuten. Aber sie haben giftig gegen Leipzig gespielt und das haben sie diese Saison, dazu waren sie einfach nicht das Team. Sie stehen nicht mehr eng, sie verschieben nicht mehr gemeinsam, Darmstadt lässt sich schnell frustrieren, du siehst, häufig Leute sich gegenseitig anmotzen, Sulu ist unzufrieden, verschiedene Leistungsträger sind außer Form oder werden eben von Meier nicht berücksichtigt. Und tatsächlich waren in diesem Spiel gegen Leipzig waren mit Sulu, Gondorf und Jungwirth überhaupt nur 3 Spieler aus der Vorsaison auf dem Platz. Alle anderen waren neu. So. Und am Ende sagt dann Meier, ach, wir haben defensiv gut gestanden, ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, die Mannschaft hat alles getan. Leipzig ist eben herausragend. Ich finde auch da wieder, ich weiß es nicht, ich kann es nicht.
Erwartungsmanagement, wir haben im Rasenfunk Royal jetzt schon ganz häufig drüber gesprochen. Ich glaube, das ist eine nicht und zu unterschätzende Komponente des Trainerberufes, wie man nach außen hin kommuniziert. Und genau, da, wo Dirk Schuster da wirklich punkten konnte, Allerdings noch bei Darmstadt, bei Augsburg ist ihm das schon viel, viel schwerer gefallen, weil es da so eine merkwürdige Diskrepanz gab zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was zu sehen war manchmal. Und bei Augsburg, bei Darmstadt hat mir ihm das eher so ein bisschen abgenommen, hat sie gedacht, ja, der Fuchs, jetzt macht er sie wieder kleiner, als sie sind, oder manchmal hat er sie auch größer gemacht, als sie waren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente des Trainerberufs, weil das einfach Stimmungen tatsächlich lenken kann. Ich glaube, man kann das sowohl im Negativen als auch im Positiven bei ganz, ganz vielen Vereinen sehen. Also im Negativen haben das ganz, ganz viele Verantwortliche beim HSV zum Beispiel überhaupt nicht drauf, also ja. 0,0. Mittelweg zum Beispiel geht Werder, bei denen es zumindest eine geschlossene Haltung gibt und tatsächlich nach der auch gehandelt wird. Und absolutes Positivbeispiel ist der FC unter Stöger.
Ja.
Wo tatsächlich einfach der etabliert einen Duktus, indem er über Spiele redet und auch indem er quasi Erwartungen schürt oder auch dämpft. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, wie der Trainer sich öffentlich verhält. Bei Borussia Dortmund haben wir da auch schon ganz lange drüber geredet, ob Thomas Tuchel da auch nicht in dem Bereich in der Saison vielleicht sogar mehr Fehler gemacht hat als eigentlich im Sportlichen, wenn man alle anderen Aspekte mit reinbezieht. Und ich glaube, das siehst du auch bei Norbert Meyer ganz extrem, auch gerade in dieser Phase. Denn auch ganz wenn ich mir angucke, was jetzt hier passiert, also gegen Leipzig kannst du verlieren, auch dann gegen Leverkusen, und das war auch noch unglücklich, ein 2:3, das war eins der Spiele, wo Leverkusen ist manchmal auch davongekommen in dieser Saison, dass, obwohl sie nur auf Tabellenplatz 9 nach 16 Spielen liegen.
Das war das berühmte 100-Stunden-Kilometer-Tor von Çalhanoğlu.
Genau, du sagst es.
Ja.
Also man hätte das schon wegmoderieren können. Es war ja auch tabellarisch noch immer noch okay. 14.
Ja, aber da, interessanterweise genau da packt Meierich seine Wüterich aus. Genau da kommt er dann mit dem Zitat, ein bisschen Balli-Balli und Geschubse, das wird nicht gehen, da muss ich reagieren, weil ich mir das nicht antue. Da wird er auf einmal richtig zum Teufel und ranzt die Spieler an. Wo sich auch das kann man unter anderem im Hoch und Weit Podcast nachhören, sich dann die Fans fragen, naja, wenn er das jetzt auspackt, was will er anschließend noch steigern? Also wenn jetzt die nächste Niederlage kommt, was kommt dann hinterher? Mhm. Das war dann auch wieder überraschend, weil er plötzlich, ich meine, ich bin keine Maus, ich bin ja nicht in der Kabine dabei, es mag auch Trainer geben, die öffentlich anders auftreten als intern, aber ich habe das Gefühl, dass er auch genauso intern kommuniziert hat, dass er ständig geschwankt ist zwischen Beschwichtigen und Erwartungen eher dämpfen und dann auskeulen. So. Und genau, da sind wir genau da, wo du sagtest, ich glaube, dass, und was mir tatsächlich auch sehr, sehr stark aufgefallen ist diese Saison, was ich auch sehr faszinierend finde, wir haben in den letzten Jahren den Auftrieb der Taktikblocks und Taktikanalysen erlebt, was ja auch unglaublich faszinierend und wichtig ist. Und was mir tatsächlich noch fast ein bisschen fehlt, wäre mal ein Psychologie- und Teamführungspodcast oder Blog zum Fußball. Ich glaube, da könnte man ganz, ganz spannende Sachen rausziehen. Wobei es
Psychologie-Podcast, da kannst du mal in die iTunes-Kategorie eintauchen. Da gibt es jede Geschmacksrichtung von homöopathisch bis zu Business-Guru.
Ja, aber ich würde es aber auf den Fußball bezogen halt.
Ja, ja.
Also, wobei du halt, es ist halt schwierig, weil du bist halt nicht dabei. Dann vermutlich ist deine Materie relativ begrenzt. Du siehst ja nur, was auf dem Platz passiert und was in der Pressekonferenz passiert. So, also deswegen kannst du da vermutlich schlecht wissenschaftlich rangehen. Aber ich könnte noch als Freiburg-Fan kann ich auch noch gerne Streich in die Runde werfen, der zum Beispiel in der Abstiegssaison von Freiburg ganz schlecht drauf war als Trainer, der ständig gemotzt hat, gemeckert hat über Schiedsrichter. Das war das berühmte Jahr, auch wo er sich, glaube ich, mit ganz vielen verscherzt hat, weil er ständig über Schiedsrichter gemeckert hat, der insgesamt sehr unsouverän rüberkam da auch und, glaube ich, da auch ein bisschen was gelernt hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn er da auch mitverantwortlich ist, dann, dass da in der Mannschaft die Moral gesunken ist, was dann zum Abstieg geführt hat, da vor 2 Jahren.
Ja, ganz kurzer Exkurs, weil wir beide beim SC ja noch ein bisschen tiefer drin stecken. Streich hat es damals nicht verwinden können, wie viele Punkte man da kurz vor Schluss noch abgegeben hat. Das war ja fast schon ein Running Gag. Und dadurch, dass er das aber auch immer wieder thematisiert hat auf diese knöterische Art und auch, dass er dann nicht immer die Mannschaft in die Pflicht genommen hat, das hat er irgendwann später auch gemacht, sondern eben auch Dritte, also der Schiedsrichter, das Wetter, Gegenwind, weiß nicht, Laktose, hat er bestimmt auch mal irgendwann dafür verantwortlich gemacht. Dadurch hat er dann fast einen Trend geschaffen.
Genau. Genau, klar. Weil je mehr du darüber redest, desto mehr setzt sich auch in den Köpfen fest. Also ich habe nie professionell Fußball gespielt, aber selbst ich als Büromensch habe Situationen erlebt, wo ein Chef mit gewisser schlechter Stimmung dafür sorgen kann, dass sein Team nicht funktioniert. Ich glaube, das kennen wir alle aus dem Berufsalltag. Das muss nicht verwundern, wenn dann auch auf dem Platz, wo es ja vermutlich im Fußball noch mal stärker darauf ankommt, dass innerhalb dieser 90 Minuten ein Team zusammenarbeitet, dann Frustration zu Fehlschlägen führt. Das ist, ja.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig und wir haben jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr viel über Psychologie gesprochen. Lass mal, drastisch an, langsam das Kapitel Meier schließen bei Darmstadt, denn wir haben ja noch zwei weitere Episoden in der Darmstadter Hinserie, die diskutierenswert sind. Es kommt ein sehr, sehr schmerzhaftes 0:1 gegen Ingolstadt, die wiederum mit ihrem neuen Trainer Mike Walpurgis angereist sind. Ihr habt es gerade schon gehört im vorherigen Segment, liebe Hörer. 1:0 mit einem wunderbaren Traumtor, auch vielen Chancen, allerdings auch auf beiden Seiten, hätte anders ausgehen können, aber mal wieder eine Niederlage und dann geht das so weiter und der Höhepunkt in negativer Art war dann ein 0:2 zu Hause gegen den HSV mit einer ganz, ganz merkwürdigen Stimmung auf dem Platz, neben dem Platz. Man konnte auch so richtig, der HSV kommt als Tabellen-18, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, in dieses Spiel. Und man hat aber das Gefühl, jetzt sind wir wieder bei Psychologie, von der Stimmung her ist es genau umgedreht. Also während die einen den Strohhalm, den sie haben, mit beiden Fäusten packen und tatsächlich auch ein ganz gutes Spiel machen, ist auf der anderen Seite fast eine Lethargie zu spüren, fast ein ja gar nicht so wirkliches Aufbäumen dagegen. Und das war ja dann auch das Spiel, was Norbert Meyers Karriere bei Darmstadt beenden sollte.
Genau, genau. Also ich würde auch sagen, auch das sind zwei ganz wichtige Spiele, letztlich Schlüsselspiele, die Niederlagen gegen Ingolstadt und den HSV, die beide in ähnlicher Stimmung sich vollzogen haben, weil eigentlich Darmstadt die viel bessere Ausgangsposition hatte. Sie standen in der Tabelle deutlich vorne. Also als Ingolstadt nach Darmstadt kam, wenn ich mich recht entsinne, hatten beide 2 Punkte. Also HSV und Ingolstadt hatten 2 Punkte und Darmstadt hatte immerhin 8. Das war ein richtig toller Vorsprung. Den hätte man mit Siegen gegen Ingolstadt und HSV, die beide möglich waren. Das waren keine Übermannschaften da. Auch wenn die aus gewissen Gründen teilweise Euphorie versprüht haben, ein bisschen mit diesem Walpurgis-Effekt und so weiter. Das waren aber keine unüberwindbaren Sachen. Und beide Male stand Darmstadt höchstens eine Halbzeit auf dem Platz. Also den Einstieg in Ingolstadt haben sie auch komplett verbaselt. Da kam dann auch in dieser Zeit fiel auch dieses Zitat von Meier, der dann sagte, naja, wir wollten den Abstand nicht nur halten, sondern den möglich auch vergrößern. Also das klingt tatsächlich so, als vielleicht können wir es vergrößern, aber wir spielen mal darauf, den Abstand zu halten.
Gegen Ingolstadt. Schlossenheit hört sich anders an, ja.
Ja, ja. Und dann eben das, ja, und vor dem Spiel gegen den HSV hatte der HSV 4 Punkte. Ingolstadt hatte dann immerhin 6. Die haben aber gegen Bremen verloren an dem Spieltag. Also auch da wäre noch alles möglich gewesen. Da stand Darmstadt eigentlich halbwegs komfortabel da, vielleicht auch zu komfortabel. Es gibt ein Zitat von, ich glaube, Shiplock, ein, zwei Spieltage vorher, wo er sagt, naja, solange wir da jetzt überm Strich stehen, ist doch alles gut. Wo auch wieder die Fans sagten, um Gottes Willen, nein, das ist gar nichts gut. Wir spielen schlecht und mit 8 Punkten werden wir nicht weiterkommen und wir können nicht darauf hoffen, dass der HSV und Ingolstadt da unten bleiben. Aber das Wichtigste wäre eben gewesen, diese Punkte zu machen. Und tatsächlich hat sich dann mit diesen, wohlgemerkt, und dann, Entschuldigung, wenn ich drauf herumreite, aber das ist natürlich nochmal Psychologie. Hätten der HSV und Ingolstadt beide verloren gegen Darmstadt, ich bin sicher, das hätte denen einen richtigen Knacks auch gegeben. Dieses nach dem Motto, oh Gott, wir können noch nicht mal gegen Darmstadt gewinnen. Also ja, da würden wir halt ganz anders reden. Insofern war es vollkommen konsequent, dass Meier entlassen wurde. Auch wenn sich da, glaube ich, viele gewundert haben und ein bisschen gefragt haben, um Gottes Willen, was haben jetzt die Darmstädter für Ansprüche? Ist doch klar, dass sie da unten stehen, wo sie stehen.
Ich glaube, so viele haben sich da nicht gewundert. Also ja. Wenn ich das jetzt mal so als stellvertretend, als neutraler Fan einwerfen darf, dass das hat sich deutlich abgezeichnet, so wie die Schubert-Entlassung und so wie die Hacking-Entlassung. Es gab so ein paar Entlassungen, da hat einen die Push-Notification jetzt nicht so wirklich aus dem Alltag rausgeworfen, muss man so zu formulieren.
Also Zulu hat in einem Interview kurz vor Weihnachten einen spannenden Satz gesagt, nämlich, uns war klar, wir müssen das umsetzen, was der Trainer wollte. Und das klingt so ein bisschen wie, naja, das kannst du schon so machen, aber das ist halt Kacke. Ja, also, dass die Mannschaft halt gesagt hat, gut, dann fügen wir uns halt den Vorgaben des Trainers, aber dran glauben tun wir nicht.
Das zeigen ja dann auch die kommenden Spiele. Unter Ramon Berndt dann ganz, ganz verändert Darmstadt. Das Einzige, was gleich bleibt, sind die Ergebnisse. Es gibt nämlich auch wieder nur 3 Niederlagen und es wird weiter kein Tor erzielt. Also 11 Tore nach 16 Spielen. Ich habe es vorhin schon mal kurz eingeworfen. Aber das geht eben schon los mit einem Spiel beim SC Freiburg, dass der nur, da erinnerst du dich ja auch sehr, sehr gut daran, sehr glücklich gewinnt. Eine sehr, sehr fragwürdige Strafstoßentscheidung führt da zum entscheidenden Treffer letztlich. Dann auch ein Heimspiel gegen den FC Bayern, was nur durch einen Traum Weitschuss von Douglas Costa entschieden wird, sonst wäre das sehr wahrscheinlich ein 0-0 gewesen. Und es gab noch die riesige Ausgleichschance, auch nach dem 0-1. Und dann noch ein 0-2 bei Hertha. Das würde ich dann fast schon wieder ein bisschen auf diese Serie rausnehmen.
Es gab diesen wunderbaren Kopfball von Niemeyer auf Neuer.
Genau, das war die Ausgleichschance, die ich meinte. Genau, nach dem, das war quasi der Nachschuss eines Freistoßes, den er einfach nur irgendwie platzieren muss, aber den hat Manuel Neuer mit seiner Aura direkt auf seinen Körper gelenkt.
Er sagte dann nach dem Spiel ja, nee, das sei kein Zufall gewesen, er habe den Ball kommen sehen und habe sich genauso platziert.
Das müssen wir jetzt weiterhin einfach akzeptieren. Aber würde ich jetzt hier auch nicht groß zum Thema machen wollen. Da gibt's noch wichtigere Dinge zu besprechen. Aber sag mir mal, was hat sich denn erstmal unter Berndt verändert und ist dann aber die Tatsache, dass auch aus diesen Spielen keine Punkte rausgefallen sind und wir jetzt tatsächlich über 8 Punkte nach 16 Spielen reden, ist das vielleicht auch schon eine Andeutung dafür, dass es dann selbst mit einer veränderten Einstellung und einem anderen Spirit doch zu wenig sein könnte für die erste Liga?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Stimmung im Umfeld und bei den Fans ist definitiv so, dass sie die Spiele unter Berndt als sehr positiv empfunden haben und eher als aufmunternd und als das Gefühl, da kann was gehen.
Ja.
Weil das ist das Darmstadt, was sie sehen wollen. Das ist das Darmstadt, was auch Spaß macht. Spaß, ne? Sadomasochismus. Also wo du wirklich mitjubeln und mitfiebern kannst bei diesem großartigen Spiel gegen Bayern, auch gegen Freiburg. Ja, Berlin war jetzt fast schon wieder so ein bisschen leichter Hänger. Mhm. Das tröpfelte dann so aus. Da hatte man ja tatsächlich, ich glaube, da haben viele wirklich gehofft, dass sie sich dann belohnen würden mit einem Punkt in Berlin. Klar, natürlich kannst du sagen, der Kader ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich weiß es nicht. Eine der Sachen, die Schuster ja auch gelehrt hat, und ich weiß eigentlich, ist es verpönt sozusagen, wenn wir jetzt über die neue Saison sprechen, ständig über Schuster zu sprechen. Eigentlich ist Schuster ja abgehakt. Wir sollten ja nicht mehr über Schuster sprechen, aber ich tue es jetzt trotzdem.
Immer mit am Tisch.
Genau, die Ex sitzt immer mit am Tisch. Ich tue es aber trotzdem nochmal bewusst, weil eine der Sachen, die auch Schuster-Zeit gelehrt hat, ist ja, dass du zum Teil aus Leuten noch Sachen rauskitzeln kannst, die du vorher nicht erwartet hättest. Das hat ja Spaß gemacht. Auch das war ja toll zu sehen, wie Niemeyer oder Wagner richtig aufblühen. Das erwärmt ja auch das Herz dann. Und insofern sehe ich da schon ein paar Kandidaten in dem Kader, die vielleicht erstmal so ein Lala klingen und dann sich richtig toll entwickeln könnten. Also Ben Hatira zum Beispiel, hat einige eklatante Schwächen, zum Beispiel, dass er immer mit dem Kopf durch die Wand fällt und sich festdribbelt, als jemand, der das Gefühl hat, offenbar der beste Techniker auf dem Platz zu sein und dann die anderen Mannschaftskollegen zu vergessen. Das könnte man ihm austreiben und dann könnte man möglicherweise einen richtig tollen Spieler draus haben. Bejak, den teuersten Transfer würde ich gerne als Stürmer mal wirklich auch sehen. Der ist bislang sehr, sehr wenig in Erscheinung getreten und wenn, dann eher auf Außen. Den könnte man auch mal mehr zentral einsetzen. Kleinheißler hat gezeigt in ein paar Spielen, dass er es richtig gut kann, ist in ein paar Spielen auch richtig krass abgetaucht, also richtig, richtig erschreckend. Also da sind so ein paar Figuren dabei, wenn du denen ja ein bisschen Zeit gibst, Vertrauen einflößt, taktisches Korsett gibst, wer weiß, da könnte schon was entstehen. Und nochmal, gerade die Lilien, wenn nicht für die Lilien, haben ja gezeigt, dass da richtig spannende Sachen möglich sind. Insofern weigere ich mich zu sagen, ja, der Kader ist jetzt nicht Bundesliga-tauglich und wir schreiben das jetzt ab.
Kann ich auch psychologisch sehr gut nachvollziehen. Thema, Stichwort taktisches Korsett. Euer neuer Trainer heißt Thorsten Frings. Es ist schwierig, dessen Trainerleistung zu bewerten, denn bisher haben wir ihn immer nur als Co-Trainer von Viktor Skripnik gesehen. Deswegen müssen wir an dieser Stelle etwas spekulieren, aber ich finde, die Trainerfindung hatte ja auch wieder eine Außenwirkung und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die komplette Darmstadter Bundesliga-Historie seit Schusters Abgang. Ab dann war die Kommunikation nach außen nicht immer, ich will jetzt nicht sagen unprofessionell, aber sie hätte immer zum Wohle des Vereins auch anders laufen können. Jetzt bei
sehr schön ausgedrückt.
Ja, ne? Ich bin ein Diplomat, auch nach 18 Stunden Rastfunk. Und auch in dem Fall war es so, dass Namen durchsickerten, dass wir mitbekommen, dass Holger Stanislawski offenbar nach allem, was man weiß, seinen Supermarkt dem SV Darmstadt vorgezogen hat. Weiß auch nicht, was das für ein Signal ist an die Mannschaft, ehrlich gesagt.
Und Tomaten dann statt Gurken.
Oh, sehr schön, sehr schön. Damit hätte ich auch schon die Überschrift für die Hinrunde. Nee, da darfst du dann nochmal neu dichten. Ja gut, und jetzt holt man Thorsten Frings, von dem wir alle eigentlich nicht seriös sagen können, was für eine Art von Trainer er ist, aber er steht natürlich für etwas und er steht auch für vor allem eine Haltung und er hat diese Haltung aber noch nicht durch herausragende Trainerleistung beweisen können, das heißt, ja, er ist ein Versprechen. Ketzerisch könnte ich jetzt fragen, wenn ich das diplomatisch wegwerfe, hast du Angst vor einem Paderborn-Szenario?
Nein, weil ich glaube, dass Effenberg eine ganz andere Person war als ganz andere Figur da auch hinkam, mit einem viel größeren Versprechen. Ich glaube, dass aktuell sich in Darmstadt erstmal niemand von Frings groß was verspricht, gerade weil er so eine komplette Unbekannte ist, weil er ja wirklich noch nichts getan hat. Ich glaube, Frings steht erstmal auch für eine Entscheidung, die ich gar nicht so schlecht finde, und zwar für die Entscheidung, auf jemand Unbekannten zu setzen.
Nachdem Holger Stanislawski abgesagt hat.
Ja.
Das ist doch das Problem, unterhöhlt das nicht die Entscheidung?
Ja,
wäre das nicht rausgekommen, hätte ich dir voll zugestimmt, hätte gesagt, ja, klar, und Darmstädter Weg und krass, ist doch cool.
Ja.
Aber da wir... Also man konnte es in so vielen Quellen lesen, dass es, glaube ich, man kann es jetzt einfach annehmen, auch wenn wir nicht am Verhandlungstisch saßen. Aber weil da noch ein anderer Trainer in der Verlosung war, der für etwas anderes steht, meiner Meinung nach, finde ich, ist diese Entscheidung für Thorsten Frings von innen heraus hohl. Es ist wie ein morscher Baum.
Ja, wobei letztendlich müssen wir ja nicht so tun, als ob jeder Verein immer bei jedem Trainer sofort Lösung A bekommt. Also es ist ja klar, dass du mit verschiedenen Trainern diskutierst und dich versuchst zu einigen. Weißt du, letztendlich, was ist passiert? Sie haben einen Trainer gesucht, sie haben mit verschiedenen verhandelt, der eine oder andere mag ihn abgesagt haben. Es haben ja auch andere vorher abgesagt. Es hat ja auch ein Labbadia direkt abgewunken, der aufgrund seiner Vergangenheit, weil er in Darmstadt angefangen hat, noch in der vierte Liga oder so, durchaus da auch hingepasst hätte vom Wohlfühlfaktor. Also insofern, es ist jetzt Frings geworden. Ich, ganz ehrlich, dann schauen wir halt mal. Ich will da auch gar nicht zu viel reininterpretieren gerade. Ich will den Trainer auch selbst nicht wieder verbrennen, ne? bevor er gestartet hat. Dann soll er jetzt mal anfangen. Ich finde es gut, dass da jemand kommt, der der sich selbst beweisen will auch und sich selbst auch beweisen kann und auch selbst beweisen muss. Das hätte Stanislavski nicht nötig gehabt. Der hätte ganz viel Rückfallmöglichkeiten gehabt. Wenn es nicht geklappt hätte, ist er halt weiter Supermarktleiter oder ZDF-Experte. Insofern wäre mir das gar nicht so recht gewesen, glaube ich. Das klar, Darmstadt geht letztendlich wieder einen Schritt zurück jetzt. Sie haben den Sportdirektor wieder einkassiert. Sie gehen jetzt wieder auf den Trainerverein und natürlich setzen sie auch ein Zeichen und sagen, klar planen wir schon mit der zweiten Liga jetzt. Und wenn Frings sich jetzt nicht komplett dämlich anstellt, dann ist er auch in der zweiten Liga mit dabei. Was ehrlich gesagt auch nicht so schlecht sein muss. Wenn du zumindest ein bisschen Kontinuität drin hast jetzt.
Ja, tatsächlich. Und ich finde diesen Punkt, den du gesagt hast, mit ein Trainer, der sich beweisen muss, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied und hat dahingehend auch nochmal eine andere Wirkung auf die Mannschaft. Das stimmt schon. Jemand, der einen festgefahrenen Plan B hätte, auf den er immer weich zurückfällt, der agiert ganz anders, glaube ich, in seinem Job als jemand, der wahrscheinlich, ist jetzt auch wieder ein bisschen Spekulation, aber der jetzt an dieser Trainerstelle beweisen muss, was er kann. Und das hat schon weitreichende Konsequenzen wahrscheinlich für seine zukünftige Trainerkarriere.
Ja, und ja, er hat jetzt einfach erstmal einen relativ leichten Koffer. Er wird natürlich ein bisschen danach beurteilt, was für ein Spieler er war und die ganzen alten Geschichten. Aber das ist ja eher als Spieler. Also auch da haben wir ja schon andere Geschichten kennengelernt, wie Trainer auch ganz anders auftreten als Spieler. Und hätte ich vorher gesagt, was ich möchte, was für eine Typfigur ich möchte als Trainer, hätte ich gesagt, als erstes ganz, ganz wichtig, ein Motivator. Jemand, der diese Stimmung schaffen kann, der das Team zusammenschweißen kann, der es zumindest hinbekommt, dass da Leute auch füreinander einstehen. Und das kann ich mir übrigens sogar vorstellen, dass er auch einfach noch relativ nah an so einer Mannschaft noch dran ist. Das zweite hätte ich auch tatsächlich gesagt, ich hätte gerne einen No-Name gehabt. Ich hätte gerne irgendjemanden gehabt aus der dritten Liga oder aus irgendeinem Jugendbereich, der dann einfach mal machen kann. Lieber als so einen alten Fahrensmann, der schon mit seinem Gepäck und allem da ankommt. Das war Meier und das hat nicht funktioniert. Und insofern ich kann da gar nicht viel sagen, weil ich mich selbst noch weigere, mir allzu viel Gedanken zu machen. Der soll jetzt mal machen.
Die ganze Zeit einem was vom Sadomaso Darmstadt-Fan vorzählen und sich dann beim Tabellenstand beim aktuellen keine Gedanken um die Zukunft machen. Naja, gut, das musst du auch wissen. Ich glaube aber, wir haben tatsächlich das ganz gut jetzt umrissen, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten beim SV Darmstadt. Das war nämlich tatsächlich so einiges und ich will jetzt auch nicht ewiglich weiter spekulieren über Thorsten Frings bei Darmstadt. Es ist ein interessanter Move. Ich denke, man kann festhalten, Ende Januar, wenn es wieder losgeht, es geht direkt mit zwei Heimspielen los. Das ist naturgemäß wichtig. Das könnten Punkte runterfallen gegen Gladbach und gegen den FC, nicht ganz so leicht. Aber vielleicht tut sich da ja was. Wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, dass Darmstadt auch das auswärtsschwächste Team der Liga ist, was insofern bemerkenswert ist, weil man in der Auswärtstabelle in der Vorsaison noch auf Platz 4 lag. Aber ich glaube, mit den ganzen psychologischen Gründen und auch wie das unter Meier lief, kann man sich das eigentlich relativ leicht auch erklären, warum da ein anderes Darmstadt aufgetreten ist und gleichzeitig spielen die Gegner auch anders gegen Darmstadt.
Ja, klar. Aber in der Vorsaison war es eben so, dass sie es geschafft haben, den Gegner sehr leicht zu frustrieren. Und das hat auswärts besonders gut geklappt, weil du, glaube ich, also als Heimteam nochmal stärker unter Druck stehst.
Ja, und das ist vielleicht die Konstante. Jetzt schafft man es vor allem, die Fans zu frustrieren, die eigentlich.
Sadomasochisten, ja. Aber genau das wünsche ich mir wieder. Ich wünsche mir diesen Ärgerfaktor wieder. Dass Darmstadt jetzt, und die Möglichkeit haben sie jetzt. Es erwartet aktuell niemand was von ihnen. Ja, mit den 8 Punkten stehen sie genau da, wo sie jeder erwartet hat. Im Grunde spricht wirklich alles komplett gegen sie. Und wenn sie es zumindest jetzt schaffen, mal wieder so gegen Teams aufzutreten, dass die Teams daherkommen und sagen, die fegen wir weg. Oder das machen wir locker und dann stellt Darmstadt ein bisschen das Bein zwischen den Ball und ermauert sich ein 0-0 oder ein 1-1, dann bin ich wirklich zufrieden. Und wäre der HSV jetzt 5 Punkte hinter uns und nicht wir 5 Punkte hinter dem HSV, würde ich auch sagen, um Gottes Willen, da ist noch gar nichts entschieden. Die können auch mal locker 5 Punkte an 2 Spieltagen aufholen. Der Unterschied ist halt, wir sind nicht der HSV, ja, dem man selbst trotzdem in seiner aktuellen, sehr runtergekommenen Zustand immer noch zutraut, eine Serie zu starten. Wir sind Darmstadt, dem man nicht zutraut, eine Serie zu starten.
Ja, ja, beim HSV, das ist wie so ein Youngtimer, wenn du den Rost wegmachst, dann kommt wieder eine schöne Karosserie. Bei Darmstadt weiß man nicht, ob man da noch eine Karosserie hat, ja, wenn man den Rost weggemacht hat. Ja, okay. Mhm. David, unter welcher Überschrift steht für dich die Hinrunde?
Ja, ich hatte da richtig überlegt, so mit Fehlentscheidungen und das große Missverständnis, das klang aber alles so generisch irgendwie. Vielleicht lassen wir es dann doch einfach bei
Tomaten statt Gurken.
Ja, oder die großen Wunder von Psychologie und Menschenführung.
Im Sadomaso-Keller würde ich vorschlagen.
Auch schön, ja.
Okay, dann nehmen wir das. Man muss die Leute auch so ein bisschen reinziehen in so eine Episode. Okay. David, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich über den SV Darmstadt 98 aufzuklären. Ich kann wirklich nur allen hören empfehlen, hört 93, es ist sehr hörenswert, es ist die Geschmacksrichtung wie Thorsten Frings, andere Bundesliga-Trainer ergänzt.
Wir sprechen über das Ernste und Unernste im Fußball und versuchen dabei nicht immer ganz ernst zu sein.
Und das war so ungefähr das Langweiligste, was ich seit langem von einem 93-Mitglied gehört habe. Das heißt, hört da wirklich mal rein. Es ist sehr unterhaltsam, ich kann es nur empfehlen. Außerdem, es ist kein Zufall, dass wir beide ständig auf den Hoch- und Weit-Podcast referenziert haben.
Ja.
Ein Top-Neuzugang in der Podroll unter rasenfunk.de/podroll. Da können alle, die sich zu Darmstadt kundig machen wollen, reinhören. Wir haben es auch das Stadion, Stadionthematik und so weiter jetzt auch nicht ansprechen können, aber das kann man auch da wunderbar nachhören und man kann dir bei Twitter folgen und jetzt sage ich es doch als @ngungonvn.
Genau.
Ngungon. David, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
Danke, ebenso, hat Spaß gemacht.
Bis bald mal wieder. Ciao.
Ciao.
So, liebe Hörer, jetzt haben wir auch den Tabellenkeller ausgeleuchtet. Ich hoffe, zu eurer vollständigen Zufriedenheit und mit einigen Erkenntnisgewinnen. Mir auf jeden Fall hat's durchaus einige gebracht. Vielen Dank fürs Hören bis an dieser Stelle, aber der Rasenfunk Royal endet noch nicht hier. Ihr seid zwar in Teil 4, aber es gibt noch einen 5. Teil, in dem spreche ich mit Alex Feuerherd von Colinas Erben über die Saison der Schiedsrichter, über die Hinserie der Schiedsrichter. Es ist ein hoffentlich interessantes, ausschweifendes Gespräch geworden, in dem es auch dann nicht nur über einzelne Situationen geht, sondern auch ganz viel generell über die Situation von Schiedsrichtern, auch im Amateurfußball. Ich denke, das dürfte für einige von euch interessant sein. Und wenn ihr Colinas Erben hört, dann hängt ihr ja sowieso schon ständig mit euren Ohren an den Lippen von Alex. Dann könnt ihr das jetzt auch im Rasenfunk Royal tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns über Spenden unter rasenfunk.de/unterstützen. Wir freuen uns über Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt Teil 5 des Rasenfunk Royal hört. Bis dahin, wir hören uns gleich drüben. Ne? Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.